0-2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Freiheit.
Moin, Millanton Nummer 31 am 3. August 2016, kurz nach 19:10. Wir sitzen endlich wieder im Konferenzraum der Fanräume am Millanton, beziehungsweise im Bauch der Gegengrade im Millanton und freuen uns beim Ausblick auf den mal wieder stattfindenden Dom auf die nächsten Pi mal Daumen 90 bis 360 Minuten mit euch. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier heute zu fünft und ich fange einfach mal links von mir an, noch mit einem schönen kleinen Stückchen Kuchen vor sich, Justus.
Ja, schönen guten Abend. Das Stückchen Kuchen ist wirklich sehr klein. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 Walnüsse darauf.
Fantastisch.
Ich glaube, das sind eine halbe Walnuss, oder?
Wenn sonst ja sieben. Ja, aber es wäre für die Größe egal, ob es ganze oder halbe sind. Sie sind auch schon geschält.
Ja, da wir wahrscheinlich mit neuer Saison ja auch mal neue Zuhörer haben, wir begrüßen insbesondere die Fans von Hannover 96 und dem VfB Stuttgart. Sagen wir ganz kurz dazu, wer jeder hier auch so ist. Justus, was machst du, wenn du nicht gerade beim Millanton sitzt?
Ja, ich bin Justus und arbeite im Fanladen St. Pauli und bin einer der beiden Fanbeauftragten des magischen FC, wie wir hier auf St. Pauli so sagen.
Fantastisch. Zu seiner Linken und damit auch verantwortlich für diesen wunderschön kredenzten Kuchen, unser Neuzugang, unsere Starverpflichtung, teuer erworben auf dem Transfermarkt,
Johnny. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Johnny, ich arbeite übrigens nicht im Fanladen. Das wird mir manchmal nachgesagt. Ich bin tatsächlich nur Fan dieses Fußballvereins ohne offizielle Funktion. Stehe auf der Gegengerade und ich glaube, das viel Interessanteres gibt es über mich auch nicht mehr zu erzählen.
Diesen Fanclub-Namen
könntest du. Ja, ich bin natürlich Mitglied im fabulösen Fanclub Ostblock St. Pauli. Kennt ihr alle, liebt ihr alle, wollt ihr alle geile Sachen von kaufen?
Ja, müsst ihr bei Facebook noch liken, die haben nur 1000 oder so.
1200.
Ja, das muss noch verbessern.
Ich glaube, wir müssen demnächst an der Breitseite vorbeiziehen, ich muss nachher mal gucken.
Ja, aber Johnny arbeitet doch im Fanladen, nämlich an Heimspieltagen, organisiert er das Fahnenlager. Das hat er unterschlagen jetzt.
Ich rege mich immer darüber auf, dass da alle möglichen Leute Sachen reinschmeißen, suche mir dann einen vom Fanladen und sage, das ist alles total Kacke und Mist hier. Und die sagen dann immer, ja, wir kümmern uns drum. Und das war's dann im Prinzip.
Und deswegen darfst du jetzt deine Sonnenbrillen da verkaufen?
Ja, das hat der Fanladen dankenswerterweise wieder übernommen. Für uns wunderschöne Sonnenbrillen in weiß und braun, für schmale 5 Euro. Nicht ganz uneigennützig zu verkaufen, davon geht nämlich 1 Euro auch noch an den Fanladen. Quasi als Lohn, dass der Pelzer auch wieder zum Friseur gehen darf. Und 1 Euro an Kiezhelden als nette Spende, damit es nicht heißt, wir würden uns alles in die eigene Tasche stecken.
Von 5 Euro gehen damit 2 Euro schon mal weg. Das müssen ja richtig geile Dinger sein.
Wir haben, ja, sie sind sehr hochwertig. Aber wir haben den eigenen Gewinn nicht so hoch angesetzt, dass wir die für 10 Euro verkaufen.
Ihr verdient nur 2 Euro daran.
Das ist. Kriege ich die denn auch mit Sehstärke?
Das kommt drauf an, hast du Kontaktlinsen? Dann nicht. Also die Brille, die du für 5 Euro mit Sehstärke kriegst, ne, da sind wahrscheinlich so Scherben hinter. Aber ich glaube, das war auch genug zu meiner Vorstellung, sonst
kommen die anderen gar nicht mehr zu Wort. Genau. Warum du überhaupt hier bist und wer stattdessen nicht mehr dabei ist, das erzählen wir dann gleich noch. Zu seiner Linken verantwortlich erneut für die Technik, Sebastian.
Moin. Wie soll ich mich vorstellen? Ich bin Sebastian, ich sitze hier und wenn ich gerade mal nicht hier sitze, mache ich irgendwie normale Leute Dinge oder gehe ins Stadion.
Ja, danke. Und zu seiner Linken, Wolf.
Moin.
Endlich mal wieder.
Endlich mal wieder.
Heute nicht beim Eisschuhlauf.
Beim Eisschuhlauf? Eisschnelllauf ist heute nicht die Saison. Das ist schön warm draußen und viel Wind und Regen und naja. Nee, ich bin mal wieder dabei, frisch aus dem Urlaub und mache ansonsten habe ich viel, viel Zeit in den Blindenfußball investiert und darf die Hörplatzreportagen und das AFM-Radio seit 2004 machen und freue mich auch wieder hier zu sein.
Du hast eine wunderschöne Sonnenbrille mit Strasssteinchen dabei.
Die habe ich mir kaufen müssen, weil bei dem ersten Spiel Blindenfußball-Bundesliga, wo wir den Rekordmeister aus Stuttgart besiegt haben, Jonathan mich so doll geherzt hat und geklopft hat, dass meine wunderschöne, teure Sonnenbrille mit polarisierten Gläsern kaputt gegangen ist. Und auf dem Turnier in Tschechien, in Budějovice, wo jeder Blindenfußballfreund einmal gewesen sein muss, habe ich dann gedacht, ich muss mir noch was kaufen und da gibt's so richtig geile Läden und habe ich mir für 3,50 € so eine Bling-Bling-Brille gekauft und die ist auch viel besser als diese blöde Markenname amerikanische Sonnenbrille, wie hieß das da, Easy Rider, aus Easy Rider bekannt. Die ist besser.
Die sieht aus wie Puck, die Stubbenfliege meets Disco-Kugel.
Also ich hätte das ist dann doch die Verbindung zum Eischnelllauf, weil der Fahrtwind, der wird dadurch gut abgehalten und besonders gleichzeitig...
Die fliegen wahrscheinlich auch, weil die so schön ist.
Die Bling-Bling-Steinchen?
Da wird nicht mal eine Scheißauffliege ran. Also ich finde sie sehr schön. Ich finde sie wirklich sehr schön. Ich würde sie gerne selber tragen, aber gibt es wahrscheinlich auch nicht mit Sehstärke.
Brauchst du Sehstärke?
Das ist hier kein Fensterglas.
Achso, stimmt. Ich habe eben geguckt an deinen Augenrändern vorbei, weil du hast so eine Honecker-artige, also oben braun Horn und unten
durchsichtig.
So eine durchsichtige Brille. Und da habe ich gedacht, am Augenwinkel, am Rand, habe ich gedacht, so sieht man da eine Veränderung zu der Kopfumgebung. Und da habe ich irgendwie keine richtig erkennen können und habe gedacht, vielleicht ist es Fensterglas.
Wir können in der Pause mal tauschen. Also es ist echtes Glas.
Okay.
Gut. Mir gegenüber sitzt Mike. Moin.
Genau, mein Name ist Mike. Ich betreue den Twitter-Account des Übersteigers, bin ansonsten auch für den Übersteiger-Blog als Frodo verantwortlich und versuche das hier heute wieder einigermaßen irgendwie im Zaum zu halten. Damit stellen wir fest, es fehlt Christoph, der sich leider aus zeitlichen Gründen entschuldigen lässt und hoffentlich beim nächsten Mal dann wieder dabei ist. Und Stammhörer werden jetzt schon weinend ins Kissen beißen. Es fehlt Wilko, der sich ja in der letzten Sendung von uns allen verabschiedet hat, weil er beruflich den Wohnort Hamburg aufgeben musste und nun etwas weiter nördlich oder einigermaßen weiter nördlich in Schleswig-Holstein wohnt. Aber gute Nachricht, werden angekündigt, Wilko wird seine Wilko liest aus alten Übersteigern-Rubrik weiter fortführen und hat uns dafür heute auch 9 Minuten Audiodatei geschickt. Also, alles wird gut.
Darf ich dir was fragen? Wilko war doch Facebook-Spezialist.
Ich glaube, es ist Social Media, noch. Also nicht nur Facebook, okay. Sondern auch so
oder Twitter, ist das auch Internet. Noch?
Er steht total gerade auf das Nachsingen von Musikvideos auf Musical.ly, das ist so Playback für 13-Jährige, die sich dann vor die Handykamera stellen und das singen. Das ist gerade Wilkos nächstes großes Ding.
Weil ich dachte gerade, Schleswig wird das neue Silicon Valley, so Hamburg löst Hamburg als Medienstadt ab.
Nee, die haben ja da nur ein Internet, deswegen darf er auch nur für 20 Minuten, deswegen ist die Folge wahrscheinlich nur 9 Minuten lang. Da müssen alle zum Dorfältesten und einmal hier, guten Tag, 2 Hühner und dann... Darfst du einmal ins Internet.
Andererseits gibt es in Schleswig ja auch nicht so viele Leute, die mit Internet schon umgehen können. Wahrscheinlich deswegen ist Wilko dann schon so der Experte.
Entwicklung. Schleswig fällt mir was so ein. Wenn ihr da in Schleswig seid, guckt euch mal das Finanzamt von Schleswig an. du lachst. Ein Klinkerbau aus den 30er Jahren mit einem Adler, der die Arme ganz weit wegspreizt, seine Füßchen nach unten hält und einen Kranz festhält und dann irgendwie ein bisschen weggemörtelt das böse Kreuz. Also da gibt's noch richtige...
Da ist bestimmt ein Pokestop. Aber gut, wir schweifen ab. Wir haben heute die folgenden Themen für euch vorbereitet und mit vorbereitet meine ich echt vorbereitet. Wir werden ausführlich sprechen über die Neuzugänge des FC St. Pauli. Wir werden jeder fundiert und absolut zutreffend eine Saisonprognose abgeben. Wir werden sprechen über den Sponsorendeal mit Under Armour. Da verweise ich jetzt schon mal vorab auf die Folge mit Oke Göttlich, die wir da vor einiger Zeit schon mal aufgezeichnet hatten. Aber jetzt sprechen wir über das, was jetzt hier tatsächlich angekommen ist an Umbauten und Trikots. Wir werden sprechen über den Blindenfußball. Wolf sagte da bereits was zu. Dann über den Aufstieg der FC St. Pauli Frauen in die Regionalliga. Wir werden Wilko liest aus alten Übersteigern einspielen, wie schon erwähnt. Und wir werden die zwei Personalien der jüngeren Tage aufarbeiten, nämlich Michel Mazingudinze, der vom Verein aus der Altliga ausgeschlossen wurde, und Thomas Direnga, der geschätzte Kollege der Bild-Zeitung, der sich mit seiner Klamottenwahl bei der Pressekonferenz ein zweites Mal unglücklich gezeigt hat. Da werden wir dann nachher nochmal genauer drauf eingehen. Und wir haben einen bunten Strauß an Hörerfragen bekommen, die wir dann bei Gelegenheit übereinstreuen werden. So, wir fangen mal an mit den Neuzugängen. Und die hätten wir natürlich doch vielleicht verteilen können. Ich fange einfach mal an mit dem ersten. Oder Justus, möchtest du vielleicht? Da könntest du dann ja auch noch inhaltlich was zu beisteuern.
Mike verteilt die A4-Zettel an die erstaunten Kollegen, die jetzt eine...
Aziz Bouadous?
Richtig.
Habe ich ihn schon mal richtig ausgesprochen? Das wäre meine erste Frage.
Ich glaube schon.
Ja. Es wird ja immer gesagt, also das ist ja der Granaten-Einkauf des FC St. Pauli. Der Marktwert ist 800. ich habe jetzt das Spiel gegen Sevilla, war tatsächlich das erste und einzige
Ja, logisch. Wenn es das erste war, war es auch das einzige Saisonvorbereitungsspiel, was ich persönlich gesehen habe. Und es wurde ja immer gesagt, er sei so ein Schrank. Und ich hatte das irgendwie auch so im Kopf. Also der ist schon ganz, aber ich hatte ihn mir noch schrankiger vorgestellt. Vielleicht liegt es aber auch auf den Trikots, da können wir ja später drüber sprechen, dass sie vielleicht weit geschnitten sind. Er ist 1,88, leider steht hier kein Gewicht.
Aber ich finde, der ist schon, von den Schultern her, kann man das schon schrankartig nennen. Der ist halt mit 1,88 jetzt nicht der allergrößte, aber ist ja auch nicht klein.
Nö. Also, wenn ich meinen Tipp vorwegnehmen kann, das wird der Topscorer der Saison. Aber das habe ich wahrscheinlich nicht exklusiv, diese Idee.
Topscorer, ja. Heißt der Scorer, ist ja das Neudeutsche für auch Vorlagengeber und das, was ja Radzhankowski war.
Nein.
Torschütze.
Torschützenkönig. Okay. Wie nennt man denn das?
Torschützenkönig. Das ist dann...
Das schöne deutsche Wort Torschützenkönig.
Genau.
Ich habe aber mir auch, deswegen hatte ich Leistungsdaten noch mit ausgedruckt, er hat also letztes Jahr in der zweiten Liga 28 Mal gespielt und dabei 9 Tore und 9 Vorlagen. Also er ist nicht nur der Vollstrecker, sondern eben auch jemand, der nochmal Ball auflegen kann.
Also Assist,
nur auf wen, ne?
Assist, ne? Assist. Assist.
Assist.
Er hat in
56 Wolf Mopo, wie wir ihn auch nennen.
Er hat übrigens in 56 Ligaspielen 18 Mal das Tor getroffen für Sandhausen und 11 Assists aufgelegt. Das war also letzte Saison schon eigentlich ziemlich seine beste für Sandhausen. Steht bei Kicker. Nur falls das nicht auf deinem ausgedruckten Zettel.
Bestimmt.
Ich finde ihn, als er noch für Sandhausen gespielt hat, habe ich gedacht, dass das so ein Typ ist, den du scheiße findest, wenn er bei den anderen spielt.
Echt?
Und den du aber gut findest, wenn er in deiner eigenen Mannschaft ist, weil er halt so ein bisschen was Körperliches, Robustes mitbringt und auch mal irgendwie Leute auflaufen lässt und sowas. Ich bin damit eigentlich, ich konnte mit dem Namen erst nichts anfangen, bis ich das Gesicht gesehen habe und dann sagt, oh ja, ja, das ist gut,
das
ist gut.
Das machst du vom Gesicht abhängig?
Ja, den erkenne ich ja wieder. Den Namen sehe ich ja nicht oft. Ich habe ja diese Schaufenster hier auf und deswegen kann ich ja immer so schlecht gucken. Deswegen weiß ich immer ungefähr die Nummer, aber den Namen kann ich schon nicht mehr lesen oder wie der halt aussieht.
Du kannst dir Gesichter merken. Okay, das kann ich nicht, deswegen
bei mir. Ja. Ich kann mir nur Gesichter merken. Aber,
echt, das ist so krass.
Ich heiße Justus.
Kannst du Namensschildchen. Ja, es ist, ich bin mit diesem Transfer durchaus sehr zufrieden. Ich
finde übrigens ganz geil, draußen ist ein Victoria Hamburg Ultra mit blau-gelben Kapuzenpulli gerade vorbeigelaufen.
Habe ich verpasst.
Haben wir keinen Zugang von, ne?
Der hat mich mal gefragt, stand ich im Fahnenlager, ob das okay wäre, wenn er auf die Tür so Nordchaos-Aufkleber klebt.
Das ich gesagt, nein.
Du, vielleicht nicht ganz so. Also so ganz auf der Höhe ist er, glaube ich, nicht.
Aber
hast du jemand dir das Gesicht gemerkt? Oder?
Jemand, den du beim Gegner nicht magst, das hat für mich immer so einen Touch von Thomas Meggle war so ein Typ bei uns, Marcel Rath. Oder Gegenbeispiel David Jarolim. Leute, die du einfach beim Gegner per se scheiße findest, weil die auch so kacke spielen.
Na, kacke spielen
dreckig,
nicht.
Dreckig spielen.
Ist das Wort, genau.
Und das finde ich bei ihm jetzt, wäre nicht so meine erste Intention.
Ich habe mir auch nicht jedes Sandhausen-Spiel angeguckt, sondern halt immer nur so ein bisschen. Und dann kam das halt so bei mir rüber, dass das also ein Typ ist, der eben weil, auch ich finde eigentlich, ist er ziemlich körperlich, ja, eben okay, weil er so ein bisschen breiter ist, dass er halt die Leute auch mal auflaufen lässt.
Aber ich finde, das ist auch so ein Spieler, also wenn ich das eine Sandhausen-Spiel da gesehen habe oder so, den in Erinnerung habe, der läuft nicht einen großen Bogen um den Mann hin, sondern der geht den kürzesten Weg zum direkten Ziel. Und da sagen manche eckige Spielweise oder so, ich glaube, der hat eine sehr effektive Einteilung seiner Lauflängen. Also der sucht den kürzesten Weg dahin, wo er dann wirken kann. So, und ich glaube, das ist so eine Sache, die ihn vielleicht als ekligen Spieler charakterisiert oder, oder wenn man sowas dann festmachen kann, weil er ist, glaube ich, kein hypergieriger Dauerläufer.
Wobei, was man bisher so gelesen hat, gesehen habe ich jetzt auch nichts, ist er ja wohl defensiv durchaus mit engagiert, sehr, was ja zumindest für Laufbereitschaft in den richtigen Momenten spricht. Ansonsten, ich glaube, uns hat letzte Saison teilweise jemand gefehlt, der so ein bisschen körperlicher spielt. Von daher bin ich da ganz optimistisch. Und die Vita liest sich ja jetzt in den letzten 1-2 Jahren schon ganz positiv. Von daher auf dem Höhepunkt seiner Karriere jetzt zu uns gekommen.
Dann hoffen wir, dass er noch anhält, der Höhepunkt. Ich finde es sehr schade, dass man hier nicht sehen kann, welchen Schuh er trägt.
Einen linken und einen rechten.
Wir haben aber eine Hörerfrage dazu bekommen von Tainer und ich war so ein bisschen überrascht bei der Frage. Ich lese sie einfach mal vor. Buhadus, ist das ein guter Ersatz für Ratsche? Ich finde ihn vorne neben Fafa ganz prima, aber Ratsche ist halt echt viel gelaufen.
Aber Ratsche ist kein Stürmer.
Ich habe auch gedacht, das ist eher ein Ersatz für Tee, oder?
Ja.
Ja. Ja. Und da, wenn ich das jetzt 1:1 nebeneinander lege, würde ich sagen, haben wir uns nicht verschlechtert.
Das ist eine Sache, die zeigt sich.
Ja.
Tee ist garantiert mehr gelaufen, also als jetzt vom blöden Eindruck vom, also man muss den Spieler ja auch zigmal gesehen haben, um eigentlich drüber zu reden. Also eigentlich ist es dann wieder so Kaffeekränzchen-mäßig oder die klassische.
Wir haben ja auch Kuchen da.
Richtig, Kaffee nicht. Dafür ist viel koffeinhaltiges Getränk dabei, aber auch mit dem Dithmarscher geht der Kuchen ganz gut. Aber auf alle Fälle würde ich denken, Tee ist halt so wirklich einer, der bis zur Grundlinie an den Außenlinien langläuft. Und ich glaube, Buadus, wenn ich den so richtig in Erinnerung habe, bleibt eher so im auf dem Flügel, auf dem Halbfeld stehen und weiß dann genau in der Zone, welche Wege er vor und zurück machen muss und weniger so ein Duracell-Laufwunder.
Um dann da noch anzuschließen, weil Tainer hat noch was ergänzt mit 4-4-2, Fragezeichen, ist das nicht zu offensiv, weil bei der Abwehrkette steht man ja doch recht weit draußen, schreibt sie. Ich denke, das ist ja etwas, was man bei dieser Personalie Buadus auch mit reinnehmen muss, dass eben Tee, gerade wenn man die beiden vergleicht, oftmals da alleine an auf weiter Flur war und Buadus jetzt ja von diesem Taktikwechsel dann auch profitiert, wo er wahrscheinlich von Fafa Pekou jetzt anfangs unterstützt wird und vielleicht als da, als Spielertyp auch.
Die Frage mit dem 4-4-2 ist, glaube ich, eine, die man nicht mit dem einzelnen Spieler beantworten muss, sondern du wirst in der Liga jetzt ganz klar sehen, dass ganz viele Teams so verteidigen werden. Wobei dann auch immer der eine Stürmer mit nach oben abknickt, also wo du dann 4-1-1 hast oder du hast 4-1-4-1. Aber was ganz klar ist, dass du ganz, ganz, ganz klare Abstände zueinander hast, zu den Spielern. Also dass das wirklich so eine Art von, also das Verteidigen wird die neue, das wird das der neue Fußball in der nächsten Saison sein.
War ja in der letzten Saison ansatzweise schon zu sehen.
Genau, ich denke, das richtig. Genau, das geht weiter und das geht halt weiter und 4-4-2 ist halt die klassische Staffelung, wo du mit drei Linien arbeitest, die du dann vor dem 16er oder in der Zone, wo wirklich die letzten Pässe, die gefährlichen Pässe gespielt werden, wirst du ganz viele Abstände zueinander sehen. Die Spieler werden die Abstände miteinander ganz klar halten, wird ein ganz klares taktisches System sein und deswegen werden wir auch 4-4-2, deswegen taucht das jetzt auch auf. Weil 4-2-3-1 ist ja sowieso, das ist ja egal. Also es wird viel in einer ganz bestimmten Zone mit sehr, sehr klaren Abständen der Spieler zueinander verteidigt werden. Also das gummiartige Verteidigen aller Spieler ideal auf dem Platz aufgestellt wird das System sein und 4-4-2 ist dabei eins, was häufig angewandt wird. Und das Komische ist ja auch, dass immer bei diesem Spielsystem immer das defensive Spielsystem genannt ist. Nie das offensive. Sagen,
interessant wird es ja eigentlich, was passiert, wenn wir den Ball haben. Also 4-4-2 defensiv sehe ich auch. Die Frage ist halt, was du mit dem Kader machst, wenn du nach vorne gehst, weil du theoretisch ja dann auch irgendwie über ein 3-5-2 spielen könntest, dass du halt die Außenverteidiger mit raufziehst und da dann quasi Überzahlen schaffst. Von daher bin ich da eigentlich immer neugieriger, wie sich das in der Offensive gestaltet, weil wir das mit den Abständen, gerade bei St. Pauli letzte Saison ja oftmals zumindest zwei hinteren Viererketten, haben ja schon sehr brauchbar die Abstände versucht zu halten letzte Saison. Von daher glaube ich, dass wir da gar nicht so einen riesigen Unterschied sehen.
Mit dem Ball lässt du zwei Innenverteidiger stehen und schiebst die Außenverteidiger vor. Ist kein 4-4-2 mehr, ist auch keine Viererkette mehr. Also deswegen ist dieses ganze 4-4-2, also das ist immer das Komische, dass bei einer taktischen Formation, die geht immer aus von der Defensivformation. Du sagst nie, wir spielen 2-4-4 oder 2-3-5. Aber wurscht. Kluge Scheiße gerade.
Aber
alle sind still.
Mist. Ich höre ja daraus, dass du diesen Wechsel auf das 4-4-2 grundsätzlich positiv siehst.
Das ist einfach das, was State of the Art ist in der Verteidigung. Also wo du einfach versuchst, mit möglichst drei verschiedenen Linien gegnerischen Spielaufbau mit Plusspiel in die Tiefe zu verhindern. Und das wird auf einer ganz bestimmten Zone stattfinden. Und das heißt, es werden alle, also 4-4-2 heißt auch, dass alle hinter den Ball gehen. Da ist in seltenen Fällen lässt du irgendwie einen Stürmer vorne mitstehen. Und da ist dann vielleicht wieder das Ding, der Rückgriff auf Tee. Tee ist jemand, der weite, weite, weite Wege mitgemacht hat. Wenn ein Team aber richtig gut steht miteinander, dann wird ein Assis Buadus, glaube ich, besser sein als ein Tee in der Verteidigung. Auch wenn er nicht ganz so weite Wege macht, weil er einfach zielgerichtet wirklich den richtigen Moment auch kennt, wann er an den Ball gehen muss.
Und dann nochmal auf die Offensive zu kommen. Das finde ich nämlich diese Saison eigentlich viel spannender, weil wir gefühlt zumindest enorm an Geschwindigkeit gewonnen haben. Wir haben über Miyaichi und jetzt Cheng Shaheen, Aussprache noch offen, sehr schnelle Außen. Buadus ist, glaube ich, auch nicht ganz langsam. Dux haben wir noch einen in der Hinterhand, der auch nicht ganz langsam ist. Von daher kann ich mir vorstellen, dass wir offensiv im Vergleich zu letzter Saison ziemlich viel Dynamik gewonnen haben, was ja dann hoffentlich sich auch in mehr Toren auszahlen könnte.
Also ich finde eine Flügelzange mit Sobota, Miyaichi und dann gegebenenfalls Cheng Shaheen klingt erstmal ganz gut. Picot noch vorne drin. Da ist schon viel Geschwindigkeit, ja.
Aber Geschwindigkeit wird nicht alles sein, sondern eben, weil du enge Reihen hast, ist genau in der Geschwindigkeit die Ballverarbeitung, Ballmitnahme und das in einer geordneten oder in der Struktur, die du haben willst. Also willst du mit Zickzack durch die Linien kommen oder irgendwas? Oder wie willst du das Spiel machen? Willst du quasi in die Räume kommen, die von den Verteidigern vernachlässigt werden? Das ist dann vor den Ecken, also wo du in die Tiefe spielen kommst, wo man diese vielen langen Diagonalbälle sieht, wo man Linien überspielt mit Diagonalbällen. Das wird spannend sein, wie die Gummiverbände defensiv in der zweiten Liga überspielt werden wollen und werden. Und da ist Laufgeschwindigkeit nur ein Parameter, glaube ich. Also
ja, aber ohne Laufgeschwindigkeit wird es halt auch schwierig. Also ich denke, da sind wir schon grundsätzlich zumindest besser aufgestellt als letztes Jahr. Und was ja dazu kommt, ist ja bei den meisten, also insbesondere Sobota und Miyaichi, kommt ja auch die Ballsicherheit noch definitiv dazu. Bei Picot habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, der überholt sich selbst.
Genau.
Ja. Bei Shaheen weiß ich es nicht, aber.
Und ich glaube auch, dass zum Beispiel Buadus eine Sache noch mit übernehmen wird, die ganz lange Verhug machen sollte oder die dann natürlich auch Tee gemacht hat, aber vielleicht nicht ganz so gut hingekriegt hat, ist dieser Wandstürmer. Das ist der Stürmer, der sozusagen vorne drin steht, mit dem Rücken zum Tor, Bälle abprallen lassen muss auf die, um das Überraschungsmoment zu haben, der zweiten Reihe, die dann mit Tempo weiter den Ball durchträgt. Und ich glaube, David Buadus, der wird ein sehr guter Wandspieler. Also ist ein besserer Wandspieler noch als Lennart Tee. Also.
Okay. Kommen wir noch kurz auf seine Verletzungsgeschichte zu?
Ja, mach mal.
Hatte tatsächlich nur einen doppelten Bänderriss und war da auch schon nach 30 Tagen wieder fit. Ist also nicht so verletzungsanfällig wie andere Einkäufe, die wir getätigt haben. Das finde ich sehr gut.
Bänderriss Knöchel oder Knie?
Ja, da steht bei Transfermarkt.de nicht.
Jetzt hat er nicht. Bänderriss ist Sprunggelenk.
Der Bänderriss ist eigentlich ohne Zusatz ist Sprunggelenk, ne? Ja, okay.
Und finde ich nach 30 Tagen ist dann auch schon wieder.
Ja, Sprunggelenk ist ja eine Sache, damit bist du ja heutzutage eigentlich fast nicht mehr verletzt, weil du mit Tapeverband etc. da sofort rangehst.
Genau, und der war 30 Tage verletzt.
Also das wie lange hat der sich denn hingelegt?
Aber der Mann ist auch ganz schön alt schon, ne?
28 oder was?
Ja, aber also
jetzt ist er 28 mal, oder ist es, ich weiß es nicht.
28 oder 29 habe ich im Kopf.
29.
Baujahr 87, 4 Monate älter als ich.
Gott, seid ihr alle jung.
Warum alle?
Na, er und Aziz. Aber für die klassischen Einkäufe der letzten Jahre ist es schon vergleichsweise älter, habe ich den Eindruck.
Naja, es wurde jetzt halt ein erfahrener Stürmer, der auch mal trifft, gesucht. Ja.
Achso, vorher hat man nämlich nur geguckt, wer ist denn gerade noch da.
Genau. vorher hat man einfach oftmals ja auch dann junge Leute geholt. Wobei, naja.
Hat man jetzt ja auch wieder, ja, aber
halt nicht auf der Position. Gut. Nächster, und ich befürchte, da werden wir alle nicht so fürchterlich viel zu sagen können, Vega Eggenhagen Start.
Super Name.
Geiler Name, geile Frisur.
Beschreib mal.
Hat er sich den nicht jetzt wieder abgeschnitten?
Hä, wollte ich auch gerade sagen, ich habe den auch gerade gesehen. Hat er so eine spannende Frisur?
Ja, der hat doch dieses wilde, gelockte.
Ah nee, stimmt, ja.
Der sich die Haare geschnitten hat, war Neudecker. Der hat sie komplett einmal wegrasiert und der hatte vorher so eine komische Tolle.
550.000 ist der Marktwert von
Ja, das mit den Marktwerten, ich habe ja heute auch recherchiert, ne? Das mit den Marktwerten finde ich ja extrem lustig. Dann hast du da einen Spieler, der hat einen Marktwert von 3 Millionen und gerade eine Ablöse von 250.000 gekostet. Und ich frage mich dann immer, wie kommt dann dieser Marktwert zustande, wenn offenbar gerade Ablöse geflossen ist, die nicht in entferntester Nähe von diesem Marktwert ist. Also
vielleicht hat er da nachher gezeigt, was er wirklich kann oder die Bleigewichte abgelegt oder so, ich weiß es nicht.
Zwei Tage nach dem Transfer oder so.
Ja. Ja. Aber das ist doch sowieso Transfermarkt. Sind das nicht die einzigen, die den Marktwert definieren? Gibt es da noch konkurrierende?
Ich weiß
nicht. Vereine.
Genau. Das ist sozusagen der.
Stell mir in so einer Verhandlung witzig vor, wenn dann irgendwie so ein Sportmanager sagt, so auf transfermarkt.de hast du aber nur 300.000, da müssen wir mal drüber reden.
Also ich hatte als Harald Gärtner hier noch irgendwie Sportdirektor war, habe ich dann mal irgendwie, da waren noch die Container und so, und der hatte dann auch transfermarkt.de offen und so. Das war, glaube ich, so die erste Zeit, wie gesagt, alles klar, okay, die gucken da ein bisschen rein und wer so wie was macht und ja.
Aber ich glaube, gibt's ja ganz inzwischen andere. Haben wir andere Systeme, das stimmt. Ja,
hoffentlich.
Ja, also komm. Fun Fact, auch von transfermarkt.de, debütierte 2006 im Alter von 14 als jüngster Norweger im Seniorenbereich in der dritthöchsten Spielklasse. Für, 38 Millionen Euro Frage, für Elverum Football. Habe ich auch noch nie gehört. Hammer. Aber in der dritten Liga Norwegens bin ich auch nicht so
sicher. Die habe ich komplett.
Ja, ansonsten eben in Deutschland, insbesondere beim SC Freiburg, groß geworden, in Anführungsstrichen, ist dann zu Braunschweig gewechselt, hat da, glaube ich, so seine stärkste Saison gehabt und ist dann nach einem Jahr wieder zurück zum SC Freiburg, aber da nahezu komplett verletzt ausgefallen, kam nur auf so ein paar Kurzeinsätze.
Ich glaube, 7 Spiele oder so hat er dann gemacht.
Ja.
Du und guckst auf deinen Rechner und sagst, du glaubst.
Das ist ja das Schöne am Podcast, ne? Das sieht ja keiner. Ich habe ja auch stehen, dass der für Eintracht Braunschweig zum Beispiel 28 Ligaspiele absolviert hat, ein Tor gemacht hat und 2 Assists, was erstmal nicht viel ist, aber wenn man sich seine Position vor Augen führt, ist das schon ganz ordentlich, finde ich. Ich wollte aber Mike nicht weiter unterbrechen.
Trotzdem, alles danke. Gut. Der hat nie für Gladbach gespielt?
Nee.
Okay, irgendwie habe ich dann immer so als.
Geil, das frage ich jetzt bei jedem Spieler.
Echt, hat er nie für Gladbach gespielt? Ja, und was halt bei diesen 7 Spielen für Braunschweig dazukommt, es waren insgesamt nur 99 Minuten, also es waren auch alles Kurzeinsätze.
Für Freiburg.
Für Freiburg. Aber er hat zusätzlich noch 7 Mal in der Regionalliga Südwest gespielt, also da zumindest ein bisschen Spielpraxis hatte er schon. Wird sich stammpositionstechnisch beim rechten Verteidiger einreihen und auch da haben wir eine Frage bekommen, die ich an der Stelle dann mal gleich reinschmeiße. Und zwar von Yannick. Wer, glaubt ihr, wird das Rennen hinten rechts machen? Hornschuh oder Hedenstart? Und kann Rio seine Leistung gegen Kaiserslautern bestätigen? Das machen wir dann später. Aber erstmal, wer macht denn das Rennen hinten rechts?
Hornschuh. Ich glaube, ist das nicht ist Hedenstart? Heißt der Hedenstart?
Ja.
Ne? Ist der nicht eigentlich auch als Variante für eine Sechser-Position irgendwie auch genannt?
Genau, also laut Transfermarkt.de ist er nur als rechter Verteidiger oder linker Verteidiger bisher eingesetzt worden, ab und zu rechtes Mittelfeld. Aber bei der Vorstellung wurde auch gesagt, defensives Mittelfeld, und ich glaube, da fiel der Begriff polyvalenter Spieler.
Ja.
Endlich.
Oh je.
Endlich. Zack. Bingo ein.
Aber Johnny hatte die Liste mit den Worten, die man nicht mehr sagen darf, ne? Das stand doch ganz oben,
oder? Schreiben wir auf jeden Fall mit drauf, ja.
Ja. Ja, also da bin ich gespannt. Ich hatte mich auch am Wochenende mit einem Freiburg-Fan unterhalten, der hatte auch schon gesagt, können wir uns drauf freuen. Vor allem auch guter Junge, also.
Er ist guter Junge,
genau.
Steht aber auch nicht da, welchen Ausrüst er hat.
Welchen Marktwert hat er denn?
Ich glaube, ich hätte 550.
Aber er war schon mal bei 1,5 Millionen.
Als höchster Punkt, ja. Am 11.03.2013.
Also quasi eine verglühende Sternschnuppe gerade.
Nein, es ist ein Auf und Ab.
Ja, es geht reden los jetzt.
Apropos Auf und Ab, beziehungsweise On-Off-Beziehung. Christopher Abelboer ist wieder da.
Yay.
Finde ich gut.
Ich freue mich tatsächlich.
Warum denn, Sebastian?
Ich fand den, der ist vor 3 Jahren hier gewesen, 12, 13, glaube ich.
Ja.
Und ich fand den damals nicht schlecht. Er hat sehr viel Einsatz gezeigt, ist nicht langsam, ist körperlich ein bisschen robuster, war dann 3 Jahre weg halt irgendwie. Ich habe den vor 1,5 Jahren irgendwann mal für Düsseldorf spielen sehen, fand, was der da gemacht hat. Da hat er ja weiter vorne gespielt als hier. Hier hat er ja, meine ich, irgendwie primär in der Innenverteidigung ausgeholfen. Oder außen? Nee, auf rechts außen noch.
Ein Sechser.
Also. Hat der hier schon als Sechser gespielt?
Ja.
Und
als Rechtsverteidiger, ne?
Und als Rechtsverteidiger, beides, genau. Fand ihn da aber relativ stark. Dann war er ja irgendwie auch verletzt letzte Saison wohl. Aber guter Typ. Freue mich, dass er wieder da ist. Scheint auch Energie zu haben und Bock zu haben, hier zu spielen. Nicht das Schlechteste.
Ja, also ist die komplette Jugendabteilung bei Holstein Kiel durchlaufen, dann zu Hannover gegangen und kam von da halt dann einmal ausgeliehen zu uns für dieses eine Jahr. Da war, glaube ich, ziemlich jeder auch dann traurig, dass das nicht verlängert wurde, aber es war halt nur eine Ausleihe, die dann eben nicht weiterlief und ist dann zurück nach Hannover, kam da aber nicht so richtig in den Erstligakader rein und war jetzt die letzten 2 Jahre dann eben in Düsseldorf, da ist der Vertrag jetzt aber ausgelaufen. Und dementsprechend ist er wieder da und ist ein Kieler Jung, ne? Also von daher Norddeutscher, der hier sich sicherlich hoffentlich auch wohlfühlt und ja in den Interviews bisher auch schon immer gesagt hat, wie schön das für ihn ist, wieder zurückzukommen. Steht wahrscheinlich im Vertrag drin, dass er das sagen muss, aber es gibt ja Leute, denen man das auch abnimmt. Gut. Haken hinter. Wäre sonst auch noch ein Kandidat für einen rechten Verteidigerposten, aber ich glaube, er ist tatsächlich eher im defensiven Mittelfeld.
Ich glaube auch, in der Abwehr haben wir genug jetzt so langsam. Also da ist mir gerade sehr entspannt zumute.
Marvin Duksch. Wem sagt das denn mehr als Transfermarkt.de hergibt?
Ich habe meinen Bruder befragt, der in Dortmund wohnt und zum BVB geht und auch ab und zu den Amateuren geht. Und der sagt, er ist guter Junge.
Ich habe den einmal in Paderborn spielen sehen. Das sah schon alles ganz gekonnt und ganz gut aus. Ich habe nur wieder Sorge bezüglich seiner Verletzungshistorie. Also der war ja, ist ja quasi immer kaputt. Bei Paderborn konnte er zum Schluss auch nicht mehr spielen wegen Mittelfußbruch. Das ist aber schon sein dritter gewesen oder so. Da habe ich, weiß ich nicht so genau, was ich davon halten soll. Also das Spiel, was ich gesehen habe, Paderborn gegen, kriege ich auch nicht mehr zusammen. Das war aber gut. Also da war er solide, hat jetzt nicht geglänzt oder ähnliches, aber ist halt schon okay. Aber der ist halt permanent kaputt. Das gönnt man keinem, dass der schon alles mit Bänderriss, muskuläre Probleme, Mittelfußbruch noch und nachher und keine Ahnung was. Und verhältnismäßig jung ist er eigentlich auch noch.
Ja, wobei er, also der war in der Bundesliga-Saison von Paderborn, war er da, ist dann ja aber wieder zurück zu Dortmund und hat dann jetzt letztes Jahr auch nahezu durchgespielt, nachdem der Mittelfußbruch ausgeheilt war, hat er glaube ich auch nochmal irgendwie einen Bänderriss gehabt, aber der war dann nach einer Woche wieder raus.
Doppelter
aber
Bänderriss, 18 Tage.
Siehste?
Dings hier, wie viele Spiele für Dortmund 2? Das waren auch relativ viele.
28,
29, genau.
Und da auch, ne? Justus, leg's ruhig vor.
Ja, aber das weiß ich natürlich auch im Kopf. 15 Tore und 12 Assists. Ja. Und bei 28 Spielen.
Also fast jedes Spiel ein Assist oder ein Tor.
Ich habe noch eine schöne Geschichte
dazu. Bei einem nicht.
Marvin Duksch.
Und zwar?
Die Diskussion immer nach so einer, nachdem so eine Saison zu Ende ist, da gibt's ja alle Graben in ihrem Wissen und wollen Spielern haben. Und Eike wird von der Mutter irgendwie mal bei so einem wunderschönen Abend da gesessen und der sagte dann, Alter, St. Pauli muss unbedingt Marvin Duksch holen oder so. Also die sitzen dann immer mit so ein paar Experten und reden dann und schnacken über Spieler und wer würde gut zum St. Pauli passen.
Wer hat das gesagt?
Eike. Eike ist der Wirt von der Mutter. Mutter ist hier im Begriff in der Stresemannstraße. Das ist so eigentlich eine der wenigen Mutter? Bars, in der man so hingehen kann und wo man sagt, ja, es gibt auch noch im Schanzenviertel auch noch tatsächlich gute Bars oder irgendwie sowas in der Richtung. Und der hat halt gesagt, unbedingt Marvin Duksch holen, so irgendwie. Das wäre so der Konsens ihrer Expertengruppe. Der geht auch mit Dauerkarte ständig ins Stadion und guckt halt Fußball auch mit einem sportlichen Interesse. Und ja, und ich habe Oke dann irgendwann gesagt, hey, Marvin Duksch und so, die haben da gesagt, so eine Gruppe irgendwann. Und das war einfach nur so ein, weißt du, so ein, ja, das hatten mir schon viele erzählt und so, irgendwie alle sagen das und so, weil irgendwie ist das, der passt so ins Beuteschema scheinbar. Weil U23 Dortmund ist ja noch nicht gerade wenig Spieler, die bei uns sozusagen auch dann gut werden oder da tatsächlich sich zum im ersten Team dann bewahren oder bewähren. So bin ich, bla bla bla, gibt ja eine ganz lange Liste. Hornschuh, Duziak noch nicht. Hornschuh könnte wieder einer, Duksch könnte ja so einer sein. Und der ist auch, glaube ich, wie alt ist der? 23, 24?
22.
Also auch ein großer Spieler, glaube ich, über 1,80 groß.
Also wenn das nichts das? Wird, ne? Dann können wir eigentlich Wolf hier rausschmeißen.
Genau, nach dem Motto,
der hat uns den Typen jetzt untergejubelt.
Millionen verbrannt. Es gibt einfach, ich glaube einfach, und das ist vielleicht.
Bist
ist
du
das
beteiligt, bisschen, falls wir den
nicht verkaufen? Ich bin null beteiligt, interessiert mich auch nicht an Beteiligung, sondern ich finde einfach, was lustig ist, aber das würde jetzt einen riesen Bogen aufmachen, dass viele, viele, viele Leute gucken Fußball und sehen Spieler und haben Ideen dazu. Und ich grüße Kerstin Fischlein ganz herzlich, die Frau von unserem Guido Schröter, Zeichner. Die wollte ich immer fürs AFM-Radio gerne oder für die Blindenreportage als Frauenstimme drin haben. Und die hat mit so einer geilen Präzision Fußball geguckt, dass sie gesagt hat, hey, mein Lieblingsspieler Katalin Racanel war das damals, ein Außenrenner auf der Außenbahn und so weiter und so fort. Es gibt 100 Millionen von Experten in einem Fußballstadion und ich glaube, man kann irgendwann wenn du mit Leuten oft genug redest oder weißt, was die sehen und was, wenn man erzählt, man unterhält sich doch über Fußball. Also es gibt da ein Wissen, es gibt ein wirklich profundes Wissen innerhalb einer interessierten Gemeinde und ich hätte jetzt Eike als Typ, das ist kein Blödmann, das ist ein guter Typ, also da vertraue ich dem einfach, wenn der mit seinen Kumpels und Leuten redet, dass das eine, dass da eine validierte kleine Information wächst. Und Oke ist ja der, der sowieso alle Netze bündelt und irgendwo findet und wenn da an drei verschiedenen Orten das Duckschpflänzchen aufpoppt und wächst, dann sagt er, Moment, könnte man mal ins Botanische in gucken und sagen, was ist das für ein Pflänzchen? Ach, das könnte bei uns auf der Wiese gut wachsen. So.
Finde ich generell eine gute Idee. Kannst du, wenn du nächstes Mal mit Oke sprichst, diesen Cristiano Ronaldo mal ins Gespräch bringen?
Ist das nicht so eine Art, gibt so Herkules-Staude oder so?
Aber es müssen an drei verschiedenen Orten muss es auftauchen. Schon, es
ja, aber wenn nicht ich von Wolf kommt. Man muss ja mit einem Ort anfangen.
Nein, ich meine, kriegst du auch sicherlich, wenn du da irgendwie auf Präsidialer oder Geschäftsführerebene ist, sagen dir doch, hast du wahrscheinlich 133 Millionen Namen. Irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, Duxch wird gut. Ich hoffe, Duxch ist ein toller, technisch ausbaufähiger Spieler, der, ich hätte jetzt auch getippt, wenn das, steht das bei transfermarkt.de drin, dass der Tore mit rechts und mit links schießt. Also, dass das einer dieser modernen, ausgebildeten Fußballer ist, der mit dem Kopf mit rechts und mit links Tore schießt.
Also, Fuß steht da rechts. Bei Boadus zum Beispiel steht beidfüßig.
Okay. Gut, ich muss ja der Duxch halt links spielen.
Das ist jetzt, ich bin ja beidfüßig, ne? Ich treffe mit beiden Füßen das Tor nicht. Ja, okay.
Ist jetzt nicht so, dass jemand hier am Tisch überrascht, oh Hase.
Gut. Andere Leute spielen im Schiedsrichter-Trikot Torwart, ne?
Ja, weil sie es können. Dann sind noch zwei relativ junge Spieler dabei, die uns wahrscheinlich auch nicht allzu viele inhaltliche Statements entlocken werden. Nämlich zum einen Richard Neudecker, der von 1860 kommt, ablösefrei und da die Jugend durchlaufen ist, Riesentalent etc., aber jetzt schon seit Februar mit Schambeinentzündung verletzt, ist dann aber Kandidat fürs zentrale Mittelfeld, kann auch auf der linken Seite spielen, da Linksfuß.
Ich habe mir von 60-Fans sagen lassen, der beste, bessere Basti Meier. Also hoffe ich mal.
Jeder Mensch, der von 60 weggeht, ist ein guter.
Oh. Ja.
Kein Widerspruch.
Und um die Aufzählung der zwei Personen vollständig zu machen, Jakob Rasmussen, da war bisher oder in den letzten zwei Jahren Kapitän der Schalker U19, vorher gespielt bei Odense. Und ist aus meiner Sicht derjenige, der dann nächstes Jahr, wenn er denn weggeht, Philipp Ziereis bei uns ersetzen wird.
Ja, das ist sehr fair früh, wenn er das schon könnte, aber ist sicherlich derjenige, der als Innenverteidiger, junger Nachwuchsspieler dahin geführt werden soll.
Und Schalkes Jugendarbeit ist jetzt nicht so schlecht, also wenn der da Kapitän bei der U19 war, spricht das auf jeden Fall schon mal für ihn.
Ja. Und ist, glaube ich, in einem ähnlichen Alter jetzt bei uns, wie Ziereis damals zu uns kam.
So jung?
Ziereis ist doch jetzt erst 22
oder okay. Ja. Also müsste ungefähr hinkommen. Und wie gesagt, nächstes Jahr, wenn er denn dann, wenn Ziereis denn für 38 Millionen, wo auch immer hingeht, hätten wir da schon jemanden. Ist auch mit 1,90 entsprechend ähnlich groß. Ihr habt ihn am Wochenende gesehen bei der U23. Und sowohl mein Eindruck als auch der von vielen drumherum war unfassbar präsent und auch schon sehr ausdrucksstark dirigierend auf dem Platz für so einen aus der A-Jugend gerade gekommenen. Hat mir gut gefallen.
Wer spielt denn noch aus dem erweiterten Profikader bei der U23?
Also ich habe ein Interview am Samstag mit People gelesen, da hieß es, es kommen immer drei pro Spiel. Am Wochenende waren Slitka, Empen, Rasmussen, Brodersen und ich weiß nicht, ob es sogar noch ein Fünfter war. Wobei,
das war mit Joel Keller?
Nee, der ist der nicht außer Gefecht aktuell
nee, schon? Nee, es kommt noch, glaube ich.
Das hast du sehr, sehr so, diplomatisch ja ausgedrückt. Ja.
Habe ich gelernt.
Joel Keller hat doch in Nürnberg so ein geiles Spiel gemacht. Also das, also da war der so voller positiven Adrenalin.
Das hast du auch Ahnung sehr diplomatisch ja ausgedrückt.
Nein, ich habe das nur im weil ich gerade so an so einem Audio rumgebastelt habe und da der Name Joel Keller auch aus der Live-Reportage rausgeschnitten wurde und dann fiel mir ein, ey, der war ja nur in Nürnberg oder da war der richtig groß und mit Nürnberg hängt ja auch jetzt die körperverletzungsanhängige Geschichte da irgendwie im Raum, ist auch egal.
Also die achte keinen. Herren des FC St. Pauli spielt übrigens gegen Eintracht Fuhlsbüttel in dieser Saison, vielleicht darf er da ja mitspielen, weiß ich nicht.
Oh.
Hey, das sind
ja
hier.
Ja.
Spielst du achte Herren eigentlich?
Nee, spielen darf man da nicht sagen.
Ich habe nämlich dritte Herren gespielt, also ich bin Gründer mit, also vierter der neun dritten Herren damals, das ist 91 gewesen und die achte ist ja der Nachfolger der dritten Herren.
Genau, mit hier. War Malte da auch schon da?
Malte?
Ja. Also tatsächlich sind noch einige dieser Gründer da, das daran erkennt man.
Der dritten Herren nicht mehr.
Meinst du, ich glaube...
Doch, dritter Herren, Yves hat dritter Herren gespielt. Yves hat dritter Herren gespielt. Egal.
Ja. Wer jetzt hier völlig fragend sich wundert, worüber wir reden, Eintracht Fuhlsbüttel spielt hier im Hamburger Gefängnis, hat dementsprechend nur Heimspiele und
dürfen überraschenderweise nicht aufsteigen.
Dürfen nicht aufsteigen, das stimmt, in der Kreisklasse. Mhm. Und wir hatten
letztens... Warum dürfen sie nicht aufsteigen?
Weil das so ist, weil du ab der Kreisliga wäre das mit
nur Heimspielen.
Wäre das ja schon Wettbewerbssitz.
Ja, so, ja, okay.
Und wir hatten letztens beim Spiel der Frauenmannschaft in Meldorf, nein, gar nicht wahr, als die Frauen aufgestiegen sind in Meldorf, ohne zu spielen, stand jemand von der achten Herren neben mir und dann ging die Diskussion los, ob da denn wohl Zuschauer hin dürfen. Und ich glaube nicht.
Nein, dürfen nicht. Und du wirst auch gefilzt. Also wenn du da als Spieler reingehst, dann heißt es erstmal so, guten Tag, einmal in die Umkleide. Und du darfst keine Zigaretten, also Zigaretten darfst du vielleicht mitnehmen, aber eher nicht so. Und nichts, kein Schlüssel, kein gar nichts, da gibt's dann quasi Schließfächer und dann darfst du das da lassen, musst doch deinen Ausweis mitbringen, ne? Also da kommt keiner rein, der keinen Ausweis hat. Und dann spielst du auf so einem Grandplatz im Innenhof, wo dann aus den Fenstern halt dir eventuell die Leute zugucken und zweiter Sachen rufen. Die Jungs sind aber alle total lieb und total nett, weil die wissen, also die von Eintracht Fuhlsbüttel, weil die wissen, dass wenn sie halt zu sehr körperlich da rangehen und irgendwie in Verprügeln oder so, dass sie halt nicht mehr Fußball spielen dürfen. Und das ist halt so eine der wenigen Ablenkungen, die die da haben. Deswegen sind die auch immer alle nett und höflich und sowas alles. Da braucht man nicht so viel Angst haben.
Woher weißt du das so genau? Bist du da
gab's eine,
sozialarbeitermäßig unterwegs?
Da gab es eine sehr interessante Reportage. Ich glaube, das Abendblatt hat auch mal geschrieben und das NDR-Fernsehen war schon mal da und sowas. Das ist sieht da alles ganz witzig aus. Ich werde da auf jeden Fall nicht hin.
Ist ja auch ein Teil der vier Säulen, glaube ich, der Sepp Herberger Stiftung, Resozialisierung und sowas in der Richtung. Vielleicht bewirbt sich die achte Herren jetzt auch auf den Preis.
Also ich habe auf jeden Fall weil das war die Freundin eines Spielers, die da fragte und ich sagte dann, du musst dich einfach nur als Physiotherapeutin auf den Spielbericht eintragen lassen, dann wird das schon irgendwie gehen.
Ja.
Nun gut, Jakob Rasmussen mag uns verzeihen, dass wir von ihm über Joel Keller zu Hamburger Gefängnisfußball gekommen sind. Last but not least und auch terminlich die letzte Verpflichtung, die wir getätigt haben, Cenk Şahin, spreche ich jetzt einfach mal so aus, hat auch noch einen weiteren Vornamen namens Enver. 21 und hat einen unfassbar hohen Marktwert, um das Thema jetzt auch nochmal komplett zu machen. Von 4 Millionen Euro, wo keiner so richtig weiß, wie sich der zusammensetzt. Kommt von Medipol Başakşehir. Ist dort rechts außen, kann aber auch Mittelstürmer oder offensives Mittelfeld spielen, hat sämtliche türkischen Jugendnationalmannschaften durchlaufen und laut Thomas Meckle hat man da schon sehr lange dran gegraben. Jetzt konnte man ihn ausleihen, Ablösesumme etc. stillschweigen vereinbart und wir haben für nächstes Jahr dann eine Kaufoption. Wer von euch hat denn schon diverse Spiele von Herrn Şahin live sehen können?
Das war ja wieder so einer dieser Namen, der dann plötzlich rauspurzelte und dann man dachte so, wer? Und dann las man 4 Millionen Marktwert und dachte, was? Ich glaube tatsächlich, ich kenne niemanden, der wusste, wer das ist.
Doch, ich kenne Thomas Meckle.
Ja. Und es gibt ja auch immer die Dinger, also diese Geschichten, wo man dann sagt, wow, der Name, den habe ich schon mal gehört. Hier, Luri heißt er doch, nee. Wie heißt der andere noch bei Dresden? Şahin, ach nee, da ist nochmal, ach so, Şahin, okay. Nein, das ist...
Ja, also wir haben auch da tatsächlich eine Frage dazu, das geht so mehr ins Philosophische, von Niki Green. Was haltet ihr davon, dass vom Marktwert her einer der teuersten Zweitligaspieler überhaupt bei St. Pauli spielt? Passt das überhaupt? Ich habe dann tatsächlich mal geguckt, also es gibt nur den Sané von Hannover, der ist mit, ich weiß nicht, 4,5 oder 5 Millionen bewertet und Şahin ist dann mit 4 Millionen schon der Zweite in der Liste. Ich glaube aber, dass wahrscheinlich jeder, der irgendwie bei einem türkischen Erstligisten unter Vertrag steht, schon mal pauschal 2,5 Millionen wert ist oder 3 Millionen und dann halt nur noch so ein bisschen was on top kommt, sodass der Marktwert hier nicht wirklich fundierte Aussagen über seine Leistungsfähigkeit in der zweiten Liga bringt. Aber wenn doch, dann umso besser.
Eben, wenn er am Ende der zweitbeste Zweitliga-Profi der Saison war, bin ich sehr zufrieden.
Beschweren wir uns nicht.
Ich hätte nur Angst gehabt, wenn es der teuerste Transfer des FC St. Pauli geworden wäre.
Ja, das kann er ja dann aber werden, ne? Also ich meine,
aber ein Einkauf. Dann hast du ihn ja in der Saison gesehen, dann ist es ja ein fundiertes Urteil.
Also die Kaufoption soll ja ziemlich hoch sein, wir zumindest in der Presse.
Ja, aber das war doch bei Sobota auch so und dann ist er halt nochmal ausgeliehen worden und dann war es irgendwie billiger. Also mal gucken.
Hugo Enzemann.
Der hier viel zu schlecht weggekommen ist, meiner Meinung
nach. Ja, oha, auf jeden
jetzt
Fall.
Jetzt geht's ab.
Okay. Der war super. Marcel Rath fiel heute auch schon. Eine beiden absoluten Lieblingsspieler. Hey,
Marcel Rath fiel aber dauernd.
Oh. Uiuiuiui.
Justus wendet sich wieder der Walnusstorte zu und hat jetzt die erste von 14 Walnusshälften auf seine Gabel aufgespießt. Das ist so auch so Buttercreme oder ist so eine richtige cremige Füllung drin, ne?
Buttercreme, die Buttercreme ist anders.
Da ist irgendwas, aber das ist was ganz Feuchtes drin. So
ja, wie ich glaube, der ist einfach nicht richtig durchgebacken. Also wenn wir nachher irgendwie alle auf den Pott rennen müssen, dann wissen wir, weiß ich, dass ich in der Bäckerei nicht mehr kaufe.
Aber es gibt auch so Butterkuchen, wo auch so feuchtes Zeug drin ist, oder nicht so? Und so ähnlich schmeckt der, der ist halt ein bisschen höher, ein bisschen gelb, ein bisschen hefig, aber im Inneren des Hefebauches gibt es buttrige, weiche Zonen.
Wolf erzählt völligen Quatsch.
Ist trocken. Super, gut. Macht Spaß.
Ich möchte an der Stelle nochmal eine Hörerfrage reinschmeißen, nämlich von Fabslicious, wie auch immer man das ausspricht. Wer ist denn euer hoffnungsvollster Neuzugang?
Aziz Bouadouz.
Sagt Sebastian.
Aber da bist du da hoffnungsvoll oder? Also ich meine, der ist ja ein gestandener Spieler.
Okay, es ist der Spieler, mit dem ich am meisten Hoffnung verbinde, vielleicht so formuliert, aber hoffnungsvollste, wenn man es dann, sagen wir mal, mit Entwicklungspotenzial sieht, schwierig, wahrscheinlich Richie Neudecker, wobei ich den jungen Herrn Şahin noch so null einschätzen kann, wenn der so einen hohen Marktwert hat und das erfüllt sicherlich auch.
Ich freue mich über Avevo, auch wenn es kein richtiger Neuzugang ist, weil ich glaube, dass der gut reinpasst, dass er sich noch ein bisschen entwickeln kann und ich ihn einfach sympathisch finde.
Dann sage ich jetzt Hegenstart, um noch einen dritten Namen zu nennen. Da glaube ich tatsächlich, wenn der verletzungsfrei bleibt, wird der uns sehr helfen.
Jo, dann sage ich Rasmussen.
Weil das ist das so wollte ich auch sagen.
Ja, es muss schneller sein.
So, dann hast du nur noch Neudecker. Naja, nein.
Ja, den habe ich ja schon geadelt, weil er bei 60 Duxch weggegangen ist.
Stimmt, Marvin Duxch. Hätte ich ja sagen müssen. Richtig, ich bin ja doof.
Ja, ich nehme Duxch, du nimmst Neudecker.
Nein, Rasmussen.
Rasmussen, okay.
Okay, dann können wir nämlich, damit haben wir dann wunderbar seine Nachfolgefrage beantwortet. Oder seid ihr zufrieden mit Meglis Job? Ich denke, da hier fast jeder Name einmal genannt wurde, sind wir da relativ.
Ach, so zufrieden. Läuft das hier. Ey, wir kriegen erstmal alle Namen in den Mund gestopft. Und damit hier Herr Krückemeier die sanfte Überleitung hat, um sich zwischen sportlicher und Pressestelle richtig zu positionieren. Sehr gut. Oh, Mike, ist doch okay, passt schon.
Aber dann, der große Zampano fragt noch, auf welchen Zweitligatransfer seid ihr neidisch? Wer hätte besser zum FC St. Pauli kommen sollen?
Ivica Ulic.
Alter. Autsch.
Also so als vierten Stürmer hätte ich Simon Torodo gerne hier gehabt.
Statt Bouadouz lieber?
Nee, nicht statt, sondern zusätzlich.
Und wenn du zwischen den beiden wählen musst?
Bleiben wir bei Bouadouz, der ist schon hier.
Okay. Der wollte ja offenbar
her. Der war nicht so teuer, das ging auch.
Der hatte Bock auf St. Pauli, Terodde ja scheinbar nicht, von daher.
Also ich finde, erstmal um eingehend zu sagen, ja, Mägle hat einen vernünftigen Job gemacht. Ich hätte natürlich gerne zum Beispiel Sebastian Schachten wieder zurück gehabt, der jetzt in der dritten Liga spielt.
Was? Ist. Bitte?
Müsste noch ein Stück Kuchen vielleicht.
Das kommt gleich geflogen.
Ich hätte den gerne zurück gehabt. Ich finde es schade, dass Toni Seiler von Darmstadt jetzt nach Nordhausen ist, in die Regionalliga Nordost oder so. Das gefällt mir aber auch nur vom Typ, ist jetzt nicht so.
Vom Bart,
meinst du? Glatz, ne? Er hat eine Glatze, er hat einen Bart, ich finde ihn eigentlich schon ziemlich in Ordnung. Er hat auch eine ganze Weile vegan gelebt und sowas, das ist eigentlich ein cooler Typ. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, grundlegend zufrieden und würde jetzt nicht sagen, hätten wir uns mal den Ginczek zurückgekauft oder so.
Ja, also ich weiß nicht, was man bei Hannover noch so finanziell plant. Also Martin Harnik finde ich schon Top-Verpflichtung, aber ich kann jetzt nicht sagen, den hätte ich lieber hier gehabt, weil das geht ja auch dann mit den finanziellen Folgen da eben einher. Und deswegen bin ich mit der Auswahl, die wir da haben, echt zufrieden. Und ich hoffe einfach nur, dass Ryo Miyachi fit bleibt, dann ist das ja eigentlich auch noch eine zusätzliche Neuverpflichtung.
Du, wer hat das gesagt mit Mopo? Mir lag es auf der Zunge und ich dachte, Mike meint wirklich Neuzugänge, und sonst hätte man...
Haben wir das echt letztens?
Miyachi.
Ich würde gerne nochmal auf den Harnik zurückkommen. Habt ihr das mitgekriegt, was der in Stuttgart gemacht hat? Er hat ja gerade so ein bisschen Abstiegskrise und so. Er hat erstmal einen neuen Porsche gekauft. Ne? Verein liegt am Boden. Der erste Mal Abstieg seit 39 Jahren oder so. Alle sind traurig.
Und man schafft,
er hat's halt. Der Harnik kauft sich einen neuen Porsche.
Ja, aber vielleicht wusste er, dass er weggeht und er kriegt es da noch billiger, weil er ja
am
Werk abholen kann.
Guck mal.
Ein Sparfuchs.
Ja,
ein Schwabe
halt. Aus dem Ländle, ja. Aber er ist ja eigentlich Österreicher in Hamburg geboren.
Ja.
Und Max Kruse und Finn Bartels spielen wieder zusammen.
Oh, da haben wir noch mal. Ja, nee, hast du noch was? Erzähl doch ruhig.
Nee, Max Kruse, ich hab dich dann gefragt, ob dir dein grün-weißes Herz jetzt aufblüht, dass die beiden wieder zusammen spielen dürfen.
Weil wir es gerade von Bärten und Glatzen und so hatten, Frankie fragt, die Frage, die sicherlich alle beantwortet haben wollen, was trägt eigentlich Frau Hansen?
Fassung. Er trägt die Fassung.
Ja, auf der Nase, das hatten wir vorher schon.
Stimmt, das ist Erich. Ich hab mich lange vorbereitet, ich glaube 20 Minuten für diesen Transfermarkt-Kopiererei und tatsächlich 2 Stunden, was ich denn anziehe, und hatte auch schon Jogginghose an und einen Polunder und einen Operhut. War mir dann aber ein bisschen zu viel und ich trage heute abgeschnittene kurze Hosen und ein schwarzes T-Shirt mit Aufdruck.
Ja, dann und eine Nintendo-Mütze.
Und eine Nintendo-Mütze. Frankie, es tut mir leid, wenn ich dich enttäusche.
Ja, aber sag doch mal, was drauf ist. Also 1910 sieht man in braun-weiß umrandet auf rotem Grund 2 Vereinswappen.
Das ist dieses Babelsberg-T-Shirt, das es zum Testspiel in Babelsberg gab. Also oben 1910, unten 1903 und dann die beiden Vereinswappen.
Also und, ein bisschen mit Farben abgesetzt.
Und die graue Kappe, da ist ein Nintendo-Aufnäher auf der gesamten Stirnbreite drauf. Ich dachte mal, das sieht aus, weißt du, wie so eine Bedienerleitung von so einer Klimaanlage. Was ist das eigentlich?
Das ist ein Controller.
Das ist ein Controller vom Nintendo Entertainment System, vom ersten Nintendo, das damals tatsächlich als Spielekonsole bezeichnet werden durfte.
Und da merkt man dann die Kompetenz aus der Blindenreportage, weil du detailliert abfragst, was man sieht.
Oha. Ich habe auch grüne Füßlinge an und braune New Balance Schuhe.
Die kann ich nicht mehr sehen.
Möchte jemand noch die Unterhose?
Ja, oh ja, so schwarzes Unterhemd. Grüne Füßlinge, olivgrün.
Passen zur Hose. Füßlinge? Heißen die Dinger nicht Socken?
Sneakersocken.
Ja.
Und wenn wir jetzt schon Aufdruck, T-Shirt-Aufdrucks, noch weitere?
Ja, genau.
Wenn Justus? Wir jetzt
schon Achso, bei Justus? Fashion und Beauty sind, genau.
Aber Mike, du bist wirklich unmöglich heute.
Nee, ich möchte über meine Mode auch nicht reden, aber bei deinem T-Shirt bin ich mal noch, weil da steht was drauf und dann könnte Justus den nächsten Werbejingle einleiten.
Da steht drauf, kein Fußball den Faschisten, was auch das aktuelle Tour-Shirt des Fanladen St. Guck. Pauli ist.
Das könnt ihr euch komisch, ne? Zusammen mit einer Sonnenbrille kaufen.
Seit gestern im Fanladen erhältlich für 15 Euro. Für alle Hörer von weiter entfernt wird es nach dem ersten Heimspiel es auch online geben. Wir setzen erst auf den, wie nennt es man es, Ladenverkauf und wollen zum ersten Heimspiel auf jeden Fall alle Größen vorrätig haben. Deswegen geben wir noch nichts in den Online-Shop. Ihr könnt euch also erstmal vor Ort eindecken. Es wird auch im Fanladenbus nach Stuttgart mitgenommen. Also wer auch beim Auswärtsspiel in Stuttgart ist, kann zum Fanladenbus kommen und sich dort auch ein T-Shirt kaufen. Und dann haben wir auch einen Online-Shop, der wird aber erst nach dem Braunschweig-Spiel gefüllt werden.
Habt ihr Kindergrüßen?
Nein.
Oh. Mike, du passt in keine Kindergrüße.
Nein, ich nicht.
15 Euro das Ganze, und weil Johnny so lieb guckt und mir schon so einen Kuchen ausgegeben hat, mit Sonnenbrille zum Vorzugspreis von 20 Euro.
Krass.
Was hast du denn für ein T-Shirt eigentlich, Ander? Das, also ich kann das immer nicht so, die Frakturschrift da, Odin to the Flame irgendwie.
Das bringt uns
zum Thema. Nee, stimmt, jetzt hast du es glatt gezogen.
Das Odin so ist aber durch meine Kette, was so ein Thorshammer ist, leider ein bisschen verdeckt, deswegen kann Wolf es gerade schlecht erkennen.
Nee, ich bin da auch nicht so bewandert, ehrlich gesagt.
Ja, dazu ist nur so ein indisches Sonnenzeichen.
Und was steht da? Manowar oder was
ist das? Nee, Manta.
Manta.
Manta ist eine
total Opel-Schöpfung, ist so ein kleines Auto, ne? Manta.
Das ist eine Metalband aus Bremen und inzwischen auch aus Hamburg. Sind nur 2 Leute, Schlagzeug und Gitarre.
Sehr geil.
Ja, der hat so 300 Effektgeräte für seine Gitarre vor sich und macht da so, tanzt da so drauf rum und die habe ich Samstag, Freitag im Grünspan gesehen. Als Vorband von Quillertag. Sagt dir keinem was, macht
auch nichts. Da habe ich ein T-Shirt von. Das ist aber direkt dreckig geworden.
Ja, genau. das war so ein Metal-Konzert. Eigentlich in einem viel größeren Rahmen müsste es stattfinden, aber es fand trotzdem in Grünschmarrn statt.
Die kommen wieder, ne?
Ja, aber dann in die Markthalle. Da ich
was die Hörer leider nicht sehen können, ist, wie skeptisch Mike guckt, wenn es um Metal geht.
Nee, skeptisch. Also. Ich würde kurz auf mein T-Shirt zurückkommen. Ich habe das Weiße mit dem großen Ziegenkopf drauf. Es ist ausschließlich ein nicht lesbarer Schriftzug drauf, wie das bei Metal-Bands so üblich ist, und ein riesiger Ziegenkopf. Ist großartig.
Kannst du auch in Köln tragen. Dann.
Was ich so, die Schrift ist auch noch rot, das T-Shirt ist weiß. Also, Wahnsinn. Vielleicht bin ich ja, ich gehe nach Köln fahren.
Und Meshuggah und so läuft auch? Ich kenne mich sonst nicht aus, also das ist die einzige Metal-Band, die ich nennen könnte. So.
Das ist die einzige? Das ist aber auch absurd. Iron Maiden, Manowar,
ja, gut, kennst okay, du nicht? Iron Maiden und so, aber okay, aber das hätte ich jetzt nicht mehr, als das wäre für mich schon eher Hard Rock oder sowas, aber wahrscheinlich ist das irgendwann.
Auf Arte kann man sich den Iron Maiden Auftritt von Wacken live angucken, im Fernsehen. Also das finde ich schon absurd, muss ich sagen. Aber gut, ist auch egal, wir schweifen ab, glaube ich.
Nee, gar nicht.
Obwohl, habt ihr das Flugzeug von Iron Maiden gesehen?
Ja, es ist größer als das der Kanzlerin.
Das ist aber auch nicht schwer.
Okay, also, herzlich willkommen allen Neuzugängen. Sprechen wir ganz kurz über die Leute, die uns verlassen haben. Ich lese mal einfach die Liste einmal vor. Wir sagen danach vielleicht jeweils zu einem Spieler irgendwas, was uns dazu einfällt. Als da wären, und das ist jetzt nicht wirklich geordnet, Marc Schatkowski, der jetzt bei RB Salzburg spielt. Ante Budimir eher der Vollständigkeit halber, weil der war ja schon an Crotone ausgeliehen, ist da jetzt hinverliehen worden und dann gleich weiter transferiert. André Starzew stand heute immer noch ohne neuen Verein, leider. Okan Kurt, der in Holland spielt bei Fortuna Sittard. John Folk beim 1. FC Heidenheim. Sebastian Meyer bei Hannover 96. Lennart T. Werder Bremen. Enis Alushi, auch noch relativ frisch. 1. FC Nürnberg, der Verein im Ruhrgebiet, den er immer haben wollte. Davidson Eden, momentan auch noch ohne neuen Verein. Und das war's.
Mir tut es sehr leid für meine Kollegin Romy, dass Okan Kurt gegangen ist. Das könnte ich zu einem Spieler sagen.
Mir tut das auch total leid. Ich glaube aber sowohl für ihn... Also ja. Für Romy, nein Gott. Für ihn ja. Ist es wirklich...
Klar, für ihn ist es auch doof, aber ich wollte...
Sinnvoll, dass er gegangen ist, wollte ich sagen, weil ich glaube, er wäre hier einfach nicht... Er musste jetzt mal was anderes machen. Der kann ja gerne zurückkommen, aber ich glaube, er hätte bei Ewald halt keinen Fuß mehr in die Tür gekriegt oder keinen Schuh auf den Platz.
Hat er ihm ins Essen gespuckt, oder?
Nee, glaube ich gar nicht, aber Ewald ist ja auch, was er bei Empen immer gesagt hat, mit da muss körperlich mehr kommen und das... Ah, da ist Okan vielleicht auch auf seiner Position tatsächlich nicht derjenige Spielertyp, den Ewald da gerne hätte. Und ich hoffe, dass er da bei Fortuna Sittard gut abschneidet und irgendwann nochmal gerne wiederkommt. Ja, alle anderen, also ich weiß nicht so recht. John Verhoek fand ich hier immer als Typ geil, hat sportlich jetzt aber nicht riesige Krater hinterlassen. Sebastian Meyer habe ich immer verteidigt. Der hat mich im letzten halben Jahr echt massivst geärgert, auch mit seiner Anspruchshaltung dann hier.
Er erinnert mich da an eine Folge eines nicht näher genannten Podcasts.
Genau so. Von daher, heute habe ich irgendwie, ich weiß nicht, wer das verlinkt hatte, aber da schrieb dann Peter Neururer, dass man Sebastian Meyer hat gehen lassen an Hannover. Das wäre ja ein großer Fehler gewesen, wo ich inzwischen der Meinung bin, nee, ey, soll der da glücklich werden? Und wer weiß, ob Hannover mit ihm glücklich wird.
Ich glaube im Übrigen, dass wir nach spätestens 3 Spielen nicht mehr über Marc Schatkowski reden werden.
Widerspruch, euer Ehren. Weil Marc Schatkowski vielleicht jetzt beim Verein spielt, der Kacke ist.
Nee, gar nicht deswegen. Ich glaube, dass er ein relativ dominantes Auftreten hatte, das aber bestimmte Alternativen dadurch auch zugestellt hat. Und ich glaube, dass das, was er gut kann, nämlich ackern und rennen und Zweikämpfe, möglicherweise nicht schlecht ist, aber ich glaube tatsächlich, dass Buchtmann die Position kreativer, offener und mit mehr Auge ausfüllen kann.
Würde ich wieder widersprechen. Schatkowski, klar, vielseitigerer Spieler. Was zu Okan Kurt gesagt wurde, der vielleicht ein ähnlicherer Spielertyp ist, irgendwie Schatkowski geht hin, der geht an Leute dran, was der mit seinen kleinen oder mit seinen, was der, wo der überall hingeht und hintritt und in die Bälle reingeht, fand ich sensationell. Das Einzige, was ihm, glaube ich, fehlt, ist, dass man ihn wirklich so ein bisschen in eine Rolle reinbringt, motiviert, eine Rolle, eine Spiel, eine funktionale Rolle einzuhalten. Also der geht immer drüber hinaus. Also der ist so.
Ja, aber das ist genau mein Problem mit Tschaikowski, dass immer wenn er den Ball dann hatte, es zumindest interessant wurde, weil ihm oft die Optionen fehlten oder oft auch nicht richtig gesehen hat, weil die Pässe nicht so ankamen, wie sie sollten. So, und da sehe ich jemanden wie Buchtmann, der weniger körperlich spielt, aber gefühlt mehr mit Auge tatsächlich im Vorteil. Und ich glaube, durch die Besetzung mit Avevor haben wir uns im defensiven und dann so halboffensiven Mittelfeld nicht verschlechtert.
Also ich wünsche auch Christopher Buchtmann eine kontinuierliche Saison, wo er wirklich körperlich fit viele Spiele hintereinander machen kann.
Ja, ohne Frage. Dazu passt dann die Frage, die wir irgendwie auch gekriegt haben über den Twitter-Account gerade. Ich muss mal kurz scrollen hier. Wann erleben wir einen Saisonstart ohne Verletzte?
2054.
Danke. Ist die Frage damit beantwortet?
Wer fragt denn sowas?
Das war Arthur Abendbrot. Hm. Der fragt auch noch unsere Gedanken zum Trikot, aber da kommen wir ja später noch drauf.
Ah, der wartet auch immer noch auf eine Antwort von mir bezüglich Interviews, die er vor einer Zeit mal aufgenommen hatte. Habe ich gehört, ich melde mich noch. Gut, dann, weitere Abgänge. Also Lennart T. bin ich sehr gespannt, ob der in der ersten Liga sich bei Werder wird durchsetzen können.
Ich würde es ihm ja gönnen.
Ja, ich bin aber vorsichtig pessimistisch, was das anbelangt.
T. Kruse Bartels.
Werder steigt ab.
Du meinst, weil die einen St. Pauli-Sturm haben? Oder
was? Also, wenn man alle verkauft, die in der Mannschaft Fußball spielen können und Max Kruse dann kauft, also das kann nicht funktionieren. Glaube ich wirklich.
Bin also, nicht so sicher.
Okay, also ohne Max Kruse wären sie auf jeden Fall abgestiegen. Jetzt Relegation. Und dann steigen sie ab.
Wenn man mich fragt, Werder hat ja eher einen Trainer als ein Spielerproblem, aber.
Warte mal, Testspiel gegen Lazio, also wir haben heute im Büro gesammelt, Testspiel gegen Lazio, okay, immerhin abgesagt, lila Trikots und Max Kruse, das
lila Trikots
und Wiesenhof, also da gibt's, also es fällt mir inzwischen schwer, ich habe ja auch Sympathien für Werder, aber es fällt mir inzwischen schwer, die noch zu finden, warum
ich die eigentlich habe. Aber was ist dein Problem mit Max Kruse?
Also,
was ist Max Kruses Problem mit Max Kruse?
Genau.
Eben. Quatsch, also, Max das Kruse ist überhaupt kein Problem. Lennart T. wird spannend sein, das war der Ausgangspunkt. Kruse wird da 100% Vertrauen finden und braucht das auch und wird da auch was machen. Mit Bartel zusammen hat er einen Spieler, mit dem er schon ein Konterspiel gezeigt hat und zeigen kann, dass das jetzt nicht irgendwie Crème de la Crème oder für einen Wellenritt in der Bundesliga in den vordersten Plätzen reichen wird, ist, glaube ich, auch bei Werder klar.
Ja. Ob das gut geht, guck mal hier.
Da wird der sogar Kollege der hat sich entschieden, jetzt lieber zu lesen. Aber
ja, ich wollte auf deinen Einwand mit dem Trainerproblem bei Werder nochmal was sagen, weil ich irgendwo einen Artikel gelesen hatte zu Skripnik, wo man mehr oder weniger sagt, der identifiziert sich so sehr mit dem Verein und deswegen ist das nicht so schlimm, dass er ein schlechter Trainer ist.
und dieses Statement suchst du im Kicker jetzt gerade.
Ja, also okay, alles klar. Es mag sein, dass es in einer anderen Zeitung stand, aber im Kicker ist gerade eine Doppelseite zu Skripnik, deswegen dachte ich, ich hätte das hier gelesen. Muss ich aber nachreichen. Egal. Ja, die
Lazio. Apropos, darf ich was sagen? Mike Krückemeier hat für die 11 Freunde für das Sonderheft geschrieben, ne? Da hast du die St. Pauli-Seite in diesem kleinen Booklet geschrieben.
Richtig.
Fand ich stark.
Wie jedes
Jahr. Mache ich aber seit 5 Jahren.
Ja? Okay, ich lese das halt wahrscheinlich nicht jedes Jahr, daran liegt es dann, dass ich solche.
Ey, schreibst du auf so einen Blog oder was? Genau, da sind aber nur 4 oder 5 Fragen veröffentlicht und die ganzen Fragenkatalog kannst du im Blog nachlesen.
Okay.
Egal. Ist auch immer so ein bisschen.
Ich habe da gar nichts gewonnen.
Gezwungen.
Ich auch nicht.
Gezwungen und lustig.
Ist immer so ein bisschen anders. Es darf immer ein bisschen anders sein, ja. Oder?
Hm. Ey, Freunde halt. Ja, aber grundsätzlich finde ich das ganz gut, dass sie das so machen. Gut. Da sind wir mit den Neuzugängen und den Abgängen soweit durch. Ach, süße, gute Stunde nur, das geht doch. Da haben wir schon das erste von 8 Themen erfolgreich abgehakt. Dann würde ich sagen, passend ist es, direkt jetzt zur Saisonprognose überzugehen. Und ich habe dazu einen Zettel vorbereitet, der die gleichen Themen und Prognosen hat wie letztes Jahr, weil ich finde, das haben wir ganz gut gemacht und das hat sich bewährt. Und Vorschlag wäre, ich gehe die 5 Begriffe jeweils einmal durch. Jeder darf einmal anfangen. Und wir beginnen links von mir mit Justus, der uns sagt, wer der Rekordtorschütze in dieser Saison wird. Du hast es vorhin schon gesagt.
Ja, genau. Dabei bleibe ich Uadus.
Aziz.
Geht um den eigenen Club, ne? Geht nicht
ja,
um die zweite Liga.
Ja, nur St. Pauli. Johnny.
Darf ich den auch nehmen?
Natürlich.
Dann wie Justus. Müssen wir uns jetzt einen Gewinn teilen nachher, wenn das?
Ach, ja.
Oh, das wird jetzt unfassbar langweilig. Ich sage auch Aziz.
Wolf.
Marvin Ducksch.
Spalter.
Nein, Fußballexperte.
Also, der Säufer eher und bei der Mutter irgendwas aufgeschnappt.
Genau, so. In der Kneipe haben sie das gesagt.
Das stimmt. Ich sag Ryu Miyachi.
Ja, ist auch gut.
Warst du nicht auch der Mann, der diesen nach Italien abgewanderten Ante Budimir mal als...
Ja, okay. Immer noch. Und wo spielt er jetzt? Serie A.
Alles genau, also richtig gemacht. Also das ist unser Norwegen dritte... Ach nee, egal. Miyachi wird bester Scorer. Aber es geht hier um die Tore, ne? Es geht um den klassischen Torschützenkönig,
ja,
richtig?
Ja, ja, okay. Ich schreibe das bei dir noch dazu, dass du gesagt hast, Miyachi Scorer. Dann kriegst du einen Sonderpunkt.
Kann ich mir jetzt auch noch einen besten
Nein. Zweite Frage. Wie weit kommen wir im Pokal? Johnny darf anfangen.
Pokalfinale. Kein Scheiß. Diese Saison, also könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ich mach das jetzt auch schon 2, 3 Tage länger mit dem Fußball und dahin fahren und so. Und diese Saison, Pokalfinale.
Ich mag, dass du füllst auch, was diesen Optimismus angeht. Echt Wilkos Lücke. Das ist
gut. Eigentlich wollte ich auch sagen, direkt wieder nach Lübeck Feierabend, aber irgendwie muss er hier die Scheiße erzählen.
Sebastian.
Halbfinale.
Dann muss ich jetzt aber bei euch beiden mal nachfragen, gegen wen sollen wir dann noch verlieren, wenn wir schon so weit gekommen sind?
Also der schöne Jens aus Leipzig hat ja prophezeit gegen Hansa Rostock. Ich denke aber tatsächlich, dass es eher gegen...
Pokalfinale gegen Rostock.
Der schöne Jens, ich zoome mir das nicht aus. Aber ich denke, dass tatsächlich wieder Dortmund oder München traditionell quasi das Finale...
Haben wir denn auf dem Weg dann... den HSV aus dem Weg geräumt oder
ja, schaffen, sie schon
schaffen
selber.
Die das selber schon vorher?
Ja.
Gut.
Zwickau schon, oder?
In Zwickau.
Zwickau.
Wolf.
Halbfinale.
Meine Fresse.
Was ist denn los?
Ich fand's so schlimm.
Das ist Taktik-Tipp.
Okay.
Gewinnt denn der am dichtesten dran ist?
Pro Runde falsch gibt's einen Minuspunkt.
Achso. Wie bitte?
Das ist jetzt neu.
Haben wir letztes Jahr auch so
gemacht. Echt? Ich wusste das nicht. Also, da wird der Optimismus quasi bestraft. Also da muss man ja quasi um nicht... Ja, weil dann kannst du ja ganz einfach dich versuchen in so eine mittlere...
Wieso, du tippst doch das, was stimmt.
Nein, wenn es darum geht, möglichst wenig Verlustpunkte anzuhäufen. Nicht
tippen, sondern das denken, was du denkst. Das sagen, was du denkst.
Ich denke, du bist der Experte.
Ja, aber das ist ja in welcher Tabellenkonstellation bewegen wir uns? Wer ist am dichtesten dran?
Also ich sag jetzt, wir gewinnen das Ding. Was soll das denn hier?
Gibt's denn für Sieg noch einen Extrapunkt oder ist das auch noch Finale?
Nee. Finale heißt Finale verlieren.
Ach so, okay.
Johnny. Ich sag Finale und gewinnen. So.
Du legst das einfach fest als hier Tippspieler.
Du hast gesagt Finale. Ja. Und dann das. Ja, nee, der muss
du kannst
sagen,
wir ja nochmal revidieren. Meinst du, wir gewinnen das Finale oder wir verlieren das Finale?
Ja, wenn man sagt Finale, verliert man das Finale.
Ach, was jetzt ist das denn für Pokalsieger?
Ja, selbstverständlich. Also
Sieger.
Schreibt das mal mit auf da. Ihr müsst mal eben immer eure Grundnegative halten. Kotz
mir. Siehste, bin ich ja...
Halbfinale ist negativ.
Justus, wir haben bisher von 4 durchaus kompetenten Fans des FC St. Pauli gehört, dass man sich noch nicht ganz einig ist, ob man im Halbfinale verliert oder im Finale gewinnt. Was denkst du denn?
Zweite Runde.
Endlich normale Leute hier.
Also Lübeck schaffen wir mit Hängen und Würgen, aber dann...
Das Schlimme ist ja, ich tippe sonst immer komplett pessimistisch und werde dafür böse angeguckt. Jetzt tippe ich optimistisch und werde dafür auch böse angeguckt.
Ausgelacht eher.
Der Experte zeichnet sich durch Mittelmäßigkeit aus.
Gut, Sebastian darf beginnen, uns zu sagen, wer die Plätze die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 3 sind. Ich habe das hier Aufsteiger genannt, aber ich ändere das mal in 1. bis 3. Gerne in Reihenfolge.
Ich habe mir da schon einen Kopf zugemacht und bin nicht richtig zu einem Ergebnis gekommen, aber ich glaube tatsächlich, dass Hannover 1. wird.
Das ist gut, ja. Trotz Sebastian Mayer.
Der VfB Stuttgart 3. wird.
Oh, jetzt machst du es aber spannend. Jetzt muss ich ja Platz lassen in der Mitte.
Und mit ein bisschen Glück auf Platz 2 der FC St. Pauli landet.
Krass.
Schwein, hat er mir schon meinen Tipp geklaut.
Ja, soll ich einfach nur...
Nee, du kannst umdrehen. Also achso. Stuttgart 1, St. Pauli 2, Bochum 3.
Bochum?
Bochum.
VfL Bochum, Bochum. Bochum. Aber das hat er doch gar nicht gesagt.
Nee, macht er nichts, ist ja egal.
Ja, aber dann hat es mit Umdrehen nichts zu tun. Wollen wir über Hannover kurz reden? Also ja. Sprich, warum traust du denen das nicht zu?
Hannover 96.
Schauen am Tor und Meier im Mittelfeld.
Hannover 96 wird keine glückliche Saison spielen. Weiß ich nicht warum, aber es ist ein Gefühl, die waren zu desolat in der ersten Liga irgendwie und Spielkultur nicht vorhanden oder irgendwie hat nichts ineinander gegriffen. So. Und ich glaube nicht, dass sie da.
Und Daniel Stendl am Ende, der ja noch so ein bisschen positiv reingebracht hat.
Der ist gut. Glaube ich schon, dass er gut ist, aber ich glaube, dass da ein guter Trainer nicht reichen wird. Oder dass der da nicht. Also, das ist einfach, weil es muss ein System entstehen, es muss miteinander in Gang kommen. Und Schauner, weiß ich nicht, finde ich jetzt blöd, das in einem Namen festzumachen oder sowas, aber Hannover glaube ich nicht dran. Ich glaube eher, dass sie sogar Schwierigkeiten haben werden, richtig oben dran zu sein. Also Hannover tippe ich auf den 6., 7., 8. Platz.
Genau, das glaube ich im Übrigen so ein bisschen für Stuttgart, dass die am Anfang echte Schwierigkeiten kriegen werden, in die Liga zu kommen.
Ja, das aber kann sein, aber Stuttgart ist einfach von dem Spielerpotenzial und von dem, was da ist, glaube ich, höher einzuschätzen und auch von der klassischen und klaren Spielidee und von dem, wie sie sowieso Fußball auch umsetzen, ist Stuttgart eher auch ein unglücklicher Absteiger und da glaube ich dran, dass die tatsächlich souverän Erster werden und durchmarschieren.
Aber Hannover hat letzte Saison schon Zweitliga-Fußball gespielt.
Genau. Und jetzt sind sie in der zweiten Liga und setzen das fort.
Ja. Also bei deinem Meistertipp Stuttgart schließe ich mich an. Zweiter wird 1860. Einfach damit.
Wegen Olic. Wegen Aigner.
Nee, damit, wenn es so kommt, ich zumindest sagen kann, na, immerhin habe ich es gewusst.
Oh mein Gott, ey. Ist das schlechteste Argument.
Das ist wie bei eigenen Spielen des eigenen Vereins auf Niederlage tippen. Das ist so eine Art Reiserücktrittskonstruktion.
Jetzt sind wir sehr gespannt, mit welcher Herangehensweise du den Relegationsplatz 3 besetzt. Und auch die Erklärung darauf wird spannend.
Weil es jetzt einfach mal Zeit wird. So.
Ah, okay.
Bums. Außerdem haben wir einen guten Kader. Ich glaube da dran.
Und die war dann gegen Werder, ne? Das war die.
Die war dann wahrscheinlich gegen Werder und dann.
Max Kruse schießt in der 94. Minute das Eigentor.
Und Finn Bartels läuft zum Schluss nochmal allein auf den Torwart zu, scheitert.
Und nach dem Spiel feiern Finn, Max und Lenny mit den St. Pauli-Fans, bis sie merken, das ist gar nicht mehr ihr Club.
Ja. Ich weiß nicht so recht. Justus, Aufsteiger.
Stuttgart, Hannover, Heidenheim.
Stuttgart 96, Heidenheim. Warum Heidenheim?
Weil es immer einen gibt, mit dem keiner rechnet.
Und das ist John Verhoek?
Und das ist diesmal einfach einmal Heidenheim. Weil die auch mal dran sind.
Wer war denn das? wer war denn das dieses Jahr, mit dem keiner gerechnet hat?
Leipzig.
Hättest du jetzt gesagt Würzburg, die dann gegen...
Aber die spielen ja nicht... Ach so, jetzt?
Nee. Ja, nee, zu früh, ne? Ja. Jedes Jahr ein Aufstieg.
Allein wegen des Trainers nicht.
So, Johnny, was sagt Transfermarkt.de? Wer steigt auf?
Stuttgart.
Noch einer?
Wahrscheinlich wird auch noch einer mit aufsteigen. Ich glaube aber auch, dass Hannover 96 mit aufsteigt direkt. Und in die Relegation würde ich 1860 schicken, wegen den personellen Verstärkungen im Kader. Wahrscheinlich wird es genau andersrum, dass irgendwie Relegation, aber die nach unten spielen.
Darf ich, ernst gemeinte Frage, welche personellen Verstärkungen siehst du bei 60?
Wenn du Aigner, wenn du einen Spieler wie Aigner bei dir da irgendwie reinziehst. Und die haben sich da auch diesen Brasilianer gekauft, sag mir schnell den Namen, Mike.
Der Brasilianer. Ja.
Also das ist alles
Lass doch nicht stören, hier ist irgendwie Gerenne.
Also ja, mit Aigner, wie gesagt, sich super verstärkt mit diesem Brasilianer. Ich glaube durchaus, dass die, wenn sie es mal schaffen, den Herrn Ismaik 10 Minuten lang zufriedenzustellen, dass dann auch ein bisschen Ruhe in den Verein kommt. Ich gönne es ihnen nicht, ich wünsche es ihnen nicht, aber es wird so passieren.
Die haben ja im Übrigen eine krasse Transferbilanz, ne? Irgendwie 4,5 Millionen oder so Minus gemacht, richtig investiert. Dafür, dass die gefühlt letzten Winter noch am Konkurs genagt haben, weiß man wieder mal, was so ein Investor bringt.
Ja,
Nu.
Ja.
Dafür haben sie ihn ja.
Ja.
Ich glaube halt, dass eine Mannschaft, die sich Olic kauft, alles tut, aber nicht um den Aufstieg spielen.
Ich habe von Olic immer noch eine hohe Meinung. Also ich weiß der nicht, ob der inzwischen tatsächlich zu alt ist. Das kann sein, aber...
Ich mag den vom Typen, aber es ist halt so ein 38-jährigen...
Ja, was ist mit Pizarro? Der ist auch 38 und spielt erste Liga.
Ah, okay, ist ein Argument.
Also nur das Alter vorzuschieben, finde ich dann immer ein bisschen schwierig. Und Olic ist ein Spieler, wir haben es vorhin gesagt, erfahren. Der kann helfen, der weiß auch, wie so ein Fußballspiel funktioniert. Also, das war richtig Klischee gerade.
Wir müssen ja so Fragen
stellen. Wieder die 20-Jährigen rumlaufen, die nicht wissen, wie das Spiel funktioniert.
Ja, die werden ja auch so gekauft.
Ja,
du weißt das ja noch nicht, komm, hier ist der Olic beiseite. Der wird das schon. Nee, aber ich
1860?
1860,
ein bisschen. Also ich meine, Mike hat eine andere Begründung gehabt, die auf den...
Ich habe ja auch vom Fußball keine Ahnung.
Ja, das habe ich von mir nie behauptet. Wir haben nur einen Experten in der Runde.
Du hast von dir nie behauptet, dass du vom Fußball keine Ahnung hast.
Ja, auch. Niemals nicht nein.
Okay, lassen wir das. Kommen wir zu der Schattenseite der Tabelle. Welche drei Mannschaften belegen denn die Plätze 16 bis 18, Wolf?
Oh Gott. Jetzt muss ich drüber nachdenken, wer wird durchgereicht. Kann ich schieben? Nee, ne? Ich muss erst mal...
Du kannst auf die letzte Frage anfangen dann.
Auf die letzte?
Nicht, ja, ich sag dir aber nicht, welche das ist. Gut. Dann mache ich das jetzt. Mhm. Also, Absteiger, ganz klar, Würzburg. Ich hasse Hollerbach. Ich müsste jetzt eigentlich mit meiner Argumentation von oben uns absteigen lassen, aber das tue ich einfach nicht. Dann, jetzt habe ich
das schon
aufgeschrieben, ne? 18. So. 17. wird, so leid es mir tut, Sandhausen. Den Verlust von Bourdous können die nicht wettmachen. Und 16. wird diesmal Düsseldorf.
Die betteln schon länger drum, das stimmt.
Ja, also umgekehrte Argumentation wie oben. Für Düsseldorf wird es mir sehr leid tun, aber irgendwie sehe ich da nicht, dass das da besser wird. Justus.
18. wird Sandhausen. 17. wird Würzburg. Und 16. wird Karlsruhe.
Karlsruhe?
Mhm.
Jörn Kreuzer wird weinen. Aber vielleicht gewinnen sie diesmal die Relegation. Der war gemein, okay.
Johnny. Ich gehe mit euch konform, Sandhausen wird letzter. Und ich glaube auch, dass Düsseldorf mit den ganzen Gedönse, was sie da haben, 17. werden. Und bei mir auf den Relegationsplatz... kommt der KSC.
Auch. Sebastian.
Sandhausen wird letzter, sehe ich auch so. Ich glaube, Fürth wird vorletzter.
Ah, da ist
Fürth.
Es ist interessant. Das ist,
okay.
Was mir für meine Fürther sehr leid tun würde. Und den Relegationsplatz. Ja, Düsseldorf. Sehe ich auch. Da unten.
Echt? Sollte Düsseldorf so schlecht sein? Wolf.
So, Sandhausen, letzter, Fürth, vorletzter und den Relegationsplatz wird Heidenheim einnehmen.
Also ich sehe, du hast auch Fürth gesagt.
Nee, das Ding ist, mir fiel es nicht mehr ein. Ich habe das irgendwie bei so einem Kicker-Tipp gespielt und ich hatte eben einen Block. Deswegen habe ich mich wieder aufgeregt, dass du wieder die gleichen.
Das heißt, keiner von uns nimmt Aue. Und haben wir die alle vergessen?
Nee,
haben wir
wahrscheinlich vergessen. Nee, ich gönn's Justus einfach zu sehr.
Dass Aue drin bleibt.
Yep.
Ja. Wir gehen doch hoch. Oder hast du gar nicht? Doch, hast du
doch, habe ich getippt. Also, das ist ein guter Punkt, ja.
Okay. Gut.
Haben wir mal so eine Hasstirade gegen Aue gehalten? Wegen der Anfahrt?
Ja.
Oder was?
Na, okay. Sparkassenstadion.
Aber die bauen um.
Ja. Aber dadurch kommen sie ja nicht näher
an die
Autobahn.
Nee. Stimmt, die bauen sich nicht woanders hin, sie bauen nur um. Vielleicht sollten sie die Autobahn mal verbauen einfach.
Im Übrigen, von den Sympathiepunkten bin ich im Übrigen total bei Mike, ne? Also Hollerbach muss absteigen, ich fürchte nur, dass die drinnen bleiben.
Aber ohne Hollerbach, wenn.
Das wäre auch okay. Nach dem dritten Spiel gefeuert oder so.
Ja, nach dem dritten nicht, aber es ist nicht, also feuern ihn schon, glaube ich auch.
Okay,
Hollerbach
letzte Runde.
Feuern niemals.
Letzte Runde,
ja, steigen wir nicht mit dem ab.
Okay. Auf welchem Platz landet der FC St. Pauli? Das hast du bereits beantwortet.
Richtig.
Das ist doof, dass ich dich
da... Kann man da jetzt eigentlich taktisch tippen und noch
einen anderen? Ja, du kannst taktisch tippen. Du kannst ja 16 sagen, wenn du willst. Du bleibst bei 2.
Ach so. Alter, hier alle möglichen Dinger drin. Nee, 2 ist okay.
2 ist okay. Ich habe 3 gesagt, da bleibe ich auch bei. Justus?
14.
Boah, Alter. Du hast
was hast Bund, du letztes oder? Mal getippt? Nur kurz, was hast du letztes Jahr getippt? Wissen wir das noch?
Ja, da habe ich auch 14. getippt.
Okay, ist okay.
Hättest du jetzt 13.
Naja. Ja, stimmt, hätte ich. Ne,
aber egal. Johnny.
6.
6. Sebastian.
Ja, 2.
2. Ach ja, hast du ja gesagt. Na, da bin ich ja mal gespannt. Da werde ich ein Foto von machen und dann stellen wir das für die Nachvollziehbarkeit in den Blog, damit ich nicht beim nächsten Mal, wenn wir das auswerten wollen, wieder die ganze Sendung anhören.
Also wenn nicht mal du die Sendung anhören willst. Wie willst du das dann zumuten?
Ich höre die ja sowieso schon immer mindestens einmal fürs Schneiden, meist eher so 1,5 bis 2 Mal und dann irgendwie nochmal später nochmal, das ist dann echt zu viel, ist gut. So, wann haben wir gesagt, machen wir den Break mit Wilco nach Blindenfußball? Dann haben wir noch 2 Themen. Under Armour ist neuerdings Ausstatter des FC St. Pauli, um das nochmal ganz kurz...
Ausrüster heißt Ausrüstung. Es, glaube ich, tatsächlich.
Echt, ist das ein Unterschied?
Ich weiß es nicht.
Ausrüstung, natürlich.
Ja, klar. Das heißt, aber es steht da, glaube ich, an dieser Wand Ausrüster, glaube ich, nicht Ausstatter.
Ja. Ich kann ja vielleicht mal ganz kurz erzählen von der Präsentation des Trikots, an der ich teilgenommen habe.
Ich auch, übrigens. Also ich will nicht erzählen, aber ich war auch da.
Okay. Das beginnt damit, dass man vor die Südtribüne kommt und da dieser neue Slogan Welcome Hell steht. Ich habe es bis heute nicht begriffen.
Du meinst, warum da kein To irgendwas
To the steht? Ja. Oder meinetwegen To
zumindest. Oder in.
Ja, irgendwas. Aber nicht Welcome Hell.
Kann das ist so wie, ich gehe dumm.
Ja. Ich dumm. Geht.
Ja, ich glaube, das soll tatsächlich in dieses Marketing-Konzept mit nur 2 Worten passen. Deswegen steht ja im Flur auch I will.
Ja, aber ja, I will
nicht I will win oder I will defeat oder
ja, irgendwas. I will ist ja ein Claim, aber...
I will funktioniert halt auch so, das andere ist irgendwie...
Das ist so wie Just Do It.
Also Welcome also, Hell ist halt eine komplett andere Bedeutung irgendwie. Wir so heißen die Hölle willkommen.
Ja, ich habe noch Kuchen im Bad. Ich habe aber noch ein Stückchen zu essen. Meine Theorie ist so, dass es tatsächlich... weil dieser Grundslogan oder der Grund, das Schlagwort wie Just Do It by Nike halt bei Under Armour I will ist, oder I will, dass sie alles auf 2 Worte verkürzen und damit auch Welcome
Hell. St. Pauli, Under Armour, I will, Welcome Hell,
Marvin Duksch, oh, Aufstieg. Nee, das ist egal.
Die Basketballer haben auch mal einen Vor- und einen Nachnamen, das passt alles.
Also wenn ihr nicht wollt, dass ich hier was erzähle, ne?
Werden Basketballer mit 2 Vornamen dann nicht genommen, oder?
Ja. Okay. Obwohl passt spielt nicht. Steve Curry nicht bei Golden State Warriors?
Oh, shit. Ja, weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht, aber ich glaube.
Ja, also das war so das Erste. Aber ich muss auch sagen, I will, das kriege ich noch eher übersetzt, weil das auch dieses typisch amerikanische, was in dieser ganzen Präsentation ja auch rüberkam, dieses, das packen wir jetzt an, wir schaffen das, im Sinne von, ich werde das schaffen. Also da mit dem I will kann ich eher mitgehen. Das vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Da ist also in diesem dunklen neuen Kabinengang, den wir jetzt haben, ein auf schwarzem Grund ein weißes I will geschrieben, wo halt die Spieler mit weißen Addings oder was auch immer für Stiften nebenbei eben unterschrieben haben. Und da wurde dann auch dazu gesagt, das ist jetzt natürlich noch relativ übersichtlich, als Wolf öffnet hier
Bierflaschen. Hast du dann Implantaten drin, oder?
Noch nicht. Boah, Mann, ey. Aber das soll halt über die Jahre, weil Punk, dann ja Rock. Noch mehr Spieler kommen werden in den nächsten Jahren, die ihre Unterschriften dazu packen, halt immer imposanter werden und irgendwann ist die ganze Gegend gerade von weißen Unterschriften auf schwarzem Grund unterhöhlt.
Warum denn Gegend gerade?
Südkurve, Entschuldigung.
Mal ab von weil es so viel werden, dass sie um die Ecke schreiben müssen.
Ja, genau.
Das spricht aber für eine sehr hohe Fluktuation im Kader in den nächsten Jahren.
Ja. Under Armour ist für 5 Jahre erstmal an Bord. Das ist für einen Ausrüster auch relativ lange finde, also zumal für jemanden, der in dem ganzen Markt erstmal neu ist.
Ja, irgendwie Hummel hatte sich für 2 Jahre committed, meine ich noch.
Ganz ja. Neu sind sie ja nicht, die haben ja mal Fußballtrikots für Hannover 96 gemacht.
Genau. Ja, okay, ja. Und halt in England schon für den ein oder anderen Verein. Ja, dann war diese Präsentationsveranstaltung, wo halt erstmal Fingerfood gereicht wurde. Das ist sowas, wo ich schon dachte, nun gut. kann man mal so machen.
Und Getränke.
Und Getränke. Auf der anderen Seite aber die Leute, die von Under Armour aus der oberen Etage da waren, also insbesondere aus dem deutschen Bereich, fand ich, kamen sehr sympathisch rüber. Dieser EMEA-Chef, also Europa-Chef, der war halt ein typischer Marketing-Mensch aus meiner Sicht bei der Präsentation. So, der hat das gesagt, was man halt bei solchen Sachen sagt und wie toll wir alle sind und wie großartig das alles wird, bla bla. Aber so der deutsche Chef, den fand ich auch ganz bodenständig, der kam ganz nett rüber. Dann kam halt dieser Marketing-Film, warst du da noch da?
Ja.
Der wurde gezeigt im Spielertunnel tatsächlich. Also es gibt einmal den Kabinengang. Da werdet ihr sicherlich die Fotos gesehen haben. Das sind diese ganzen roten oder rot beleuchteten Graffitis auf, ich weiß nicht, ist das schwarz auf rotem Grund? Nee, rot auf schwarzem Grund, ne?
Ja, es ist alles schwarz. Ja. Also Grundfarbe ist schwarz.
Genau, und da ist rot drauf gemalt. Wirkte deswegen auch so cool, weil auch die paar Lampen, die in dem Gang überhaupt sind, was sehr wenige sind, auch noch mit rotem Papier abgeklebt sind, sodass auch dann dieses Rotlicht noch dazukommt. Ich bin sehr gespannt auf die ersten TV-Interviews, wie die das mit dem Licht machen werden. Das wird da in dem Gang, glaube ich, ganz spannend,
weil der ist auch die Mixzone. Nach dem Spiel gegen Sevilla schon das Interview mit Evalin, wo dann irgendwann das Licht ausgemacht wurde, wo er sich sehr gefreut hat.
Oh, da hat er sich aufgeregt, ne?
Ja. Einmal mit Profis.
Also da bin ich gespannt, wie das dann, das war ja in Anführungsstrichen nur St. Pauli TV, wie das dann bei professionellen Fernsehsendern eventuell mit Licht anders aussieht.
Ich hoffe jetzt von den Kollegen von St. Pauli TV hört keiner zu.
Naja, also damit mit naja, ihr wisst schon. Und dann kamen die drei Trikots. Also wir haben das Heimtrikot komplett in Braun mit einem mit roten Applikationen, heißt es, glaube ich.
Rot-weißer Kragen und so ein bisschen mit reingehend. Da gibt's fand ich eine sehr schöne Stimme aus dem Internet, die gesagt hat, das Trikot finde ich hübsch, aber dieser Österreich-Kragen geht gar nicht.
Österreich-Kragen?
Er ist rot-weiß-rot.
Ah. Also hat nichts mit der Form, sondern mit der Farbe nur zu tun.
Ja, ja, die Form ist ja aber eigentlich das Besondere, oder? Finde ich. Das ist
ein Kragen.
Nee, das ist eben kein Kragen. Sondern das ist halt so, ja, das ist ja eher so ein V-Ausschnitt mäßig.
Ja, so ein bisschen, ne? Wie so ein Polohemd ohne Knöpfe. Und,
ja, das ist eine gute Beschreibung.
Pastorenkragen.
Nee, das ist es auch.
Nee, das ist ja wieder.
Aber ja, ist Poloshirt ohne Kragen. Ich glaube, das trifft es am besten. Wollen wir schon über das Trikot sprechen oder geht's noch weiter?
Ja.
Ja, ich find's super. Ich habe ja irgendwie die Stelle als Fashion-Beauftragter geerbt. Ich finde alle drei ziemlich gut. Ja. Oh
Gott.
Ich mag das Heimtrikot, weil es halt schlicht ist. Under Armour hat ja für Hannover hier in Deutschland schon mal Trikots gemacht. Die haben sie auch ziemlich schlicht gemacht. Deswegen hatte ich die Hoffnung, dass das bei uns auch funktioniert. Finde ich auch gut so, wie es ist. Mir gefällt auch der Braunton und so, das ist alles in Ordnung. Die Stutzen sind ein bisschen nur komisch irgendwie.
Guckt ihr denn da? Wir grüßen die Leute auf dem Dom.
Die Stutzen sind ein bisschen komisch, weil sie irgendwie noch so einen weißen und roten Streifen drin haben. Nicht so irgendwie passig, finde ich. Das Auswärtstrikot weiß mit Wassermalfarben.
Bremsstreifen?
Ja, Bremsstreifen durch Wassermalfarbe gefahren, habe ich auch gelesen.
Das finde ich ja persönlich super.
Finde ich auch gut.
Das ist
was?
Also es gibt keins, das ich schlecht finde. Das dritte ist dann, was findest du denn an dem Auswärtstrikot nicht schön? Justus.
Wird man drangenommen.
Sie haben nicht gemeldet.
Also erstens finde ich die Streifen super, wenn das richtige Streifen wären, also nicht so gemalerte Streifen. Und wenn das braun wäre, das ist halt viel zu hell. Das ist ja gar kein richtiges Braun. Das ist ja auch nicht das gleiche Braun, wie das Trikot braun ist. Das verstehe ich nicht. Also ich fände das so Diagonalstreifen fände ich super, wenn es einfach nur ist, super, ja, was zu zeigen im Radio. Wenn es von oben rechts nach unten links ein durchgehender brauner und ein durchgehender roter Streifen wäre, dann würde ich das Trikot
ist hier wieder
richtig gut finden. So finde ich es mäßig.
Weil Bremen das letzte Saison hatte mit dem durchgehenden Streifen?
Ja, nur deswegen finde ich das gut.
Ich finde halt diese Brustbinden, wenn sie ganz rübergehen, irgendwie so einfach so.
Ich glaube, Schärfe halt, ist der Fachbegriff.
Ja, genau, danke. Ich finde es halt schlicht, was Johnny sagte, gerade das Heimtrikot ist schlicht, aber auch ich finde auch das Auswärtstrikot jetzt nicht besonders extraordinär, aber sie haben sich ein bisschen was einfallen lassen. Ich finde es eine ganz kreative Lösung. Ich mag den Look einfach auch so geschmacklerisch. Das kann man ja diskutieren. Und das Dritte, das Schwarze mit diesem sehr, sehr leicht sichtbaren Totenkopf drauf, finde ich eigentlich auch sehr cool umgesetzt. Und ich fand letzte Saison irgendwie was sich Hummel da hat einfallen lassen und was der Designer da alles hat reininterpretieren wollen und Dings, das war mir dann irgendwann auch ein bisschen zu kompliziert. Das finde ich jetzt irgendwie ganz erfrischend, abwechslungsreich und angenehm und ich mag die einfach auch leiden.
Bei Hummel gab es, um nochmal kurz auf das Auswärtstrikot letzte Saison, was war ja dieses mit den Dreiecken drauf, da gab es wohl die Ansage, weil Fürth hatte im Prinzip genau das gleiche, nur in grün, und da gab es wohl von Hummel die Ansage nach dem Motto, alle Auswärtstrikots müssen zu hoch aussehen. Da war nicht viel vom Designer dahinter gelegt, sondern nur...
Ja, aber muss so das, sein. Ich aber weiß nicht, ob es das Heimtrikot war oder so, aber da gab es ja irgendwie dann auch mal so einen Artikel, warum, ja, was, wie...
Und dieses Scout-Schulranzen-Torwart-Trikot haben wir nicht drüber gesprochen. Fand ich auch nicht so geil. Also ich finde es jetzt schön, weil sie schlicht sind, Torwarttrikot in grün mit bisschen abgesetzt blauem Ärmel. Und das war es dann im Prinzip auch schon. Also auch sehr ruhig gehalten.
Ich finde, der Totenkopf ist so doll zu sehen auf dem Schwarzen. Also ich finde das gar nicht so leicht zu sehen. Ich habe jetzt zum ersten Mal beim Sevilla-Testspiel jemanden gesehen, der es anhatte tatsächlich. Und ich finde, es sieht ziemlich doll aus. Und dann sieht es so ein bisschen aus wie dieses Radtrikot, was es schon im Fanshop gibt. Das sieht ja auch so ein bisschen so aus.
Das mit dem Skelett quasi drauf, meinst du das?
Nee, das ist ja von der Triathlon.
Nee, das ist Triathlon, glaube ich. So. Genau.
Das so Braune mit dem Skelett ist Triathlon, ja.
Was ist das dann? Ja, es ist halt so ein schwarzes mit so einem großen Totenkopf drauf, sieht so ähnlich aus.
Okay. Also ich finde die super. Ich finde auch das Auswärtstrikot finde ich eigentlich das Beste mit diesem Streifen. Und ich finde es gerade gut, weil das kein durchgängiger Streifen ist, sondern der auch noch die Farbe ja in sich dann irgendwie einmal wechselt. Von einem dunkleren zu einem helleren Braun und das gleiche beim Roten. Und dass da halt noch dieses Gesprenkelte mit so Farbklecksen leicht drauf ist. Also mir gefällt das total gut.
Es ist auch das erste Mal seit Jahren, dass ich überhaupt nur drüber nachdenke, mir mal ein Trikot zu kaufen.
Hast du den Preis mal gesehen?
Ja, da habe ich dann wieder aufgehört zu denken, aber
ja,
es ist halt Trikotpreis, ne?
Und ich glaube, Jano hatte das geschrieben, ich fand das sehr passend. Man hat mit diesen drei verschiedenen Trikots es diesmal geschafft, wirklich alle drei Gruppen, sprich den Normalo 0815, der immer sagte, ich möchte ein schlichtes Trikot zu bedienen, dann den Ultra zu bedienen, der vielleicht, denke ich mal, das Auswärtstrikot noch irgendwie ein Stück geiler findet, und dann auch noch den dritten Typen, der mit diesem spielerischen, mit dem Totenkopf irgendwas haben will.
Also macht bitte den...
Wolf ist scheinbar keiner von diesen drei
Typen. Ich hab den Psychologietest durchgespielt und da würde ich ganz klar sagen, ich bin der Normalo-Typ, weil ich braun finde ich als Vereinsfarbe gut und das braune Trikot ist, da ist nichts verkehrt gemacht, also das ist, aber es ist auch langweilig. Also ich finde es trikotmäßig eher, ja, uninteressant. Aber das Weiße habe ich nur, ich habe es nur in Fotos gesehen, ich habe es nie live gesehen. Ich habe nur gesagt, wie kann ich ein neues Trikot, was weiß oder hell ist, quasi per Applikation schon anschmutzen? Also ein Design ist eine interessante Idee, ist aber auch ein bisschen blass. Also wenn es richtig versaut ist und du das vorher so machst, dass es dreckig ist. Ich glaube, Bochum hatte mal so zerrissene Trikots, so Jeans-Trikots, da ist dann eine klare Aussage dahinter. Ich finde es halt alles so ein bisschen, ja, ich finde es eher so angedeutet. Es ist jetzt nichts, wo wirklich ein Design hinter ist. Ich fand die Hummel-Dinger geil, diese braunen, weißen Dinger, auch mit dem, na, mit den Regenbogenärmeln etc. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich so ein ewig gestriger Traditionalist, der sich nicht mit dem neuen Ausrüster anfreundet, aber ehrlich gesagt berühren mich die auch nicht wirklich. Also ich war immer spannend. Früher war ich neugierig drauf, wie sehen die aus, die Trikots und so weiter und so fort. Und ich habe vorhin die Museumsgruppe 1910, die sind auch auf der anderen Seite, die haben da so Trikots zusammengefaltet und hatten so ein braunes mit weißen Nadelstreifen dran. Und habe so glänzendes Ding, so Puma-mäßig. Ich so, oh, Alter, hier mein Trikot gepär. Nee, das ist Bild steht Horn und so. Aber scheißegal, das war noch ein Trikot, irgendwie ein altes. Und mein Wunsch ist tatsächlich, so ein Trikot zu haben in braun, mit schmalen weißen Streifen, so ähnlich wie Bayern München es gespielt hat, aber eigentlich Corinthians Auswärtstrikot. Also braun, weiße Streifen, weißer Kragen, was richtig ein aus der klassischen Abteilung, aber dann bitte auch richtig. Und nicht so ein bisschen, ja, so wie so ein, also wie ein amerikanischer Kaffee, weißt du, wo du auch immer nachgeschenkt kriegst irgendwie, aber der ist so dünn, dass der dir eigentlich nicht schmeckt. Also ich mag Espresso.
Das war die erste Assoziation, die ich auch hatte. Trikots sehen so ein bisschen aus wie ein amerikanischer Kaffee.
Aber Regenbogenärmel, hast du ja gesagt. Wie seht ihr das? Hätten die wieder drauf gemusst?
Nee, das muss man nicht jedes Jahr machen.
Das lutscht sich dann irgendwie aus.
Ja. Also ich fand die super, aber...
Ja. Also ich hätte das auch irgendwie nicht...
Weiß das nicht, wirkt dann auch irgendwie, glaube ich... zu bemüht, keine Ahnung.
Ja, also so, ja, so, so eine Mischung aus
die,
zu bemüht.
Die Regenbogenfahne auf der Süd viel wichtiger.
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass wir da drauf müssen, aber das ist halt eine, das ist eine Applikation oder ein, eine Addition zu einem Trikot, die griffig ist, die einen Bezug hat und die.
Ja, aber es haben ja mehrere, haben das ja gefordert und waren so, okay. Ich will nicht sagen empört, aber zumindest gab es da diverse Rückmeldungen, dass das eben, man hat eigentlich erwartet oder sich gewünscht, dass das drauf bleibt. Und deswegen einfach nur die Frage, wie ihr das seht. Ja, Trikotpreise sind 5 Euro teurer als letztes Jahr.
Und damit sind wir übrigens teurer als Werder Bremen, der Erstligist, der mindestens ein genauso schönes lilanes Trikot hat.
Ja, aber warum sollten wir? Das ist in der Diskussion tatsächlich eine Frage, die ich mir gestellt habe bei diesen ganzen Trikotpreisen. Was hat denn die Liga-Zugehörigkeit mit dem Trikotpreis zu tun?
Hm? Wertigkeit, so. DFL, Gelder, Gelderverteilung generieren.
Ja, aber darum Eintrittspreis, Staffelung. Darum geht's ja nicht. Es geht ja auch um Nachfrage und welchen Preis du erwirtschaften kannst.
Ja, naja, aber deine Liga-Zugehörigkeit hat ja auch eine gewisse Strahlkraft und deswegen kann der Erstligist pauschal durch mehr Erfolg auch höhere Preise verlangen.
Ja, aber ich glaube, wir wissen alle, dass St. Pauli bundesweit eine gewisse Beachtung findet, die vielleicht, okay, Werder jetzt schon, aber andere Erstligisten dann doch nicht so. Ich meine, wir verkaufen ganz gut Zeug.
Ja, also ich.
Preisfindungsprozess.
Habt ihr gesehen, was diese Trainingsjacke kostet? Oder ich hab mal einmal nur drauf geguckt.
120 oder so?
Ja, 120 für eine Trainingsjacke.
Es ist halt Under Armour, die sind schon traditionell ein bisschen teurer. Das ist eine gute Klamotte, ich habe davon ein Lauf-T-Shirt und das bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit. Aber dieser Preis schreckt mich ab. Also ich bin nicht so der Trikotkäufer. Ich habe mir irgendwie 2 Trikots gekauft, die Spieler haben dann direkt den Verein verlassen. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn ich mir
Trikot kaufe. Das wäre doch geil. Welche? Lass uns mal eine Runde machen. Was ist das letzte St. Pauli-Trikot, was ihr euch gekauft habt?
Gekauft?
Ja, gekauft. Ein Trikot gekauft. Ist ja egal, ob es im Schlussverkauf war oder sonst was. Hier
müsste ich es noch zusammenkriegen. Du hast es dir ersteigert, aber...
Ist ja egal.
Ach so. Ja gut. Das Herwagen-Trikot.
Ich habe mir bei eBay ein... Kongstar Brustsponsor, schwarze Nadelstreifen quer von Philipp Trojan.
Ach so, ihr habt euch richtig hier Match One
Trikots. Nee, das hat er sich im Fanshop gekauft. Das war als diese total tolle Saison, die wir auf dem vorletzten Platz fast beendet hätten, war. Da ging es einigen schon so ein bisschen an die Fanseele und die haben sich dann schlecht gefühlt und haben für 20 Euro irgendwie ihre Fanartikel versteigert und dann habe ich direkt zugeschlagen. Und das ist das letzte Trikot, das ich mir tatsächlich gekauft habe, war Philipp Trojan.
Ich habe mir tatsächlich noch nie ein Trikot gekauft.
Ich habe mir Trikots öfter schon mal gekauft, aber immer ohne Flock. Ich bin jetzt aber dieses Jahr da auch Blogger ja zu dieser Trikotpräsentation eingeladen waren. Und es gab dann tatsächlich, wie auch bei Hummel übrigens, als die das erste Mal Ausrüster waren. Sebastian, hör auf, was immer du tust. Da gab es diesmal die Frage vorab, was man denn als Nummer und auch als Flock drauf haben möchte auf dem dann zu verschenkenden Trikot. Und da habe ich mir natürlich die 27 und Jan-Philipp Kaller flocken lassen.
Ich finde 75 Euro für ein Trikot für einen Zweitligisten ist einfach zu viel. Es wird genug Leute geben, die es denn kaufen. Ohne Frage, es ist eine große Strahlkraft und ein großes finanzielles Ding, was du damit generieren kannst. Aber ich finde 75 Euro für ein Trikot zu viel.
Waren denn 70 nicht auch schon zu viel?
Habe ich mir auch nicht gekauft.
Was ist denn ein angemessener Preis,
50. Wo du sagst? 50 ist für mich das höchste aller Gefühle, dass ich sage, das würde ich noch investieren.
Was kostet so ein Laufshirt? Also was hast du für deinen Laufshirt
bezahlt? 25, war auch im Sale oder sowas. Ja, es ist Sportlerkleidung, es ist Funktionskleidung, die schneller trocken und du spielst auch viel besser Fußball damit. Ja, das ist klar, Logo. Das ist unglaublich dünn, wenn du die Trikots anfasst, denkst du, du hast im Prinzip nichts in der Hand. Das funktioniert, das kann schon funktionieren, aber 75 Euro sind zu viel. Schalke haben sie 100 genommen, da sind die Fans alle auf die Barrikaden gegangen. Hier hätte ich mir eigentlich ein wenig mehr, ich meine, ich kenne keinen, der Trikots wirklich kauft.
Das ist irgendwie so ein bisschen mein Gedanke in der ganzen Diskussion. Ich frage mich halt, wollen wir das? Also wollen wir möglichst günstige Trikots? Oder mir ist es ein Stück weit einfach auch egal, weil ich dann sage, ist mir zu teuer, so wichtig sind mir Trikots nicht, kaufe ich mir eh nicht. Ich weiß, es gibt Leute, die das anders sehen, aber irgendwie für mich ist es so ein bisschen so, sollen sie halt 75 Euro nehmen, gucken wir mal, wie viel sie davon loswerden. Ich bin da einfach wahrscheinlich auch zu unemotional.
Also ich glaube einfach, dass du den Preis, wo man sagt, ja, das ist angemessen, den hast du schon vor 10 Jahren nicht mehr gehabt. Und vor 10 Jahren wäre der Preis ja wahrscheinlich noch mal niedriger gewesen, den du gesagt hättest. Und von daher ist das jetzt für mich einfach nur wie fast alles im Fanshop. Das ist eine Zielgruppe, die sitzt hier nicht am Tisch. Und da kann man das Geld offensichtlich nehmen. Ich glaube, St. Pauli wird auch dieses Jahr wieder mit die meisten Trikots in der zweiten Liga verkaufen.
Ja, ist das überhaupt so?
Also ich habe leider keine Statistik. Also ist es nur eine
Gefühl. Das weiß ich auch nicht. Ich habe immer so das Gefühl, es kaufen sich schon viele Leute Sachen im Fanshop. Aber
nicht ein Trikot.
Nicht unbedingt die Trikots, aber
die verkauft ihr auch nicht, oder?
Hast du ihn Fanladen, gerade
Fanshop? Im Fanshop. Genannt? Ja, genau.
Ja, also.
Im Fansladen.
Wie gesagt, ich glaube schon, dass die gut weggehen werden, aber ich glaube halt, die normale Klientel größtenteils zumindest wird sich weiterhin gerne die Shirts im Fanladen oder ähnlich erwerben und nicht die Trikots. Und die das tun, die sollen das auch gerne weitermachen.
Trotzdem können wir mal darauf hinweisen, dass 75 Euro für eine Mannschaft, die vor kurzem noch ganz kurz davor war, in die dritte Liga abzusteigen und nicht ganz so allzu lange davor ganz arg von der Insolvenz bedroht war, doch ein ganz schöner Happen ist.
Aber Sebastian hat das ja gerade klar erklärt. Es hängt nicht von der tabellarischen Lage des Vereins ab, nicht von erster oder zweiter Liga, nicht von Abstiegsplatz oder erster in der Liga, sondern einfach nur von dem, was man der Käuferschaft.
Bei diesem Verein ja, aber weiß ich nicht, bei Heidenheim zum Beispiel stelle ich mir das auch schwieriger vor.
Ja, aber Heidenheim verkauft 3 Trikots, egal was die dafür nehmen.
Aber gibt es denn irgendwo ein Ranking?
Also
gibt es denn
wirklich sowas,
dass man weiß, wie viele Trikots wurden verkauft? Weil
ich kenne sie zumindest nicht,
dieses Ranking. Habe ich jetzt auch noch nicht irgendwo gesehen. Es gibt halt immer mal diese Aufstellungen, an wie vieler Stelle du mit Merchandise-Umsätzen insgesamt bist. Ich weiß aber tatsächlich nicht mal, ob da die Trikots mit reingerechnet werden. Wahrscheinlich schon.
Ja, also mich stört halt jetzt so wieder dieser Aufschrei und scheiß Under Armour, so teuer, wo ich halt denke, im Vergleich zu den Hummeldingern sind es die 5 Euro mehr im Zweifel von der Qualität her schon wert.
Habe ich jetzt den Aufschrei?
Und nein. Gut, okay. Genau wie bei Wolf.
Chris Angst, ne?
Scheiße. Er war ja nicht der Einzige, der gesagt hat, Regenbogen fand ich gut. Ja, also so ist es ja auch nicht der Einzige, der sagt, es ist zu teuer. Die sind halt seit 10 oder 20 Jahren zu teuer. Deswegen finde ich jetzt, kann ich mich über den Aufschrei nicht mehr so richtig echauffieren oder nicht diesen Aufschrei teilen, weil ich halt finde, Trikots vom Fußballverein sind seit Ewigkeiten zu teuer. Sie werden halt jedes Jahr noch teurer, aber darüber aufregen kann ich mich nicht
mehr. Es sind halt auch irgendwie dann doch Luxusartikel und da finde ich es im Zweifelsfall viel relevanter, dass der Verein nennenswert ermäßigte Karten zur Verfügung stellt, damit Leute Fußball gucken können, die es nicht ganz so dicke auf dem Konto haben, als dass sich jeder für, keine Ahnung was, ein Trikot kaufen kann. Also in meiner persönlichen Prioritätenliste ist so ein Trikot einfach auch.
Ja, deswegen kauft Sachen im Fanladen. So.
Der ja jetzt bestimmt auch seine Preise anpassen will, ne?
Nein, das Torshirt kostet weiterhin 15 Euro.
Sonnenbrille, du musst die Sonnenbrille noch mit erwähnen.
Ah, Justus. Die Sonnenbrille gibt's gratis dazu, wenn man 20 Euro ausgibt.
Ja, wenn man 20 Euro übergibt, gibt's die Brille dazu.
Ja. Ansonsten dieser Tunnel nochmal ganz kurz. Ich fand ihn geil. Sowohl der Kabinengang als auch der Spielertunnel selbst. Der ist ja dann komplett in schwarz mit weißem Totenkopf und in so 3D-Optik, dass man das da sieht. Ich glaube nicht, dass irgendein Stürmer deswegen 20 Minuten später den Ball am Tor vorbeischießt, weil er immer noch so schlottert.
Ich glaube, es funktioniert umgekehrt. Ich war am Sonntag auf der Stadionführung und da durften wir dann auch durch diesen Kabinentrakt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für das eigene Team, ich sag mal sowas wie Reviergefühle oder Revierverhalten oder einfach so ein bisschen diese Adrenalin-Geschichte vor dem Spiel noch ein bisschen verstärkt. So, das ist dein Zuhause, du hast einen relativ markanten Eingang, es ist irgendwie dunkel. Rotlicht, den Totenkopf, das verstärkt natürlich alles so ein bisschen intrinsische Faktoren. Ich kann mir schon vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen noch ein bisschen breitere Schultern hervorruft. Ich glaube nicht, dass die Gegner da schlotternd durchrennen, aber vielleicht verstärkt es noch so ein bisschen dieses hier ist unser Zuhausegefühl.
Ja, glaube ich auch.
Gut. Johnny zeigt Justus irgendwelche Dinge auf seinem Rechner.
Ich habe gegoogelt, was intrinsisch heißt.
Ich finde, es ist ja eine Vermarktung. Sag
doch mal bitte, damit
eine auch. Vermarktung des Kabinengangs. Ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Wegen mir kann es total weiß bleiben. Ich würde sagen, da wird nichts anders sein. Und da gehen halt, keine Ahnung, 45 Fußballer am Tag lang, an einem Tag in der Woche, mir ist es komplett scheißegal, wie das da aussieht.
Aber sieh das doch mal aus Fußballerperspektive. Ist für dich dein persönliches Arbeitsumfeld nicht irgendwie relevant, wie es da aussieht?
Alter, hast du schon mal meinen Schreibtisch gesehen?
Ja, ich weiß, die Frage kann ich mir verspannen.
Also Antwort ja.
Nur, ich sag mal, in der Sportart, wo, was Jupp Heynckes, der in Frankfurt mal einen Adler mit reinbrachte, also so, wo solche Tricks gespielt werden, ist, finde ich es jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass man sowas macht. Und keine Ahnung, ob es was bringt, ich kann es mir vorstellen. Ich bin aber auch tatsächlich da dann so ein bisschen Fan von bestimmten Ritualen, die du im amerikanischen Sport hast. Und da kommt es ja dann über andere Arme auch her. Mit irgendwie hochpushen. Und wenn du dir mal so eine Football-Truppe anguckst, wenn die ins Stadion marschiert, was da abgeht an sich gegenseitig aufputschen und Adrenalin freisetzen und so. Klar, anderer Sport, anderer Fokus, aber ich find's ganz cool.
Ja, ich find's auch gut. Also ich kann schon verstehen, dass man da kritisch gegenübersteht, weil es ein Ausrüster gemacht hat und nicht von irgendwie einem selber kommt. Wobei halt da aus dem Slogan ja auch nicht viel von Anna Armour steht, oder?
Aber die Geschichte soll ja auch uralt sein. Das ist ja von Nordpol irgendwann mal gemacht worden und Anna Armour hat es jetzt nur umgesetzt oder bezog sich das nur auf den Tunnel?
Ach so, okay, das weiß ich nicht.
Da habe ich nicht aufgepasst.
Also ich finde,
da habe ich mir am Finger
Hat die sie so in die Ohren gesteckt?
Nee, das haben sie auch nicht erzählt. Das kam dann am nächsten Tag irgendwie erst im Abendblatt oder so.
Ach so, das habe ich nicht mitbekommen. Das weiß ich nicht. Ich finde es gut. Ich habe ein paar Stadionführungen mitgemacht, unter anderem auch in Dublin im Gaelic Football Stadion. Und da spielen sie tatsächlich, wenn du da halt reingehst, so die Kulisse ein. Und das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du durch so einen Gang gehst und dann so ein bisschen Kulisse dahinter ist und so ein bisschen was zu sehen hast, ein bisschen was zu hören hast. Deswegen steht ja in der Anfield Road auch This is Anfield und sowas, wie man sich da benehmen soll. Das hat schon einen Effekt. Also das in diesem psychologischen Effekt, glaube ich, ganz, ganz doll. Und wenn das nur 2% der Leistung sind, sind das immer noch 2%, die man halt einfach mit ein bisschen Wandfarbe hinkriegt. Finde ich gut. Ja, besser als der alte weiße Falttunnel. Können wir den eigentlich verkaufen irgendwie nach Dresden oder so? Kann man Geld mitmachen.
Ist der nicht zu kurz? In Dresden haben die nur eine Laufbahn, oder?
Nee.
Uiuiuiuiuiuiuiui.
Da warst du schon länger nicht
mehr, scheinbar. Ich war tatsächlich noch nie in Dresden, also fußballmäßig.
Da gibt's eine Fahrt hin, organisierte Fanladen, da kannst du T-Shirts kaufen.
Und Sonnenbrille. Genau.
Kriegst du die gratis?
Ja, wenn du 20 Euro für Shirt bezahlst, kriegst du Sonnenbrille gratis.
Ohne Shirt nur 5.
Steht auf der Sonnenbrille dann auch Breitseite drauf, oder?
Ja, haben wir von der GRS ab. Nee, tatsächlich nur schlicht FCSP.
Wie fandst du das denn, Mike? Diese ganze Trikotpräsentation?
Ich fand das geil.
Ja?
Also, natürlich mit Einschränkungen. Also, mir war das ein bisschen zu amerikanisch, ein bisschen zu sehr gehypt. Aber ich fand's schon cool und da gehört ja auch noch sehr viel mehr zu. Also Under Armour versucht ja auch in dieser persönlichen Leistungssteigerung ein bisschen noch was zu machen, womit ich jetzt nicht Doping meine, sondern Sachen wie durch die Funktionswäsche und die Apps, die sie dazu haben, individuell bestimmte Sachen noch herauszukitzeln über Messungen etc., also so ungefähr Runtastic für Profisportler. Das klang alles ganz sinnvoll. Die klangen unfassbar engagiert. Das ist sicherlich ganz viel Marketing-Sprech dabei gewesen. Aber sie tun ja auch noch viel drumherum. Also, dass die sporttreibenden Abteilungen außer Fußball endlich auch mal angemessen berücksichtigt werden, dass die Jugendabteilung unterstützt wird. Und was sie jetzt zusätzlich auch noch machen mit angeblich einem 6-stelligen Betrag, ist, dass sie sich bei Kiezhelden engagieren. Was sie ja zu Hause in Baltimore, glaube ich, dann auch in irgendeiner Art und Weise tun. Also das sind ja alles Sachen, die hast du so bei Hummel nicht gehabt. Also von daher, und wenn die Summen, die da im Raum stehen, angeblich bei Hummel 300.000, bei Under Armour 1 Million pro Jahr, wenn die so stimmen, dann kann man jetzt natürlich die ganzen Kritikpunkte, die an Under Armour irgendwie zu Recht aufgezählt wurden, mehr oder weniger damit schon fast wegstreichen. Das klingt jetzt so ein bisschen nach sich freikaufen an oder böse formuliert mit Whitewashing oder wie auch immer. Aber wir haben da jetzt ja auch keinen Vertrag mit der NRA direkt geschlossen, sondern es gibt halt nur dieses im Raum stehende, die Nähe zur Waffenlobby, die aber auch nicht wirklich mit Inhalten mal gefüllt wird, außer dass man halt so ein bisschen martialisch auftritt.
Ich meinte tatsächlich jetzt eher die Präsentation.
Ja, die fand ich geil.
Ja.
Also das hat mir dieses ganze, wir sind die geilsten, wir sind super, wir werden alle noch besser und
sowieso, wenn wir hier erstmal zusammen wirklich gut sind, dann kann auch Real Madrid einpacken. So dieses ganze Standing, dieses Selbstbewusstsein, was darüber kommt, was total amerikanisch war, das hat mir da sehr gut gefallen. So komisch das klingen mag.
Also mich haben sie ja mit diesem catchy Slogan gekriegt. Ne? Ich fand die ja vorher schon einigermaßen gut, aber jetzt in dieses I will da stand. Ich stand total auf Adidas für diesen First Never Follows Spruch oder sowas. Ne? Fand ich richtig gut. So ein Understatement.
Alter, ist nicht cool. Total kacke.
Understatement ist so.
Merchandise Follower, alter Schwede, ey, vom Feinsten, ey.
Aber dann mit I will hatten sie mich. Das fand ich dann auch gut.
I will survive. Bin ich bei dir. Oh my goodness.
Du nicht, Justus?
Nee, mir war das too much. Ich fand, es wurde oft betont, auch an dem Abend, dass es der Beginn einer Partnerschaft war und oder ist. Und ich finde, zur Partnerschaft gehören zwei. Und ich finde, der zweite oder für mich der erste ist so ein bisschen hinten übergekippt. Ich fand, das war zu wenig St. Pauli und zu viel Under Armour. Das war eher eine Firmenpräsentation von Under Armour als die Vorstellung einer Partnerschaft. Und mir war das dann echt auch in diesem Imagefilm oder so, also dass da echt gesagt wird oder dass der Typ dann auch sagt, ey, mit Under Armour wird man besser und so, alles klar geschenkt, okay, aber dass man dann echt sagt, ey, und Steve Curry macht jetzt Sachen, die Michael Jordan, und das war der beste Basketball aller Zeiten, nicht gemacht hat, da denke ich, ey, der hat vor 20 Jahren gespielt, das will ich hoffen, dass die heute irgendwas besser können als vor 20 Jahren, also das ist doch, das war mir dann echt... Uiuiuiui. Ja, klar. Aber, also, was soll denn das? Also, das war mir echt so ein bisschen, naja.
Mann, der das sind Turnhosenhersteller und irgendwie sind wir voll auf einer Metaebene da Sachen da zu projizieren. Das ist, finde ich auch irgendwie, weiß ich auch nicht. Ist halt,
ja, vielleicht ist es auch scheißegal.
Stimmt. Irgendwie ist es doch kackegal, ob das jetzt drei Streifen hat, eine springende Puma-Katze oder irgendwas. Kappa. Mann und Frau lehnen sich an den Rücken oder halt irgendwie ein H oder was ist das, dieses Zeichen? Ist UA, ne? Dieses
UA. Nee, das ist ein H. Ah,
ja, genau. H von Hummel. Ich sehe dieses Zeichen immer und denke immer, das ist so ein umgedrehtes H. Ich weiß nicht, weil das halt, ist egal. Ich sehe es halt immer auf einer anderen Ebene, weißt du, ein bisschen verdrehte Perspektive vielleicht.
Also,
ich geißel mich selber hier für
bezüglich
Außenstehende.
Nur der eine wurde gefeatured in dieser Präsentation. Denke ich, naja gut, ist es der neue Ausrüster?
So, ja, aber dann soll man nicht die ganze Zeit sagen, das ist eine Partnerschaft, das ist eine Partnerschaft, das ist eine Partnerschaft, sondern dann soll man sagen, Alter, hier sind wir.
Ja,
wir
aber sind jetzt auch da. Wenn du jemandem deinen neuen Partner vorstellst, redest du ja auch eher über den Partner als über dich.
Ja, aber die haben nicht den Partner vorgestellt, sondern der Partner hat sich selber vorgestellt.
Was haltet ihr denn von den schwarz-weiß-roten Klamotten, Trainingsklamotten? Also braun ist ja
Fand ich schick.
Ja?
Super. Finde ich nicht geil.
Altona 93, ja.
Jeder, der in der
Klamotte rumrennt, offiziell rumrennen muss, irgendwie denke ich immer, Mann, tut mir echt leid, sieht einfach scheiße aus.
Also schwarz-rot als Hauptfarbe finde ich
schwarz-weiß-rot.
Ja gut, das Weiß, finde ich, wird auf den Trainingsklamotten eher ignoriert.
Aber ja, das sind nur ganz schmale Streifen irgendwie, aber ich finde es auch
doof. Das Lied finde ich auch nicht so geil. Also
die Hummeljacke hätte ich mir noch gekauft, wenn ich mir eine gekauft hätte, weil es Hummel ist. Aber da sehe ich bei Under Armour nicht so die Gefahr, dass ich da 120 Euro im Fanshop für so eine Jacke lasse.
Ja, aber auch nicht, wenn sie braun wäre, oder?
Wenn sie braun wäre, würde ich vielleicht nochmal kurz drüber nachdenken.
Echt?
Ja, doch. Da bin ich auch zu sehr markenfixiert, glaube ich.
Okay.
Also ich bin wirklich auf jeden Fall ein richtiges Werbeopfer. Mich kriegt man mit jedem Scheiß. Also geiler Spot, nehme ich. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich die Ibrahimovic-Klamotte kaufe, einfach nur, weil er es gemacht hat.
Echt? Hast du auch so eine Björn Borg-Unterhose oder so?
Karl Lagerfeld-Sachen von H&M?
Cristiano Ronaldo-Unterhosen?
Ich bin nicht so der Speedo-Typ. Ach, der so, macht ja nur so enge.
Achso, ich dachte, du trägst keine Unterhosen.
Dazu später mehr.
Das und mehr
so sind geil, der Markenteil. Wie geil ist das denn, ey? Ich weiß das auch und ich darf auch inzwischen keine Newsletter mehr abonnieren, weil ich sonst immer zu viel Geld dafür ausgegeben habe.
Okay. Gut. Machen wir einen Haken dahinter oder gibt's noch irgendwas, was wir zu Under Armour loswerden wollen?
Also falls Sie was loswerden wollen,
Johnny hätte Interesse. Ich habe noch nichts von Under Armour, was ich loswerden könnte.
Also aber. Braun, ich möchte noch kurz das Auswärtstrikot, die Streifen gehen doch durch. Die hören nicht irgendwie auf oder so, sondern die gehen von oben.
Links. Ja, aber es ist
halt kein, so ein bisschen kein verwaschen gerader
Streifen. Dings. Genau, es ist kein kompletter Streifen, aber sie gehen trotzdem durch. Es ist nicht so, dass irgendwie zwei lose Streifen für die Hörerinnen und Hörer, die das Trikot noch nicht gesehen haben.
Okay. Gut. Haken. letztes Thema vor der Pause. Wir sprechen über eine der erfolgreichsten Abteilungen des FC St. Pauli aktuell, nämlich die Blindenfußballmannschaft. Und wie es sich trifft, haben wir zufällig ja den Erfolgstrainer hier bei uns in der Runde sitzen.
Der ja beim letzten Spieltag leider den Sieg gegen Marburg nicht einfahren konnte. Damit die Meisterschaft in weite Ferne. Nee, alles gut. Also
fang nochmal mit dem Positiven an. Der erste Spieltag war in Gelsenkirchen und du hast es vorhin schon kurz angedeutet.
Wir haben gegen Stuttgart gewonnen und das war gut und es ist eine gute Saison und es läuft gut. Zweiter Tabellenplatz, gucken, dass wir den am Ende halten. Deswegen habe ich auch so optimistisch für St. Pauli Tabellenplatz 2 im Profibereich getippt. Wir wären natürlich gerne Meister geworden, aber es sind noch 2 Spieltage. Einer findet noch statt in Berlin. Im August, 16., 18. August und der
21., 22. August in Lichterfelde habe ich mir aufgeschrieben.
Genau. 21. August spielen wir nur, weil am Sonntag spielen wir nicht mehr. Wir haben nur noch ein Spiel. Und dann gibt's den Finalspieltag in Rostock.
In Rostock. Wer dahin möchte, am 10. September auf dem Rathausplatz.
Und wir spielen dann auch um 8.50 Uhr, also sehr früh. Rostock und Bremen waren in der Verlosung. Es gibt irgendwie auch immer die dubiose oder ja interessante Gerüchteküche, wo denn dann Spieltag stattfindet, war letztes Jahr schon so, wo Schleswig dann irgendwann doch nicht als Spieltag mehr gelistet wurde. Gibt immer, man muss sich bewerben für einen Spieltag. Es gibt 5 Spieltage, 2 davon sind Innenstadtspieltage, die in, wie sagt man, Innenstadtlagen besonderer Art durchgeführt wurden. In Gelsenkirchen war das zum ersten Mal Indoor. Da gibt's so ein Rathaus, wie heißt denn das Ding genau? Oh Gott, ich kriege das gar nicht hin. Das ist so ein 20er Jahre Klinkerbau, gleichzeitig Stadtverwaltungsgebäude. Und das wurde quasi, wenn man sich's vorstellt, wie eine Europapassage, wurde dann Indoor gespielt. Und der letzte Stadtspieltag findet dann halt in Rostock statt. Da wird dann immer so ein mobiles Spielfeld aufgebaut mit einem nicht so tollen Untergrund. Und dazwischen gibt es 3 Vereinsspieltage. Und wir haben uns halt auch für einen dieser 3 Vereinsspieltage beworben und haben den richtig geil durchgeführt. Hatten zum ersten Mal Einlaufkinder dabei, also hatten das einfach über den Hamburger Fußballverband ausgeschrieben oder mit kommuniziert, dass da Einlaufkinder mitkommen. Und da gab es geile Feedbacks, so, wo dann eine Frau von einem Verein Hamm, SC Hamm 02 und so, wir haben uns hier beworben und super, dass wir das gewonnen haben. Die hat eine E-Mail an mich geschickt, ey, wir würden gerne einlaufen bei euch. Wir haben so ein geiles Team mit vielen verschiedenen Nationalitäten, hat dann so Fotos gemacht von ihrem D-Jugend-Team, ich weiß das glaube ich gar nicht genau, also D-Jugend war es glaube ich, und habe gesagt, ja super, komm vorbei, irgendwie spielen, welches Spiel nehmt ihr, und dann sind die halt Hand an Hand mit dem Blindenfußball eingelaufen und haben sich sehr gefreut, dass sie das gewonnen hatten. Wir waren froh, dass wir eigentlich bei jedem Spiel Einlaufkinder hatten. Es gab dann eine Situation, die war ganz lustig. Es gab so eine Blindenfußballfortbildung, die auch als Lizenzfortbildung gezählt hat. Da war der erste Trainer von Eintracht Norderstedt, also es war ein Trainer von Eintracht Norderstedt, der für seine normale Fußballlehrerlizenz eine Fortbildung brauchte. Und der hat daran teilgenommen, an dieser Blindenfußballfortbildung, weil die gleichzeitig auch als DFB anerkannte Lizenzfortbildung eingestuft war. Und der war da quasi zwangshinverpflichtet worden, Eintracht Norderstedt. Das war so ein bisschen so ein Typ, der ein bisschen sperrig war am Anfang, irgendwie so, und was soll ich hier, wofür brauche ich das und so, und der fand das nachher so geil, dass er dann gesagt hat, ey, ich komme mit meinen Kindern und mach Einlaufkind. So, gleichzeitig gab es aber auch Paloma-Mädchen, die aber auch alle auf St. Pauli standen, und dann war das Spiel gegen Berlin irgendwie, glaube ich, und da standen die Norderstedt-Kinder, also die Jungs, die Jugendmannschaft und die Paloma-Mädchen haben sich dann beide bei St. Pauli aufgestellt und hab ich gesagt so, also weil das war so eine Überlegung, es gibt immer die Schiedsrichter, die ein bisschen Durchsagen machen, was passiert, und die stellen dann auch die Spieler vor, und meistens können sie die Spielernamen nicht richtig vom Spielberichtsbogen ablesen. So. Und die Einlaufkinder habe ich dann angesagt, und irgendwann haben wir dann gesagt, ey komm, die Spieler können sich doch selber vorstellen. Und dann hatten wir so ein Funkmikrofon, und dann ging das immer von Einlaufkind zu Spieler hoch und runter zum Einlaufkind zum Spieler hoch, und das war eine ganz geile Geschichte. Aber zu dem Paloma-Ding zurück, die haben sich fast geprügelt, weil alle wollten mit St. Pauli einlaufen. Die Paloma-Mädchen haben gesagt, nein, wir sind St. Pauli. Und der Sascha mit seinen Norderstedt-Jungs sagte dann so, ey, wir sind hier von Anfang an dabei und wir wollten mit den St. Pauli-Spielern einlaufen. Und ich habe das gar nicht so mitgekriegt, weil ich im Mittelkreis gestanden habe quasi und hier den Stadionansager mit Funkmikrofon gemacht habe und musste dann irgendwie stark moderieren, bis dann ein paar Mädchen und ein paar Jungs von Norderstedt rüber zu den Berlinern gegangen sind, und dann sind die zusammen eingelaufen, und das war ganz geil. Und ein Ding war auch, es war ein ganz junger, blinder Spieler, der bei uns in der Basisgruppe trainiert, der ist 6 Jahre, und der fand so Schiri ganz geil, die haben eine Trillerpfeife und so, und dann habe ich gesagt, ja, Mensch, du kannst auch mit einlaufen. Ich habe hier sogar noch ein Schiedsrichter-Trikot für dich. Und der ist dann mit eingelaufen und hat dann dieses Spiel angepfiffen. Also der hat dann selber ein Trikot gehabt und am Schiedsrichtertisch hat dann selber da das Spiel angepfiffen. Und das war ein sehr schönes, das hat sehr gut funktioniert. Das war eine geile Aktion, weil so warst du halt zwangsweise Hand an Hand mit einem blinden Fußballer und die Kids mit großen Augen an der Bande gestanden, auch beim Warmmachen schon und sich reingezogen, was die Spieler machen. So, das war echt, das war stark. Und wir haben das Ding auch stark gespielt. Wir hatten 3 Spiele an einem Spieltag, was heftig viel ist, und haben das erste Spiel 7-0 gewonnen. Hatten dann am selben Tag um 17 Uhr das harte Spiel, Meisterschaftsentscheidende gegen Marburg, haben das leider nach dem Tor, nach 12, 15 Sekunden, lagen wir 0-1 hinten und haben das Ding dann verloren. Marburg aber auch stark, amtierender deutscher Meister und noch ohne Gegentor. Und am Sonntag haben wir dann nochmal 3-0 gegen die Berliner gewonnen. Und alle waren super zufrieden und fanden das ein gutes Ding. Wir haben für die Teams gekocht, also die konnten essen, die Spieler. Und das war schon echt eine Hausnummer. War gut.
Sehr schön.
Monster viel Arbeit, danach muss ich erstmal in Urlaub.
Bewirbt ihr euch nächstes Jahr wieder für einen Spieltag?
Stand jetzt würde ich sagen nein, weil das einfach viel zu viel Arbeit ist und ich komme aus dem Urlaub zurück und für mich ist klar, so für die Aufwandsentschädigungen, die da sind, das muss in einem relativ angemessenen Rahmen passieren und wir trainieren 2-mal die Woche 3 Stunden plus irgendwie jedes zweite, dritte Wochenende Spiele und Anfragen etc. Ist ein Riesenthema, Blindenfußball ist in dem Verein vielleicht nicht ganz so nachgefragt. Und ich power da zu viel Energie rein. Und wenn da nicht mehr Hilfe von außen kommt, dann wird es auch keine Spieltage geben oder sowas, weil es kommt jetzt das Masters noch. Das wird zum ersten Mal ein internationales Turnier sein. Am letzten Septemberwochenende, da schreiben uns Teams an, die spielen wollen, aus Ghana, Marokko will kommen und die werden auch kommen. Und haben dazu einen französischen Meister aus Paris und so weiter und so fort. Also es wächst, aber es ist irgendwie unterhalb der Kiezhelden oder Sozial-Marketing-Attraktivität oder vielleicht außerhalb, sagen wir es mal so. Mhm. Aber alles gut.
Für das Turnier kann man sich noch melden, wenn man Hilfe will. Helfen will.
Wenn man Hilfe will, kann man sich auf alle Fälle helfen. Hier wird Ihnen geholfen, auf alle Fälle.
Wenn ja, wo?
Die ganz normale E-Mail-Adresse blindenfußball@fcstpauli.com. Was noch eine schöne Sache ist, bevor ich hier wieder in den Heulmodus verfalle, ziehe ich das mal wieder positiv hoch. Videokamera gekauft, Blindenfußball auch eine Sportart, die durchaus wert ist, aufgezeichnet zu werden. Spieler fragen manchmal nach, was passiert, was ist da, und wir haben jetzt sozusagen eine kleine Videokamera gekauft und die ganzen Spiele aufgezeichnet. Unter anderem ein Tor dabei, Mulgeta Russom, den kennen vielleicht einige vom aktuellen Sportstudio. Der hat da
dem Scorpion Kick.
Okocha, der den Okocha-Trick gemacht hat, und dieses Ding ist jetzt auf der Amateur-Tor des Monats-Seite von fußball.de, das ist ja diese DFB-angegliederte Kommunikationsplattform, da ist das 1 von 5 Toren, die vom 2.8. bis zum 9.8., 7.8., irgendwie ein ganz kurzes Zeitfenster, kann man da abstimmen, und das hat der halt geschossen in dem Spiel gegen Chemnitz, sollte man sich angucken, kann man ja verlinken, ist aber das Problem, dass man sich bei fußball.de anmelden muss. Also du musst da sozusagen deine E-Mail-Adresse mit Passwort dich da einrichten und bist dann im DFB-Marketing Bereich unterwegs.
Okay.
Und alle Spieler, alle Tore des Spieltags ist ein 15 Minuten langes Video, was es gibt. Die Links kann man dann im einfach so 3 Links zu Blindenfußball dazu machen, weil das dritte Ding wäre nämlich unser aktueller Spieler Jonathan Tönsing ist Tabellenführer, ist Torschützenkönig, Listenanführer, wie heißt das da so?
Torschützenkönig,
Listenanführer. Ist er noch nicht. Torschützenkönig, Listenanführer, genau. Und der hat nämlich neulich einen Einsatz gehabt, sein erstes Länderspieltor geschossen gegen Marokko, und das ist auch ein ganz ansehnliches Tor, das ist auch ein kurzer paar Sekunden Film, 15, 20 Sekunden, das ist gut. Und in Bremen gibt es eine Blindenfußballfortbildung auch im August, Ende August, zu der durchaus noch Anmeldungen gerne angenommen werden. Über den Deutschen Behindertensportbund wird das ausgeschrieben. Und wer da Lust hat, in Bremen Blindenfußball zu lernen, zu machen, der ist da herzlich eingeladen, sich anzumelden.
Sag nochmal, Keep Your Mind Wide Open, diesmal wieder an der Blindenschule oder hier in der Halle?
Nee, wir spielen das jetzt zum zweiten Mal hintereinander irgendwie draußen, weil das 2 Jahre nach Ligaende in Rostock draußen stattfindet und Blindenfußball wird am besten draußen gespielt. Und wir haben da eine gute Anlage und da kannst du da sind zwei Felder aufgebaut, also 2 Bandenspielfelder. Und das hat auch bei diesem Spieltag ganz gut geklappt, dass sich die Teams dann parallel auf dem Nachbarspielfeld warm spielen, sodass man da einen flüssigen Zeitplan hat und den auch einhält.
Sehr schön. Also U-Bahn-Borgweg, wer da vorbeischauen möchte.
Und Hilfe gerne an blindenfußball@fstpauli.com. Und da ist alles Mögliche von Zelten aufbauen bis Beschilderungen und so weiter und so fort. Also gibt genug zu tun.
Fein, fein. Gut, dann bevor wir hier alle den Erstickungstod erleiden, machen wir jetzt eine kurze Pause und danach werden wir dann nahtlos übergehen zu Wilco Liest aus Alten Übersteigern. Bis gleich.
Zurück, immer weiter vor, immer weiter, lass den Kopf nie hängen. Du auf dem Rasen und wir auf den Rängen. Gemeinsam sind wir stark, sie brechen uns nie. Und jetzt alle zusammen, so lang wie noch nie.
So, dann wollen wir mal sehen, ob das klappt. Ja, Tag bei Millanton. Ich vermisse euch, aber bin gut in Schleswig angekommen. Alles geil. Wie versprochen, werde ich meine Reihe Wilco Liest aus Alten Übersteigern fortführen. Mit modernster Technik für die Audio-Gourmets unter uns. Ich spreche in das Mikro vom Mac, nehme es mit QuickTime auf und schicke es nachher über Skype. Das ist so ziemlich das peinlichste Setup, was man so fahren kann für eine Audioaufnahme. Aber das ist Punk, wa? Ich lese aus der Ausgabe Nummer 15, eine Ausgabe, die sich mit der St. Pauli Marketing GmbH schwerpunktmäßig auseinandersetzt und natürlich mit dem Aufstieg, den alle sehnlichst herbei wünschen. Und da gibt es 2 interessante Geschichten, finde ich. Also es gibt sicher mehrere interessante Geschichten, aber die zum Vorlesen sich eignen. Das eine wäre die 1500-jährige Geschichte der Stadt Böcklund, wo die Wurst herkommt. Das ist nur interessant, weil ich jetzt in der Nähe wohne. Ansonsten interessiert das, glaube ich, niemanden, was in Böcklund so abgeht. Also es ist auch trotz der 1500 Jahre ein relativ kurzer Artikel. Das andere war ein Pamphlet gegen das moderne Profitum von 1995 mit der Überschrift Profis weinen nicht und sind alles Schweine. Den lese ich. Wie gesagt, Nummer 15, 18. Juni 1995, noch für 1,50 € erhält ich das gute Stück. Wie am 15. Mai in den Gazetten zu lesen war, saß Jens Scharping nach dem Heimspiel gegen Köln in der Kabine und weinte. Wohl aus Erleichterung, endlich wieder getroffen zu haben und aus Frust wegen einiger Pfiffe von den Rängen. Klar, ist ja toll, wenn man hier sieht, dass Jens auf der einen Seite noch nicht der totale abgezockte Profi ist, doch die Reaktion der Mannschaft und deren Betreuer war reichlich an den Haaren herbeigezogen. Wer noch welche hatte, in Klammern. Der Reihe nach. Nach den letzten Spielen war die Stimmung ziemlich mies. Da diese Grotten schlecht waren, es kann nicht anders gesagt werden. Das Spiel gegen Köln ließ auch so manchen Wunsch offen und so wurden die Spieler für ihren Kick ausgepfiffen. Diese Pfiffe, verglichen mit denen, wie sie zum Beispiel Stefan Effenberg oder gar Ciriaco Sforza von seinen eigenen Fans bekamen, waren eher ein leichtes Zwitschern als ein Pfeifkonzert. Doch der sensible Fußballprofi fühlte sich sofort verletzt. Dabei ist er ein Profi, also Berufssportler, der die von ihm gewählte Sportart aus Erwerbsgründen betreibt, allerdings keine Kritik wünscht. Der Berufssportler bietet die wahre Fußball an. Gefällt sie dem Fan nicht, hat er, also der Fan, die Möglichkeit, mit Pfiffen zu reagieren, da er auch teilweise den Spieler finanziert. Juristisch gesehen, im Alltag hat man die Möglichkeit, wenn man eine Ware kauft, die defekt ist, Nachbesserung oder Preisnachlass zu verlangen. Alter. Dagegen hat der Fan nur die Möglichkeit, mit Pfiffen zu zeigen, dass die von ihm gekaufte Leistung nicht seinen Vorstellungen entspricht. Wohl noch kein Verein hat den Fans danach einen Teil des Eintrittsgeldes wiedergegeben. Eine Wurst haben die in Schelling mal geschmissen. Ja, aber so richtig Geld gab es nicht zurück. Auch in Stelling nicht. Man kann sagen, dass die Pfiffe wirklich verdient waren, denn einige Spieler ließen jeden Kampfgeist vermissen, winkten schnell ab oder überboten sich mit Stockfehlern. Sollten jedoch einige Spieler auch bepöbelt worden sein, war dieses nicht fein. Fakt ist, dass die Fans keinen Bock mehr haben auf langweiliges Gekicke in der zweiten Liga mit solchen tollen Stars wie Lothar Sippel. An den Zuschauer wird appelliert, man möge doch Geduld haben. Aber Geduld hatten wir lange genug. Im letzten Jahr wurde der Aufstieg kläglich verspielt, im Jahr davor am letzten Spieltag der Abstieg vermieden und an das Jahr davor möchte ich lieber auch nicht erinnern. Anders ist es nicht zu erklären, dass in der Woche 5000 Fans zum Pokalspiel zum Betzenberg fuhren, um zu feiern. Die Leute sind hungrig auf die Bundesliga. Sollte diesmal der Aufstieg verspielt werden, werden in der Fanszene einige Veränderungen stattfinden und viele zu den Amateuren abwandern. Doch sollte es mit dem Aufstieg nicht klappen, wurden in der Rückrunde schon im Voraus fleißig die Schuldigen gesucht. So war auf einmal der Konditionstrainer schuld, danach der Trainingsplatz und zu guter Letzt die Fans. Ja, genau. Ihr auch. Ihr gemeinen Konsumenten des FC St. Pauli. Warum? Mensch, ihr übt zu viel Druck aus, wenn ihr zu Heimspielen kommt. Ob einer mehr Druck ausübt, wenn er kurz über die Budapester Straße schlendert oder jemand, der für 15 Mark nach Mainz fährt und sich so ein Wochenende um die Ohren haut, lassen wir unbeantwortet. Nicht, dass es heißt, wir würden die Antwort allein schon im Voraus in den Mund legen und eine totale Unselbstständigkeit des Lesers heraufbeschwören. Sinkende Zuschauerzahlen wie gegen Berlin und Köln sind ein Zeichen von Frustration wegen mangelnder Leistungen in der Rückrunde. Chemnitz, Leipzig, Wattenscheid, Saarbrücken und Hannover, um nur einige zu nennen. Es kann nicht immer sein, dass der Funke von den Fans auf die Mannschaft überspringt. Manchmal liegt es an der Mannschaft, etwas mehr Gas zu geben und den Funken überspringen zu lassen. Die Mannschaft verweichlicht und überall gibt es unüberbrückbare Wehwehchen. Der eine versucht, den Druck seiner Ablöse standzuhalten und unter Beweis zu stellen. Die Spritzigkeit der Hinrunde scheint vergessen und jeder Ball zu mir ist das Motto. Der nächste grämt sich seines schütteren Haupthaares und andere sind doch sehr mit ihrer x-ten Vertragsverhandlung in Anspruch genommen. Anmerkung vom Layouter in Klammern hinter diesem Absatz. Deine Schrift ist unleserlich und nur zu erraten. Benutz gefälligst eine Schreibmaschine. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Mensch Leute, nehmt mal wieder das Herz in beide Hände. Wie soll das denn womöglich nächstes Jahr in der Bundesliga sein, wenn euch die gegnerischen Fans auspfeifen? Bleibt ihr dann mit Heulkrämpfen in der Halbzeit in der Kabine? Wenn ihr als Mannschaft uns nochmal für Pfiffe kritisiert, wäre es schön, wenn ihr auf dem Teppich bleibt. Wir sind nur so schlecht, wie ihr spielt. Außer Leo, der zaubert immer. Geschrieben mit der Abkürzung GAG. Keine Ahnung, wer das ist. Ja, als Weicheier damals schon. Aber pfeifen darf man, weil man darf ja auch kaputte Ware umtauschen. Ich wünsche euch eine tolle Sendung. Ich bin noch gebeten worden, kurz zu sagen, meine Saisonprognose abzugeben. Ich weiß nur, wir steigen auf. Ansonsten wage ich keine Prognose abzugeben. Wenn Interesse besteht, würde ich die Geschichte über Böklund noch nachliefern. Vielleicht kann Mike sie dann ja als Sonderausgabe auf dem Blog platzieren. Ansonsten sehen wir uns am 13. August, 15.30 Uhr. Ich reise an und hoffe, viele von euch da zu treffen. Tschüss! Genau, ich möchte nämlich noch eine Sache ergänzen, weil ich ja so vorhin so ein bisschen in so einem Negativtunnel war, hier wie die Geisterkarussell auf dem Dom irgendwie. Die AFM unterstützt den Blindenfußball sehr löblich und auch die Herrenfußballabteilung ist ein wichtiger Träger dafür, dass die Arbeit gemacht werden kann. Und gerne Manpower-Leute, die Lust haben, Training zu unterstützen und zu begleiten, sind willkommen. Vielleicht auch aus dem Fußballbereich, lizenzierte Trainer, sonst was, Leute, die Lust haben, einfach das Training zu begleiten oder sich das einfach auch nur anzugucken.
Okay.
Ach so, stimmt. Eine Sache gibt's noch, genau. Das ist eine lustige Geschichte. Millantor Gallery war, daran haben wir noch gar nicht drüber geredet.
Ah, stimmt.
Macht auch nichts, aber ist auch, sind so viele Sachen, die, über die man gar nicht reden kann, irgendwie, weil es zu viel Zeit kostet. Aber da gab's Michi, der kam rein und es gibt das Rugbybüro und die waren alle so, das war so richtig so eine, digitale Nomaden-Ansammlung, die dann Wochen vorher losging und überall saßen Dreiergruppen mit MacBooks in der Gegend rum, alle easy und abends immer Bier trinken und würzige Luft verbreitend etc. Das war so ein, ja, so ein Basecamp, was so über Wochen so angewachsen ist und die hatten ja den Raum, wo der alte Betriebsrat oder der, es gibt ja so einen Betriebsratraum, der ist so ähnlich wie jetzt hier auf dieser Seite Fernlademuseum und sonst wie. Da hatten die ihr Büro und Michi kam dann irgendwann rein in dieses Amateursportbüro, wo die zwei Leute vom Rugby sitzen und ich auch einen Schreibtisch habe und auch der Amateurvorstand. Und
mit Michi meinst du Michi Fritz
von Genau, Michi Aquanagua? Fritz, genau, weil der ist ja da von Viva Con Aqua, ne?
Ja.
Und der meinte dann, ey Wolf, ich hab hier eine Idee und so, und dann war er mit, ich bin so schlecht in Namen. Ey, wir müssen mal unbedingt ein Blindenfußballspiel machen. Hier, da ist der und der, der macht Leuchttrikots. Also die haben da irgendwie einen, der macht irgendwie Trikots mit LED-Lampen. Also ganz klein, aber tragbare Klamotte, selbstleuchtend und so. Und hat gesagt, ey, wir müssen unbedingt Viva Con Aqua Blindenfußball im Dunkeln Spiel machen. Irgendwie, das wäre geil. Und dann tragt ihr da die einen grüne Dinger oder braun oder rot und was weiß ich was, also verschiedene Farben, Trikots gegeneinander spielen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, der Schiedsrichter muss ja auch was sehen und so. Und die waren halt völlig auf so kreativ sprudelndem Ding da, teilweise nachts um zwei irgendwie voll mit Hausmusik oder irgendwelchen bassbetonter Elektromusik. Irgendwie haben sie die Nachbarschaft, glaube ich, auch mörderlange beschallt und man sah, wie diese ganze, ja, bunte Bilderwelt der Millantor Gallery da entstanden ist. Aber dieses Blindenfußballspiel im Dunkeln mit Leuchttrikots fand ich irgendwie sehr krass. So. Ja. Gibt es vielleicht dann im September.
Macht ihr dann nachts um 11 auf der Anlage?
Genau. Hm.
Na gut.
Gegen die Marokkaner. Die müssen dann Leuchttrikots anziehen.
Das Trikot würde ich mir vielleicht noch kaufen, je nachdem, wie ihr das vermarktet.
Gut. Ganz kurz noch in Anschluss an Wilkos Lesung, das war der Übersteiger Nummer 15 vom 18. Juni 95 und für die eher visuellen Lerntypen unter euch, das Cover zierte ein gewisser Andreas Ellermann, der damals den Song St. Pauli Olé auf dem Cover zum Besten gab. Das war ein ganz düsteres Kapitel der Übersteigergeschichte, glaube ich. Eines von vielen.
Aber was der Artikel auch gesagt hat, ist ja, der war, das ging ja um die Ware Fußball, ne? Fußball ja. Als Ware war ja gerade so die aufkommende Professionalisierung. Und auf der anderen Seite ist es ja das, was ehrenamtlich gemacht wird, kann man nicht umtauschen. Also was keine Ware ist, weil es nicht keinen Wert, benannten Wert hat, auch so wie diesen Podcast, da muss man ja auch nichts für bezahlen, kann man auch nicht umtauschen.
Das stimmt.
Würden sich aber, glaube ich, manche jetzt inzwischen wünschen.
Ja, sie können ja umschalten.
Was ich ganz spannend fand in dem Artikel, war auch dieser Satz, und wenn wir nicht aufsteigen, dann gehen die nächstes Jahr verstärkt zu den Amateuren. Könnte man mit den Zuschauerzahlen der St. Pauli Amateure eigentlich eher drüber lachen, weil die waren in den 90ern, glaube ich, deutlich höher teilweise, als sie es heute sind. mag sich jetzt vielleicht wieder ein bisschen zurechtrucken, dadurch, dass die Dauerkarten ja ab sofort freien Eintritt haben. Auf der anderen Seite 324 am Wochenende war jetzt auch nicht so berauschend. War immer noch in allen Regionalligen, die gespielt haben, die niedrigste Zahl. Nichtsdestotrotz, vielleicht wächst da ja zumindest wieder was. Aber ich meine, schon damals ließ sich ja dann so ein bisschen das ablesen, was man, oder zeichnete sich ab, was man heute dann mit Vereinen wie HFC Falke, FC United of Manchester etc. sieht, dass die Leute eben diesem ganzen Kommerz so langsam den Rücken zukehren. Und wie gesagt, der Artikel ist 21 Jahre alt, steckt schon einiges an Weisheit drin.
Glaubst du, dass das aktuell ist? Also, dass die Kapitalisierung oder diese Monsterkapitalisierung weiter?
Also ich glaube, dass sich viele Leute, die besonders sehr viel Herzblut in Fußball und in Fankultur bisher gesteckt haben, bewusst gegen den Schritt in die erste oder gegen den Fußball, der in den ersten zwei, drei Ligen gespielt wird, entscheiden. Was aber überhaupt nicht heißt, dass deswegen weniger Leute hingehen, weil die Masse zieht es trotzdem ins Stadion und die Zuschauerzahlen werden auf hohem Niveau konstant bleiben, glaube ich.
Aber ist es denn so, dass bei, ich sage jetzt mal, Alternativentwürfen nennenswert viele Zuschauer dazukommen? Oder ist es eigentlich so, dass im Amateurfußball, wenn dann die Zuschauerzahlen nicht auch eher stagnieren und es halt mal einzelne Rausreißer in beide Richtungen gibt? Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass plötzlich 10.000 Leute neu dazukommen, sondern es ist immer so eine...
Nee, aber die Leute, also ich glaube, es ist so eine schwelende Unzufriedenheit mit der Richtung, in die der Fußball sich entwickelt. Die meisten würden gerne irgendwie davon weg und konsequenter sein und sagen, ich gehe jetzt nur noch zum Amateurfußball, aber da fehlt dann doch so ein bisschen der Reiz. Und deswegen tun sie es dann eben doch nicht. Mhm. Aber ich glaube, dass es schon viele Leute gibt, die sagen, so wie sich das momentan entwickelt, ist das nicht mehr das, was ich mir mal erhofft habe. Deswegen werden ja Vereine wie Falke gegründet.
Ja, ja klar. Ich frage mich nur immer, auch was mich selber angeht, sind wir nur alte Männer, die darüber jammern, dass früher alles besser war?
Ich würde hier ein Veto einlegen.
Du bist jünger, ja, danke, aber... Danke. Oder ist es tatsächlich ein wachsendes Phänomen, dass Leute dem Profifußball den Rücken zukehren, weiß ich nicht.
Also wie du siehst, ist das ja ein Thema, das schon vor Ewigkeiten aufgekommen ist. Es wird es auch immer geben. Es wird immer jemand sagen, der sagt, früher war das besser. An diesem Tisch mindestens zwei. Aber ich glaube, das, was Mike vorhin auch sagte, gerade mit dieser Neugründung von Fanvereinen, gab es das früher auch so in der Form? Ich muss die alten Männer mal fragen. Nee, also es ist schon ein Schritt, finde ich, in diese Richtung, dass die Leute sich vom Profifußball abwenden, weil sie finden, dass es zu schlimm wird, zu bezahlt ist, zu...
Ja, nur gerade bei Falke frage ich mich, was machen die denn, wenn die jetzt noch zweimal aufsteigen? Also so all das, was die irgendwie ablehnen oder wo sie ja, nicht hinwollen, auch was Vereinsstrukturen angeht und Hierarchien und so, werden sie irgendwann bei Erfolg zumindest dann doch wieder hinten rumkriegen. Das ist halt so ein bisschen...
Naja, aber der große Aufreger, warum die sich gegründet haben, war doch die Ausgliederung aus dem e.V. Und das müssen sie ja nur auch bei Erfolg nicht machen. Das zeigt ja dieser Verein hier.
Das ist klar.
Ja, aber das war doch der große Aufreger. Also
bei Erfolg? Nein. Dieser Verein? Ja, weil St. Pauli als e.V. immer noch konstituiert ist und quasi alle anderen Abteilungen ausgegliedert sind. Die Profiabteilung ist das, was noch beim e.V. ist. Und das ist quasi das umgekehrte Prinzip oder egal, auf alle Fälle ist der Profifußball nicht ausgegliedert worden.
Ich habe mich nur an dem Wort Erfolg so ein bisschen...
Naja, es geht auch um noch zweimal Aufstieg, da sind sie ja noch längst nicht in unseren Regionen trotzdem.
Also ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln und wird eher mehr werden, dass Leute sich abwenden, auch wenn das immer nur einzelne Personen sind. Oder jetzt auch Gruppen, die sich auflösen, auch wenn ich das bei 60 eher albern fand, dass sie sich wegen dem Bannerklau zumindest offiziell aufgelöst haben. Aber gut, 60.
Ich wollte gerade sagen, bei 60.
Ja, und da wird es sicherlich im Bereich Amateurfußball einige geben, die da hingehen. Dass das nicht Zehntausende sind, ja, aber ich glaube schon, dass das...
Aber das weißt du es doch dann am besten, oder nicht? Wenn du im organisierten Fantum beruflich zu tun hast.
Ich würde Mike da genau zustimmen. Also das gibt's schon, aber natürlich ist es nicht die Masse, aber es sind schon Leute, die eine Fan,
also die Bock auf Fußballfan sein hatten und sich engagiert haben und dann irgendwann gesagt haben, sie haben da keinen Bock mehr drauf. Aber ob das jetzt mehr, also so wie Mike sagt, ja, es wird mehr Vereine geben, so habe ich dich jetzt zumindest verstanden, mehr Gruppen, die sich abwenden und das irgendwie anders machen, das weiß ich nicht.
Wobei, Keine Ahnung. Du hast natürlich den Vorteil, dass du inzwischen über moderne Kommunikationsmittel leichter Vernetzungen schaffen kannst, leichter irgendwie wahrscheinlich auch Netzwerke schaffen kannst mit Leuten, mit denen du zusammen dann einen neuen Verein gründest oder so. Vielleicht wird das dann noch beschleunigt und dadurch eben dann auch vorangetrieben. Ja.
Gut, das wird die Zeit zeigen.
3 Mark ins Phrasenschwein.
Sehr wohl. Wir haben noch 3 Themen. Ich fange mal an mit dem einzigen, welches davon sportlich ist, nämlich die St. Pauli-Frauen. Wir hatten letzte Saison ja Inga, die Kapitänin des Teams, zu Gast und die schaute da noch voraus auf ein Pokalfinale und auf den Saisonendspurt und hoffte, mit dem Double abschließen zu können und dann wieder herzukommen. Wir haben uns darauf geeinigt, sie darf trotzdem wiederkommen, auch wenn das mit dem Double nicht ganz geklappt hat, weil es gab das Pokalfinale vor über 1000 Zuschauern gegen Bergedorf, was 1-3 verloren wurde. Es war trotzdem, habe ich glaube ich letzte Saison ja in der Abschlussfolge auch schon gesagt, eines meiner Highlights der Saison, weil es wirklich einfach nur Spaß gemacht hat. Aber dann nach unserer letzten Sendung kam noch die Aufstiegsrelegation und die hatte einen etwas merkwürdigen Modus, weil es waren 3 Teams beteiligt, dementsprechend 3 Spiele, die logischerweise nicht zeitgleich stattfinden konnten, weil ja immer 2 beteiligt waren. Und da war es so, dass man das erste Spiel gegen Tura Meldorf, den Vertreter Schleswig-Holsteins, 1-1 gespielt hat hier zu Hause. Das zweite Spiel dann bei TuS Schwachhausen in Bremen mit 4-0 gewann. Wodurch dann klar war, dass am letzten Spieltag Meldorf gegen Schwachhausen nicht höher als dieses 4-0 gewinnen darf. Und natürlich ist das als Modus alles so ein bisschen schwierig, weil nur der erste steigt auf. Sebastian?
Es gab auch nach dem ersten Spiel dann auch noch ein Elfmeterschießen für genau den Fall, dass genau das eintritt, dass nämlich die auch 4-0 gewinnen sozusagen jetzt im Vorgriff, um dann festzustellen, welcher von beiden dann das bessere Torverhältnis hat sozusagen.
Richtig, also für den Fall, dass Meldorf auch 4-0 gewonnen hätte, wären beide Punkt und Tor gleich und der direkte Vergleich unentschieden. Für diesen Fall hatte man ein Elfmeterschießen gemacht und das hatte St. Pauli gewonnen. Dementsprechend hätte ein 4-0 von Meldorf gereicht und es gab dann eben die sehr amüsante Situation, dass bei diesem Spiel von Meldorf gegen Schwachhausen, ich weiß es nicht mehr genau, 200 Leute ungefähr da waren, davon waren 80 für Meldorf, 20 für Schwachhausen und 100 für St. Pauli. Dementsprechend gab es dann, als es dann nach 50 Minuten 3-0 für Meldorf stand, auch schon den einen oder anderen besorgten Blick am Spielfeldrand, ob das dann wirklich noch klappt. Aber Schwachhausen hat sich, um mal die beliebte Phrase zu benutzen, hat echt alles rausgehauen und da dieses 3-0 über die Zeit gebracht, die Niederlage. Und war deswegen auch letzten Freitag hier zum Freitagsspiel gegen die St. Pauli Frauen als Vorbereitung. Und danach war es dann halt Party und jetzt spielt man dieses Jahr in der Regionalliga.
Weißt du eigentlich, ob der HSV abgestiegen ist?
Der HSV ist abgestiegen.
Oh.
Wir spielen erstmals mit einer ersten Mannschaft des Vereins im Fußball über der ersten Mannschaft des HSV. Man mag es kaum glauben. Die Saison beginnt mit dem Pflichtspielbetrieb am 28. August gegen den VfL Jesteburg. Das ist der Aufsteiger aus Niedersachsen mit einem Heimspiel 15 Uhr hier Feldstraße. Am 4. September geht's über Bremen hinaus nach Delmenhorst zum Jahn. Die sind letztes Jahr 5. gewesen, da ist Anschluss 13 Uhr. Und am 11. September spielt man gegen Duvo 08, die waren letztes Jahr 9. in der 12er Liga. Also die 2 Heimspiele sind sicherlich dann aus der Kategorie, dürfte man gewinnen, wenn man drinbleiben will, gestrickt. Schauen wir mal.
Duvo nochmal ganz kurz.
Duvo 08, die waren 9. von 12.
Echt? Mhm.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie so hoch spielen, aber gut.
Ja, ist so. Also Bergedorf ist ja auch noch in der Liga,
ja, und genau,
noch irgendwie 1 oder 2 Hamburger Vereine. Also es sind doch so ein paar Derbys dabei. Und
wie wärst du noch Bergedorf, Duvo und welches Hamburger?
Oh, muss ich nachgucken.
Scheiße, tut mir leid. Ich bin nicht einfach selber zu.
Könnte ich mal kurz überbrücken, indem ich sage, dass wir auf jeden Fall, wie gesagt, mit Inga so verblieben waren, dass sie dann, wenn ein paar Spieltage ins Land gegangen sind, auch gerne mal wieder vorbeischauen kann. So, jetzt muss ich mal eben fußball.de.
Ist auch egal, kann man ja nachgoogeln, ist ja wurscht. Ich bin einfach nur.
Erste Frauen.
Justus langweilt sich schon schwer.
Nee.
Ich überlege gerade, was ich zur Überbrückung sage. Ich fand, das ist eine sehr angenehme Saison. Also, ich bin tatsächlich so ein Erfolgsfan und erst relativ zum Ende ein paar Mal da gewesen. Mhm. Aber ich fand das super. Da kann man sowohl mit Kind hingehen, als auch ohne Kind. Und irgendwie haben alle. Ja, das ist irgendwie, also, es ist halt. Entspannt, es ist trotzdem ein bisschen was los. Meine Tochter kann ein bisschen rumlaufen, wenn sie will. Oder sich halt mal zwischendurch das Spiel angucken. Die findet das super, wenn das Frauen sind. Hey, da spielen auch endlich mal Frauenfußball. Finde ich viel besser als.
Wie alt ist sie?
4,5. Also, die hat jetzt letzte auch gefragt, also als hier zu den Profis gegangen sind. Ah, gehst du heute zum Fußball? Ja, spielen da Männer? Ja. Oh, interessiert mich nicht. Oh, okay, dann nicht.
So, inzwischen habe ich hier den Spieltag mal aufgerufen. Das stimmt gar nicht, es sind gar nicht noch mehr Hamburger Vereine. Also TSV Limmer, wo immer das liegt. Dann Jahn Delmhorst, wie gesagt, Nähe von Bremen, Bergedorf 85, Holstein Kiel, ATS Buntentor, auch Bremen. Mhm. TSV Havelse bei Hannover, TSG 07 Burg Gretesch, das ist der Verein, der im Saisonendspurt gegen den HSV um den Klassenerhalt gekämpft hat und das bessere Ende für sich behielt. Werder 2, Duvo 08, Fortuna Celle und der VfL Jesteburg. Da kann man sich dann ja was raussuchen für die Saison.
Aber schon ganz gut weite Wege teilweise, ne?
Ja, gut. Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein halt, ja.
Das ist ein ganz komisches. Habt ihr euch mal den ganzen Spielplan angeguckt? Das ist ja, also die spielen überhaupt nicht in der gleichen Reihenfolge dann die Rückrunde, sondern also das, ja, das ist stimmt. Überhaupt kein zumindest ein für mich nicht erkennbarer Modus. Ich glaube, es gibt auch keinen, warum dann in der Rückrunde so gespielt wird.
Ja, also es gibt ja immer diesen Ansetzer-Schlüssel von Vereinen. Und wenn du dir das auf Fußball.de anguckst, da kommt dann auch der siebte Spieltag vor dem ersten oder sowas. Also ganz komisch durcheinander gewürfelt. Wenn man die alle wieder zurückpuzzeln würde, wäre es eine vernünftige Reihenfolge. Ja. Aber warum man das überhaupt so macht, keine Ahnung.
Das liegt an den Hierarchien, die du hast in den Teams. Also, dass du,
also das für die Ansetzung und
Platz. Für die Ansetzung und du hast einen Verein, dann ist das erste Frauenteam, weiß ich nicht, wo das in der Terminierung kommt. Und die Vereine geben ihre Anstoßzeiten an und aus diesem Cluster heraus kommen dann einfach freie Spielzeiten zustande und deswegen ist das ein vermixter Spiel. Wäre jetzt meine Erklärung, aber wir können ja mal einen Spielansetzer.
Ja, können wir mal einladen.
Einladen nicht, aber.
Also würde ich dir zustimmen, wenn das jetzt wäre, dass ein St. Pauli-Spiel mal aus diesem Rhythmus rausgezogen wird und irgendwie verlegt wird. Aber es ist wirklich so, dass der komplette siebte Spieltag von allen Mannschaften vor den dritten oder so geschoben wird.
Ach so, okay. Also der wird komplett gespielt.
Ja, ja.
Das ist ja dann ist mal eine interessante Quizfrage. Komisch. Und vielleicht gibt es ja Zuhörer, die. Genau. Wie sagt man da, detektivisch unterwegs sind und eine Antwort finden.
Statistisch wahrscheinlich.
Oder gibt auch viele Hörer, oder nicht? Johnny.
Ich habe keine Statistik, wie jetzt hier zugehört wird.
Okay.
Ich höre ja selber nicht mal richtig zu.
Was?
Also, letzte Sendung hatte Pi mal Daumen nicht ganz 2000 Zuhörer mal hin. Dafür, dass wir keinen prominenten Gast hatten, glaube ich, ganz anständig.
Irgendwer wird das schon wissen.
Irgendjemand wird auch zuhören, genau. So, dann haben wir noch zwei Themen, die in den letzten Tagen publik wurden, wobei das erste war schon etwas länger mal publik und wurde jetzt eben vor kurzem erst entschieden, nämlich, ich schilder einfach mal, wie es sich für die Außenwelt dargestellt hat. Der St. Pauli-Spieler Michael Madsingu-Dinzey hat Mitte Juni, der Herr Ex-St. Pauli-Profi, hat Mitte Juni an einer Demonstration in Chemnitz-Einsiedel teilgenommen. Und es ist eine der, wie man so sagt, Anti-Asyl-Demonstrationen gewesen. Hat sich danach hat sich auf dieser Demonstration auch noch mit einem Banner ablichten lassen. Und hat das dann auf seiner eigenen Facebook-Seite geteilt mit den sinngemäßen Worten irgendwie schöner Marsch mit meinen Freunden oder so ungefähr. Bestimmt nicht ganz richtig wiedergegeben. Daraufhin entbrannte das, was man neudeutsch einen Shitstorm nennt. Und er hat es dann, zumindest aus meiner Sicht, leider auch relativ lange auf der Seite zugelassen, dass der rechte Mob ihm zu Hilfe eilte und mit Kommentaren ihm zur Seite sprang und das Ganze auch noch gefeiert hat, bis er dann irgendwann das Foto endlich gelöscht hat und auch sich dann A, für diesen Auftritt, B, für das Foto auch entschuldigt hat und gesagt hat, unter sein Statement dann eine Entschuldigung gibt es nicht, weil es grob falsch war, also zumindest eingesehen hat das dann schon. Dann war erstmal eine ganze Zeit Ruhe und jetzt hat vorgestern der Verein eine Pressemitteilung rausgegeben, dass eben Michel Mazingo-Dinsey aus der Altliga, für die er bisher noch gespielt hat, ausgeschlossen wird und das ist beschlossen worden von Vertretern des Präsidiums, des Aufsichtsrats, der Altliga und des Ehrenrats. Ja, wollen wir da noch Ergänzendes zu verlautbaren? Wer mag anfangen? Johnny holt schon Luft.
Ich recherchiere gerade noch. Er hat einen Tweet retweetet und ich möchte den wirklich so in Originalform wiedergeben. Damit mir da keiner vorwirft, ich hätte dir das nicht richtig wiedergegeben. Da muss ich ihn noch, ich habe ihn auf Twitter entfolgt, weil da ziemlich viel Nonsens kam, so nach dem Motto, ich finde das grundsätzlich gut, wenn man sich Sachen anguckt und nicht einfach nur unkommentiert übernimmt, sondern sich da schlau macht. Wenn man aber dann merkt, das sind eigentlich ziemlich Idioten, mit denen ich da mitlaufe, dann hätte man nicht unbedingt sich nur um ein Bild zu machen in der ersten Reihe mitlaufen müssen. Das ist die große Sache. Er hat jetzt noch mal ein bisschen nachgetreten. Ich suche das gerade mal raus. Ihr könnt euch währenddessen gerne weiter unterhalten.
Also ich finde das im Großen und Ganzen erstmal eine gute Reaktion des Vereins. Auch, dass das die Gremien zusammen entschieden haben. Und ich finde, die haben richtig besonnen, nicht überstürzt. Irgendwie haben ihn ja offensichtlich befragt, so steht es ja auch in der Pressemitteilung. Und haben dann, wie ich finde, genau das Richtige entschieden. Das wurde ja zwischendurch immer gefordert, der muss aus der Jahrhundertelf fliegen.
Geht das überhaupt? War
genau.
Das ein Marketing-Ding
da? Ja, oder auch nicht Marketing-Ding. Auf jeden Fall war es ein einmaliges Ding, was irgendwie gewählt wurde und fertig. Also es ist ja nicht so, als würde die jetzt jedes Jahr zusammenkommen und da irgendwas passieren. Völlig egal. Also ich finde, das spielt überhaupt keine Rolle. Da hat man sich auch nicht treiben lassen und irgendwie, wie nennt man sowas, Stellvertreter-Sachen irgendwie entschieden oder für die Öffentlichkeit irgendwas entschieden, sondern genau das, was ihn noch mit dem FC St. Pauli in Verbindung bringt, hat man gesagt, nö, ist jetzt nicht mehr. Das entspricht hier nicht den Leitlinien des Vereins. So mehr oder weniger ist es ja formuliert. Deswegen wollen wir das nicht und fertig. Also ich finde, es ist genau richtig gelaufen.
Ja, finde ich auch. Zumal irgendwie Altliga ja auch so eine in irgendeiner Form repräsentative Aufgabe hat am Rande und da finde ich es besonders wichtig, dass man da dann halt auch sagt, okay, es gibt Sachen, die wollen wir halt auch nicht nach außen kommunizieren und er nutzt das ja auch ganz gerne, um irgendwie selber Präsenz zu zeigen, sage ich mal. Von daher fand ich das genau richtig.
Ich habe den Tweet gefunden. Ein junger Herr namens Reiseleiter Tim hat dann geschrieben, man stelle sich vor, Mazingo-Dinsey hätte am 1. Mai Steine auf die Polizei geworfen, wäre er dann Altliga-Kapitän des FC St. Pauli. Also das wieder mal eine wunderschöne
das Gleichstellung. Hat er retweetet und danach noch mit Smileys quasi ergänzt.
Genau, drei lachende Smileys.
Jetzt gerade, also nach der Entscheidung. Am
2. August.
Ja, gestern. Also ich glaube, wir können festhalten, oder ich zumindest unterstelle ihm keinerlei rechtes Gedankengut. Das wäre völliger Quatsch, so. Alle nicken, mehr oder weniger.
Weiß ich nicht.
Okay,
Wolf. Weil, ich meine, keine Ahnung, aber du gehst nicht irgendwo hin und weißt nicht, worum es geht. So. Also das ist schon so eine Sache, hier Meinungsfreiheit und man muss auch sagen können, dass man irgendwie, was weiß ich, als deutscher Anwohner irgendwie auch Rechte hat und so. Also auf welcher Trommel du trommelst, weiß man, glaube ich, schon.
Also ich finde es grundsätzlich, wie Johnny es auch schon sagte, eben schon sinnvoll, wenn man sich mit sowas auch mal real beschäftigt. Ich kann halt nicht verstehen, dass er dann in die erste Reihe geht, das Banner hält, so dabei fotografiert wird. Da kann er im Zweifel noch nicht mal viel für, außer halt das Banner gehalten zu haben. Aber dann das Foto danach auch noch zu veröffentlichen, spätestens da hätte es irgendwie mal Klick machen müssen. Ja. Ich glaube, er hat einfach nicht nachgedacht, hat dann leider auch eben danach überhaupt nicht reagiert, ist dann aufgrund des unerwarteten Shitstorms auch in so eine Verteidigungshaltung gekommen, aus der er nur schwer rauskam, wo vielleicht auch so ein bisschen reflexartig er dann sich noch mehr verteidigt hat, wo er besser vielleicht schon früher gesagt hätte, ihr habt recht, oder wahlweise auch einfach nichts mehr gesagt hätte. Das hat aber einfach dann zu lange gedauert, bis er da dann auch diese Entschuldigung gebracht hat. Und dementsprechend verstehe ich jetzt eben auch diese Entscheidung und genau wie Justus das eben auch gesagt hat, kann ich da gut mit leben. Es wird ja auch von der werblichen Nutzung des Vereinsnamens, die man ihm da untersagt, gesprochen. Was natürlich ein bisschen kurz kommt, ist, er hat umgekehrt auch unfassbar viel soziales Engagement im Vorfeld gezeigt und wird das hoffentlich auch weiterhin tun. Gerade auch in der Jugendarbeit in Hamburg macht er da viel. Ich glaube auch mit Gefängnisinsassen hat er da sehr viel soziale Arbeit gemacht. Also er macht ja sehr viel richtige Dinge und es ist so ein bisschen schade, dass ihm das jetzt so dermaßen entglitten ist mit dieser Anti-Asyl-Demo. Nichtsdestotrotz, jemand, der mit so einem Foto da hausieren geht und das auch noch positiv nach vorne stellt, da tue ich mich schwer, den weiter in der St. Pauli Altliga dann kicken zu sehen.
Genau, vielleicht das glaube ich auch. Das geht's auch nicht. Da geht's glaube ich auch nicht um rechts oder links oder sowas. Nee, also genau. das ist rechts. Also das ist klar eine rechte Haltung vertreten und die auch öffentlich machen oder zumindest sich da als repräsentative Figur abbilden lassen dabei. Bei sowas ist jetzt nicht irgendwie mein privates Forschungsprojekt, weil dann kann ich mich da zwar fotografieren lassen, aber ich muss es doch nicht selber irgendwie in einer Form in sozialen Medien demonstrativ irgendwie multiplizieren. Also
ja, oder wenn, dann erklärend.
Erklärend, weil das ist genau das Ding. Wir hatten Blindenfußball ein paar Mal in den letzten Jahren, da hatten wir zweimal Polizeischüler da, die Blindenfußball gemacht haben, haben Blindenfußball gespielt. Das wäre eine Katastrophe gewesen, das rauszuhängen. So, aber ich habe auch gesagt, wir machen das. Die fragen an, weil die hatten irgendwie Rollstuhlbasketball gespielt, haben gesagt, können wir mal Blindenfußball spielen? Ja, machen wir. Irgendwie, aber das bleibt unter der Oberfläche, weil das einfach keine, das ist Unsinn, das zu präsentieren. Vielleicht auch schon scheiße, das hier zu erzählen, weil das auch wieder die falsche Geschichte ist, aber das ist dann logisch. Das kann man machen, wenn man neugierig ist oder auf Begegnung Bock hat, aber man muss es nicht raushängen. Und das ist auch zum Beispiel eine Sache, jetzt bin ich wieder auf dem vollen Raketenmodus gerade unterwegs. Die Rugbyabteilung zum Beispiel macht viel Flüchtlingsarbeit, macht ganz viel mit Flüchtlingen und machen gute Sachen, hängt es nicht raus. Die Sozialmarketing, FC St. Pauli, hängt ganz viel Flüchtlingsarbeit raus und demonstrativ raus und sowas. Und da gibt's natürlich auch unterschiedliche Gewichtungen, wie man was macht und wie demonstrativ. Und das ist ein anderes Thema, Social Marketing. Sozialmarketing ist eh was, zwei Worte, die sich meiner Ansicht nach widersprechen, eigentlich. Und Herr Masingo hat da leider das rechte Sozialmarketing bedient und das ist etwas, wofür er zu Recht abgemahnt wurde.
Ja. Gut. Haken hinter.
Bist du schon bei Seite 15 von 16, oder?
Ja, wir haben noch ein Thema, wenn ich richtig mitgezählt habe.
Ich habe also die Seite 16 sind die Hörerfragen, da haben wir tatsächlich alle abgehakt. Das heißt, ich habe jetzt nur noch
zwei. Oh, warte.
Ja, dann mach mal jetzt.
Ich habe noch eine Twitter-Frage. Wie etabliert man von Tom O'Jackson, wie etabliert man den Will Griggs-Chant mit unseren Spielern in der kommenden Saison? Ich würde darauf gar nicht antworten
bitte
wollen.
Bitte gar nicht.
Wir sind also, uns einig. Okay.
Ich finde dieses Hut-Ding, was wir dann machen werden, das reicht.
Ja.
Genau. Klauen wir endlich Hansa Rostock den Jubel. ich finde natürlich Duckschiss on Fire irgendwie schon ganz lustig.
Duckschiss?
Ja, Duckschiss. Also, Duckschiss on
Fire. Wenn ich zu viel Ducksteiner getrunken habe, ich Bier.
Duckschiss. Nein, also, bitte gar nicht, ne? Nein, wollen wir nicht. Noch eine Frage? Nein. Dann kommen wir zu Thomas Direnger, seines Zeichens Angestellter der Bild-Zeitung und schreibend über den FC St. Pauli seit vielen Jahren unterwegs. Vor einigen Jahren hat er sich mal mit einem Thor Steiner, ich weiß gar nicht, war eine Jacke, glaube ich, ne?
Ich
mich entsinne, auf eine Pressekonferenz begeben, wurde dabei dann von Fans, die das gesehen haben, abgelichtet, die das dann publik machten. Ich erkläre jetzt nicht, was Thor Steiner ist, das weiß hoffentlich jeder. Und seine Ausrede dann im Nachhinein war, dass diese Jacke ihm geschenkt worden war und er deswegen ja gar nichts dafür konnte, dass er diese Jacke trug, etc. Jetzt hat der Verein vor zwei Tagen ein Foto einer Pressekonferenz veröffentlicht, als Levi's als neuer Sponsor vorgestellt wurde. Oder Levi's, wie ich bis zu meinem 10. Lebensjahr sagte. da saß der Herr Direnga im Yakuza-T-Shirt. Wenn man mir das so gesagt hätte, hätte ich, glaube ich, auch gesagt, was? Kenne ich nicht. Gibt's aber Leute, die sich da zum Glück ein bisschen besser auskennen und die haben dann da einiges zu geschrieben. Ich werde das entsprechend verlinken. Kurz zusammengefasst ist halt Yakuza ein, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, sagt man Yakuza?
Yakuza.
Yakuza.
Würde ich jetzt, aber da muss auch einer wohl fragen, der kennt sich mit der Aussprache am besten aus.
Mit Mafia-Aussprache.
Nein, mit allen Aussprachen, Mann, das ist der Aussprachegott.
Ist, ja, ist Yakuza also, nicht so ein
Yakuza sind doch japanische Mafia.
Japanische Mafia, genau.
Und Yakuza sind das die kleinen davon?
Nee, das waren ja Whirlpool irgendwas.
So. Ja. Auf jeden Fall gibt es da ein Label, ein Modelabel in Bautzen, also Richtung Japan zumindest ein bisschen.
Halber Weg schon.
die eben dieses Klamottenlabel aufgelegt haben und da gibt es dann auch diverse Sachen, warum das nun in Richtung Thorsteiner geht, unter anderem eben durch die Nähe zu den Hammerskins, zu anderen Klamottenlabeln wie zum Beispiel dem Label 23 und Thorsteiner bei Verkauf oder bei den Läden, die das verkaufen. Wie gesagt, werden wir beides verlinken. Kurz zusammengefasst, glaube ich, es wäre von den hier am Tisch Sitzenden, wer von euch hätte mit Yakuza sofort gewusst, in welche Richtung das geht? Da sehe ich zwei Armmeldungen.
Das sind die, die marketingorientiert sind.
Ja, ich kriege bei Facebook immer Werbung von Label 23 und Yakuza eingeblendet und ich fand
warum
die
Klamotten denn
so unendlich schlimm und habe dann mal nachrecherchiert und habe geguckt, was es ist. Ich hätte, also von rein von der Klamottenaufmachung her, siehst du halt nicht, dass es da in irgendeiner Form mit rechtem Gedanken gut zu tun hat. Sie sind halt nur unglaublich hässlich. Und ich glaube halt in der Kampfsportszene einigermaßen beliebt. Da kommt ja auch der Betreiber irgendwie her oder so in der Richtung.
Ja. Aber ist es nicht auch so?
Euer Fanladen informiert euch übrigens immer über solche aktuellen Themen, wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben sollt.
Kauft euch ein T-Shirt und sollt und wollt, genau. Kauft eure T-Shirt bei uns, da passiert euch sowas nicht.
Aber wir haben auch im Rahmen des diesjährigen Holocaust-Gedenktages eine Infoveranstaltung über rechte Klamotten gemacht. Und da hat der Referent auch als neue Strategie, hätte ich jetzt fast gesagt, von Neonazis oder zumindest als neue Erscheinung von Neonazis eben auch die Marke Yakuza genannt. Vorher hätte ich es auch nicht gewusst, aber es ist ja immerhin schon ein halbes Jahr her. Seitdem weiß ich es also.
Genau, und ich glaube, wo wir uns vorhin schon drüber unterhalten haben, selbst wenn die anderen drei von uns nicht gewusst haben, was sich dahinter verbirgt, wären wir alle drei nicht in die Verlegenheit gekommen, so ein T-Shirt überhaupt käuflich zu erwerben oder wahlweise anzuziehen.
Das ist halt der Punkt, ne? Ich glaube, du kaufst sowas ja nicht bei C&A.
Genau.
So. Du kannst es sogar bei Amazon kaufen.
Du kannst es bei Amazon kaufen, aber da kommt jetzt dein Punkt von eben, Johnny. Sie sind halt so unsagbar hässlich, dass das keiner anziehen würde.
Ja, außer du passt, meine Theorie ist ja immer noch, so Uncle Sam Klamotten und sowas sind ja auch unglaublich hässlich, aber du kriegst halt, wenn du irgendwie so ein Schrank bist, dass der jeden Tag ins Fitnessstudio ist, kriegst du ja auch bei C&A einfach keine Klamotten.
Ja, aber.
Und dann musst du halt irgendwas
kaufen. Den Mann will ich jetzt nicht zu nahe treten, aber.
Ich sag das nur, weil das scheint die bevorzugte Zielgruppe, zumindest nach den Fotos auf deren Online-Shop zu sein, sind die Jungs mit den breiten Schränken kreuzen. Breiten Kreuzen.
Also, die Renga ist ein ziemlich breiter Schrank.
Ja, das stimmt schon. Also, der hat schon Schultern. Aber.
Auch ein Bremer, ne?
Ist es so clever, dass wir den beleidigen?
Das kommt aus Bremen.
Beleidigen?
Wer beleidigt ihn?
Also,
hast du nicht gesagt, er arbeitet bei der Bild?
Hatten wir nicht mal ein Trinkspiel, dass immer, wenn Mike die Bild erwähnt, er einen trinken muss oder so?
Irgendwas war da mal
Übersteiger und so.
Also, ich würde ihn nicht auf eine Stufe mit Masingo Dinsey stellen und ihn frei von jedweder Schuld, was politisch rechte Einstellung anbelangt, hinstellen. Aber ich glaube auch nicht, dass er nun irgendwie ein Rechter ist. Aber was man ihm natürlich vorwerfen muss, ist, der wird nicht irgendwie an dieses T-Shirt gekommen sein. Und die Geschichte mit, das hat ihm wieder jemand geschenkt, irgendwann zieht die auch nicht mehr.
Vielleicht war es dieselbe Person.
Vielleicht war es dieselbe Person. Dann muss er jetzt einfach mal ganz zwingend nachdenken, ob diese Person weiterhin guter Umgang für geschenkte Klamotten ist.
Ja, wenn es ein anderer ist, müsste er auch über seinen Umgang nachdenken.
Ja. Und ja, ich bin gespannt, wie der Verein da reagiert. Auch da gibt es lesenswerte Artikel, unter anderem beim magischen FC-Blog dazu.
Meinst du Entziehung der Jahresakkreditierung?
Ich weiß nicht so recht, solange das nicht, also viele sagen ja, die Stadionordnung gilt und damit ist der fällig.
Gut, aber da steht ja nicht, von Yakuza ist genau. Ja noch nicht drin. Das ist aber ja
der
immer
Paragraph ist, das weiß Justus im Zweifel besser als ich.
Ich glaube, es steht drin, Kleidung, die nach dem jetzigen Ermessen klar der rechtsradikalen Szene zu irgendwie so heißt es.
Ist das denn?
Also
das
es sind absichtlich keine Klamottenmarken genannt, wie es ja bei anderen. Es sind Thor Steiner, Eric und Sons und Master Race oder was weiß ich verboten. Das steht da extra nicht drin, um eben solche oder vielleicht etwas eindeutigere Fälle klar zu haben. Es muss irgendwie Paragraph 6 irgendwas sein.
Aber wie ist es denn? Gilt diese Stadionordnung für Pressekonferenzen außerhalb?
Natürlich.
Okay.
Kleidungsstück zu tragen oder mitzuführen, deren Herstellung, Vertrieb oder Zielgruppe nach allgemein anerkannter Ansicht im rechtsextremen Feld anzusiedeln sind.
War ich schon nicht so ganz schlecht.
Das ist gut, das ist eine gute Formulierung.
So, und da ist es natürlich wahrscheinlich zu sehr interpretierbar, ob diese Marke darunter fällt. Die selber haben natürlich auch, wie sie es bei Freiwild gelernt haben, sich vom rechten Umfeld distanziert, per eigener Aussage. So, von daher glaube ich, wird es schwer, ihnen da wirklich die Akkreditierung zu entziehen. Vielleicht, der magische FC-Block hat das ja so ein bisschen die goldene Brücke gebaut, fällt der Bild ja auch ein, dass der auch super über was anderes schreiben könnte und nicht mehr über den FC St. Pauli und einfach die Stelle selber umbesetzt. Da glaube ich aber einfach nicht dran, dass die Bild da so kooperativ ist. Und von daher bin ich da gespannt. Also weiß nicht, wie sich das ausgehen wird. Also angeblich ist der Verein zumindest dran. Also man nimmt sich des Themas an mit offenem Ausgang.
Krasse Nummer irgendwie, ey, das finde ich irgendwie, also man muss sich vorstellen, irgendwie, du rennst mit Thor Steiner Klamotte einmal los und ziehst dann nochmal dein Yakuza-Ding an, irgendwie, das ist schon ein Ritt auf Rasierklinge, den du fortsetzt irgendwie, also.
Genau das ist es nämlich, dass er vorbelastet ist und auch nicht gerade vorbelastet, weil er irgendwie einen Republikaner-Button an irgendwie ganz klein in der Ecke hatte, sondern weil er eine Thor Steiner Jacke anhat. Und das spricht für mich schon dafür, dass er das.
Der Republikaner-Button wäre besser oder wie?
Dezenter.
Nein, das ist einfach ein ganz klarer Ritt auf einer Schiene.
Provokation.
Ich glaub, wie weit kann ich gehen? Was kann ich machen irgendwie? Und das ist halt irgendwie so, das ist halt nicht, wie sagt man, ein Situationist, der Hedi Deranga, der irgendwie Lust hat, da irgendwie jetzt hier Diskussionen anzuregen, sondern einfach ein, ich hätte eher gesagt, so privat motivierter Mopper irgendwie so. Und das ist jetzt ganz vorsichtig formuliert so.
Ja, aber welche Intention habe ich denn? Zumal in der Regel du ja da sitzt und keine Sau irgendwie sich für deine Klamotten interessiert. Es war jetzt ja der Zufall, dass der Verein ein Foto von hinten aus dem Presseraum veröffentlicht hat, wo eben dieser Schriftzug auf seinem T-Shirt, weil er nun zufällig dann zwischen Podium und dieser Kameraposition saß.
Also ganz ehrlich, wenn du mit einer Thor Steiner Klamotte schon mal richtig hart aufgeflogen bist, dann machst du dir doch Gedanken darüber, was du anziehst. Dann kann es doch nicht sein, dass du wieder irgendwie, ach, ich habe wieder im falschen Laden gekauft, da ist der, weiß ich nicht. Also
ich glaube schon, dass sich ganz viele Leute keine Gedanken machen, was ja Teil des Problems ist, aber
naja, gut,
na, bei ihm also ist das halt ohne ihn jetzt in Schutz nehmen zu wollen.
Ich versuche mir nur vorzustellen einfach, aber vielleicht ist es auch schon
unsinnig. Also ich versuche mir auch vieles vorzustellen und irgendwie finde ich tatsächlich keinen richtigen Reim darauf, weil, also natürlich ist der FC St. Pauli nicht sein Arbeitgeber, aber also so ganz verscherzen mit ihm sollte er sich auch nicht. Also natürlich sollen Journalisten, jetzt möchte ich nicht, dass Sportjournalisten deep into the club sind und irgendwie nicht kritisch darüber berichten sollen. Und natürlich sollen sie auch, ihr wisst schon, wie ich das meine, aber ich setze mich doch nicht aus Provokation mit etwas hin, was laut Stadionordnung verboten ist, womit ich aber sonst inhaltlich nichts zu tun habe, es aber weiß, um damit irgendwie eine Provokation mit dem Verein zu führen. Aus welchem Grund denn? Also
es gibt Leute, die lieben es, angeschrien zu werden und fühlen sich dann, die spüren sich dann.
Also
dann
muss ich, aber ich ärgere mich doch auch manchmal mit dem Verein rum und habe eine andere Meinung und bin sauer wegen irgendwelcher Sachen oder sehe Sachen komplett anders, aber deswegen komme ich doch nicht auf die Idee mit einem Thor Steiner T-Shirt
da aufzulaufen. Aber du bist ja auch anders als die Ränger.
Ja, klar, aber mir fehlt trotzdem der Grund dahinter, abgesehen von dem, was oder die Intention dahinter, abgesehen davon, was Mike gesagt hat, dass es ja zu, also vielleicht rennt er auch jedes Mal mit dem Yakuza T-Shirt rum, das weiß ich natürlich auch nicht, aber dass es ja
überhaupt nicht auffallen wird. Es provoziert
halt eigentlich nicht.
Ja. Genau, es provoziert halt nur, wenn gerade so ein Foto, also ich meine, der macht ja auch nicht von sich ein Selfie und stellt das online, sondern zufällig hat der Medienmensch des FC St. Pauli das fotografiert.
Ja. Johnny meldet sich seit 19 Minuten.
Das ist, wir können hier wunderschöne Brücke zum Fußball und zu Fußballfans schlagen. Du fährst ja in eine andere Stadt, auch mit vielleicht dem Merchandise deines Vereins oder mit klar erkennbaren Insignien deines Vereins, um den Gegner zu demütigen. Hier, ich kann mich auf deinem Rathausmarktplatz stellen, in meinen Farben, du als Stadt XY kannst da nichts gegen machen.
So viel habe ich noch nie
über meine T-Shirts nachgedacht.
Alter.
Ich bin noch nicht fertig.
Okay.
Geh noch weiter. Es wird noch schlimmer. So bescheuert sich das anhört, aber darum macht man das ja letzten Endes. So einmal, um zu zeigen, hallo, ich bin Fan dieses Vereins, und auch um den anderen zu zeigen, hier, das kannst du nicht verhindern.
Ich warte noch auf das Ende.
Dann machst du das entweder offen oder so ganz subtil, dass sich wirklich nur die drüber ärgern, die es dann auch wissen. Und das ist halt vielleicht mit dem T-Shirt so beabsichtigt gewesen, weil die 5 Leute, die es wussten, haben sich drüber aufgeregt. Und das ist so ein bisschen dieses den anderen vorführen. So könnte ich mir das erklären.
Ja, aber das macht man doch, weil man den anderen mindestens als Gegner ansieht, wenn ich scheiße findet. So.
Ja, wenn du bei der Bild-Zeitung arbeitest.
Ja, dann sieht man den als FC St. Pauli-Reporter, den FC St. Pauli als Gegner an.
Hast du mal die letzten 14 Artikel durchgelesen?
Nee.
Hast du?
Nein. Ich habe noch nicht mal 14 Artikel gelesen.
Also ich kann mir das durchaus bei Angestellten dieser Schrift, dieser Publikation, darf man das Publikation nennen?
Ist das noch? Darfst du sogar Tageszeitung nennen?
Ich sage es mal Printerzeugnis.
Printerzeugnis. Bei den Mitarbeitern dieses Printerzeugnis kann ich mir durchaus eine generelle Abneigung vorstellen. Auch wenn du da jeden Tag hin musst, musst du es ja nicht gut finden. So, ich gehe auch jeden Tag zur Arbeit und finde das nicht gut.
Wie bitte?
Und deswegen.
Er arbeitet ja nicht im Fernlager.
Ich dachte im Fahnenlager.
Ja, aber nur alle 2 Wochen.
Nur alle 2 Wochen und dann auch nur für 2 Stunden.
Und davon kannst du dir die ganzen Markenklamotten kaufen.
Ja, okay, also.
Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eine Provokation war. Ja. Eben mit dem Hintergrund zu sagen, die 5 Leute, die es wissen, die werden sich da richtig drüber ärgern. Und mal gucken, wie lange ich das Spiel spielen kann. 2 Wochen, 5 Wochen, vielleicht ist auch schon seit einem halben Jahr mit so einem T-Shirt da und keiner merkt. Und das ist dann dieser innerliche Sieg, ich hab die blöden Idioten an der Nase rum.
Es fiel jetzt nur auf so viel Fliegen.
Nee, waschen ist doof.
Also wenn ich Geld setzen müsste, würde ich eher auf Dummheit und dumme Freunde oder Scheißfreunde gehen als auf Absicht. Aber
ich gehe 5 Euro mit Johnny.
Auf Absicht?
Hm. Okay. Also genau die Nummer, genau das Ding, hey, wer es merkt, was wollen wir mal gucken und so. So ein bisschen dieses Spielen, so ein bisschen so dieses Gucken, wie weit kann ich gehen. Ich habe da keine Meinung zu. Aber es ist komisch, weil das ist doof. Ich bin jetzt wieder auf eine ganz andere Geschichte. Frankreich, Urlaub gewesen, nichts mitgekriegt, kein Fernseher, Internet ging auch nicht, weil kein Netzanschluss da hin und her, und dann irgendwie Zeitung gekauft und Equipe und französische Sportzeitung jeden Tag, und da gab's dann auch so, ich kann auch nicht so gut Französisch, aber irgendwie gab's dann auch so ein Foto, Pressetribüne, 2 so Security-Bullen und ein Typ, der gerade so seine Sachen zusammenpackt, und dann war das so, einer dem Präsidium nicht gefälliger Journalist dieser und dieser Zeitung muss jetzt seinen Platz auf der Tribüne räumen. Also da habe ich gedacht, Alter, krass, wie so Fußballvereine auch zu so, fast so diktatorischen Sonderrechtsformen werden. So. Und ich glaube, wenn man das vielleicht zusammenpackt, ist das genauso die Nummer, wo die Renga als Freiheitskämpfer drin unterwegs ist, wo Masingu als Haar, guck mal hier, ich kann doch zu meiner freien Meinung stehen, da unterwegs sind, die so auf so einer Trotzreaktion genauso in so einem Bereich versuchen wollen, Grenzen auszutesten und einfach wie weit kann ich gehen, was kann ich machen, und hier die Mehrheit ist so und ich bin gegen die Diktatur der Mehrheitsdiktatur. Und wenn man das aus einer anderen Perspektive betrachtet, wenn du guckst, Aufsichtsrat, Ehrenrat etc., Präsidium mit Abstrichen etc., dann kannst du auch schon sagen, das kommt alles aus einer homogenen, politisch orientierten Richtung. Also es gibt andersrum formuliert, das, was früher der alte Stamm vielleicht im Clubheim montagsabends von sich gegeben hat, ist zum Glück damals noch nicht auf Facebook erschienen. So, weil dann wären die vielleicht auch aus dem Verein ausgeschlossen worden. So. Aber ist das nicht irgendwie auch eine mediale Fokussierung auf, jetzt bin ich auf der falschen Seite, ich argumentiere jetzt von der falschen Seite leider, auf ein beschissenes T-Shirt,
auf einen Trottel, der auf irgendeiner Idiotendemo rumrennt und sich da, weißt du, im Internet postet, ist das nicht eine Hysterisierung auch von Idioten? Also von ich finde, zurück, Ausschluss aus der Liga, aus der Ehrenliga, korrekte, geilste Entscheidung, richtig, unhysterisch, sauber gemacht. Ist ein Ehrentitel in der Altliga zu spielen, findet nicht statt. Bei die Ränger wird es schwierig jetzt.
Ja, aber ja. Ist es nicht auch wichtig, also ja, ich gebe dir recht, was Hysterisierung angeht und ich finde Shitstorms oft eher anstrengend als zielführend, themenunabhängig. Nichtsdestotrotz ist es ja gut und wichtig, dass man sowas im Zweifelsfall auch öffentlich diskutiert und da Argumente austauscht. Und sowas wie, warum ist es denn scheiße, was da passiert ist? Und im Zweifelsfall hast du halt mit diesem Dierenger-Beispiel jetzt auch eine Gelegenheit, um Leuten, die sich vielleicht nicht so damit beschäftigen, nahezulegen, dass Yakuza vielleicht nicht die dufteste aller Marken ist. Und dann hast du halt durch diesen öffentlichen Umgang damit auch die Möglichkeit, da irgendwie Wissen zu verbreiten, was Leute wie mich vielleicht sonst nie erreicht hätte. Wahrscheinlich hätte mich dieses T-Shirt auch nie erreicht. Aber
also Fanladen muss jetzt hier aktiv werden, auf der FC St. Pauli-Webseite etc. Die gesamte Klamotten-Diskussion einfach als kleiner Gegenpart Öffentlichkeit über die Vereinsmedien nutzen, raushauen, erklären, was ist Phase mit beschissener Anbiederungsklamotte an Fuck. Entschuldige, aber ist jetzt ein bisschen...
Gibt's also da...
In der Bild-Zeitung erscheint ein Artikel über Yakuza, Thor Steiner... Alle möglichen anderen Klamotten. Man muss den Spieß umdrehen, glaube ich.
Ja, kann man Turbo ja mal fragen, ob er das macht.
Turbo berichtet.
Okay. Der scheint ja im Thema zu sein. Es gibt ja vom, ich glaube, das ist am Zentral für politische Bildung, diese Auflistung von den verfassungsfeindlichen Symbolen, die man sich runterladen kann. Gibt es da für Klamotten auch irgendeine Referenzseite, die man empfehlen kann?
Ja, ich glaube, ja. Aber muss ich nochmal genau nachgucken. Okay. Ja, gibt es aber. Also es gab auch der Referent, der das quasi hier in den Fanräumen gemacht hat, hat es auch mal für den Ordnungsdienst einen ähnlichen Vortrag gehalten. Das weiß ich, weil wir damals gefragt wurden, ob wir wen kennen würden, der das für den Ordnungsdienst machen würde. Da haben wir ihm den auch empfohlen und der hat es dann auch gemacht. Also das natürlich nicht für alle im Ordnungsdienst, aber für, weiß ich nicht, 20, 30 Ordner oder so wurde das angeboten. Da wird er wahrscheinlich auch Yakuza genannt haben, würde ich jetzt mal vermuten, weil er das ja in dem anderen auch gemacht hat.
Aber in Pressekonferenzen gibt es ja keine Ordner.
Nun gut. Nee, genau.
Fein, dann haben wir tatsächlich die 16 Seiten so weit abgearbeitet. Aber wir können natürlich nicht gehen, ohne zu sagen, also das Pokalspiel in Lübeck gewinnen wir ja, haben wir ja alle getippt. Wie viele Punkte haben wir denn nach den Spielen gegen Stuttgart und Braunschweig? Von jedem eine Zahl von 0 bis 6. Sebastian guckt so, als wenn er es wüsste, entspannt und schmeißt mal eine Zahl in den Raum.
6.
6 Punkte. Wahnsinn. Wer hat die meisten Tore geschossen bis dahin?
Da wir beide Spiele 1-0 gewinnen und die Tore zwei unterschiedliche Spieler schießen werden.
Okay. Du Hadus und...
Hast du irgendwie Kaffeesatz, aus dem du gerade liest?
Große Glaskugel. Ich gucke mir immer so ausgelutschte Kaffeekapseln an und dann Buadus und Miyaichi.
Okay.
Der Wolf. Ist noch verletzt, oder?
Nee, er hat heute erstmal wieder am Mannschaftstraining teilgenommen.
Ah, okay, dann gegen Braunschweig.
In Stuttgart und Braunschweig.
In Stuttgart und zu Hause gegen Braunschweig. Oh, das ist schwierig. Ich habe gerade all meinen Sport-Ehrentum verloren. Nee, 3 Punkte.
Magst du dich festlegen, gegen wen?
Stuttgart verlieren, Braunschweig gewinnen.
Okay. Mike, was sage ich denn?
Ich habe kurz überlegt, ob er sich wirklich selber aufgerufen hat. Ich habe oder einfach deinen Namen vergessen.
4 Punkte. Ich glaube, wir holen in Stuttgart einen Punkt und gewinnen gegen Braunschweig.
2 Punkte, 2x 0-0.
Justus, 2x 0-0.
Du hast keinen Bock mehr auf Tore, oder?
Er ist Experte. Er weiß, wie Fußball läuft.
Johnny.
Ja, ich gehe mit dir konform. Unentschieden in Stuttgart und gewonnenes Heimspiel gegen Braunschweig. 4 Punkte. Hat eigentlich außer Sebastian noch irgendwer Torschützen erwähnt?
Nee. Ich wurde ja auch einziger gefragt.
Nee, aber ich glaube, also Stuttgart, da reden immer alle drüber, dass die ja noch nicht wissen, wie die zweite Liga funktioniert und bla bla bla. Ich glaube, da wird es ein 0-0 geben. So, das
ist auch etwas, mit dem ich gut leben kann, wenn man sich den Kader von Stuttgart anguckt. Die haben jetzt mit Tobias Werner noch einen Stürmer, der ein bisschen was kann, zugekauft.
Ja, die können ja nicht alle gleichzeitig spielen.
Doch,
also können
doch,
sie schon, können sie. Aber da Zorniger da weg ist, haben die ja auch sowas wie eine Abwehr wieder.
Ja, aber die haben auch einen guten Trainer. Ja. Also von der 0-0, da können wir auch zufrieden mit sein. Und zu Hause gegen Braunschweig wird das Ding dann hochstellig geworden.
Hochstellig? Ja. Wer macht die meisten Tore?
Wie war es? Flach spielen, hochgewinnen
oder sowas? Wisst ihr noch? Könnt ihr euch ändern? 7-1.
Ich dachte 5-1.
Wer war das damals? Ach, mit Kuru, ne? Oder wer hat das so viel getroffen?
War das nicht die 4 Tore von Bunua? War das?
Nee, das war nee. Gegen den ersten FC Köln
2. Achso. Braunschweig nicht in der zweiten Liga?
Ja. Ja, okay, dann nehme ich alles zurück, aber dann weiß ich es nicht, wer
egal. Das getroffen hat. Es ist auch spät.
Ich habe immer noch, ich habe einen gedacht noch. Ich hatte noch ein bisschen auch, ich habe mich auch auf die Sendung vorbereitet und wollte irgendwie angesichts der viel und wichtig werdenden Analystenthemen. Die New York Knicks im Basketball werden von einem Analysten gemacht. Das konnte ich im Urlaub in der New York International New York Times nachlesen. Es geht in anderen Sportarten ebenso weiter. Analysten, auch die Analysten werden jetzt beim FC St. Pauli einziehen. Also es gibt jetzt einen Raum für die Spielbeobachter in der Tribüne gegenüber, wo die dann auch ein festes Büro haben werden. Und ich habe gedacht, ich bin ganz schlau und finde eine Relation zwischen Auftaktbegegnung und abschließendem Tabellenplatz. Also ne, wie schließt man ab? Erstes Saisonspiel ist immer wichtig. Wie startet man in die Saison? Das ist eine Fanperspektive, wo man sagt, oh, wenn man erstmal mit dem Sieg startet oder sowas, dann bleibt man die ganze Saison oben. Und dann habe ich lange geguckt und der Auswärtssieg in Baden-Württemberg in der ersten Liga hat uns genau den 18. Tabellenplatz beschert. Deswegen, glaube ich, sollte man nicht traurig sein, wenn man jetzt in Stuttgart nicht unbedingt gewinnt. Wir haben 3-1 in Freiburg gewonnen und sind in der Saison in der Bundesliga abgestiegen.
Ah, okay.
Das war nach dem Jahrhundertaufstieg gab es ein goldenes Spiel in Freiburg. Vielleicht war es auch nur 0-1, glaube ich, 1-0 gewonnen. Jetzt guckt die Regie kurz nach und
ich versuche den Namen des Analysten. Wir haben noch so einen Videoanalysten.
Irgendwie. Ja, der heißt Andrew Meredith
aus Australien oder so.
Der ist Australier und freut sich tierisch auf Langerak und ich glaube zum Beispiel, dass tatsächlich auch die beiden besten Torhüter beim ersten Spieltag aufeinandertreffen werden, nämlich Himmelmann und Langerak und deswegen ist Justus mit dem 0-0 auch deutlich als Fußballexperte geadelt.
Nee, ich bin überhaupt kein Fußballexperte.
Ja.
Und das zu Andrew Meredith gibt es im letzten Übersteiger ein sehr lesenswertes Interview.
Den ihr abonnieren könnt oder im Fanladen kaufen könnt. Da gibt es übrigens auch T-Shirts und Sonnenbrillen.
Also wenn man im Fanladen den Übersteiger kauft und 7 Euro hinlegt, kriegt man eine Brille gratis. Oder?
Ja, und noch 40 Cent. Nee, die gehen natürlich in so eine,
ach so, Entschuldigung,
natürlich. In so eine Dose. Nach gut. Wahl, in eine Dose nach Wahl dafür aber.
Gut, wir haben über 3 Stunden gefüllt. Das sind 180 Minuten, also Champions League, Hin- und Rückspiel plus Nachspielzeit. Und wir werden uns widersprechen, voraussichtlich in Pi mal Daumen 3 Wochen. Das kommunizieren wir dann. Und in diesem Sinne, schönen Abend und bis bald. Tschüss.
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 Tschüss. Tschüss.